Und nach dem Punk begrüßen wir euch hier am vierten Dienstag im März 2024 ordnungsgemäß zum Penta-Radio. Und ich begrüße mit mir hier im Studio
den Xabel, hallo.
Und hier ist auch der Mol.
Und hier ist noch der Aaron. Danke, dass ich hier sein kann.
Genau, und ich bin auch hier, wie meistens.
Und wer bist du eigentlich?
Ich bin dieser Simon, habe ich gehört.
Was? So wie das, du klingst nicht sehr überzeugt von dieser eigenen Aussage.
Ja, ich rechne dann mit einer Personenkontrolle auf dem Heimweg, wo das überprüft wird.
Apropos Personenkontrolle, Aaron, was machst du eigentlich hier?
Ich habe heute ein Projekt mitgebracht, woran ich schon ziemlich lange arbeite und ich dachte, ja, im Penta-Radio könnte ich das mal vorstellen. Genau, aber davor noch die kurze Frage, wie ist denn die Tischhöhe heute?
Ah, die Tischhöhe, gut, dass du fragst.
Der Joke ist bekannt, schön, wir haben einen Meme.
Also die ist heute, habe ich gehört, 94,2.
Sehr gut. Okay, nice. Ja, okay, dann fange ich direkt mal an. Das Projekt heißt Trom, die Website heißt tromsite.de. Es gibt viele verschiedene Bildungsmaterialien, also im Grunde genommen ist es ein Bildungsprojekt, wo es Bücher, Dokus, Videos und andere Tools gibt. Und die Grundidee von dem Projekt ist, dass unsere weltweite Gesellschaft auf dem Handel basiert und der Handel hat sich in verschiedene Formen verwandelt über die Jahrhunderte hinweg. Und Handel macht natürlich auch Sinn in gewisser Weise, aber diese Vorstellung wird auch hinterfragt von dem Projekt, weil wir so viele verschiedene Formen von Handel haben, die vielleicht auch unnötig, gefährlich oder auch schädliche Auswirkungen haben. Zum Beispiel kennen wir den Datenhandel, wo Daten gesammelt werden von irgendwelchen großen Unternehmen, die dann personalisierte Werbung schalten und das natürlich Menschen beeinflusst, um mehr zu konsumieren auf einem endlichen Planeten. Und macht das Sinn? Ja, vielleicht eher nicht. Der Handel hat sich auch weiter verbreitet in verschiedene Formen, also Handel mit Währungen, wie zum Beispiel Kryptowährungen, aber auch ohne Währungen, wie zum Beispiel Influencer-Marketing, Datenerfassung, Sozialkredite, was wir in China sehen. Und genau, da geht es einfach darum, so ein bisschen die Vorstellung davon zu hinterfragen, wie ist Handel entstanden, was für Probleme bewirkt der Handel und ja, was können wir dagegen tun und auch vielleicht mehr und mehr handelsfreie Dinge zur Verfügung stellen und Menschen darüber aufklären, damit sie sich dessen bewusst sind. Und wir treiben ja alle mehr oder weniger Handel. Wir sind ja alle auch ein bisschen dazu gezwungen, Handel zu treiben, aber vielleicht können wir auch Wege finden, wie wir den Handel hinfällig machen können. Und genau darum geht es in dem Projekt. Das ist so ganz kurz gefasst. Und vielleicht ganz cool zum Einstieg ist die Doku, die letztes Jahr rausgekommen ist, unter tromsite.de/Dokumentarfilm oder Dokumentarfilme. Da geht es so in knapp 5 Stunden in 4 Teilen darum, genau worum es bei dem Projekt geht. Und dann kann ich natürlich auch die Bücher empfehlen auf tromsite.de/Bücher. Und dann arbeiten wir, also wir sagen nicht nur, dass wir vielleicht in Handel ein Problem sehen, sondern vielleicht auch, dass wir an handelsfreien Dingen arbeiten können. Und dafür haben wir ein Verzeichnis gebaut. Das ist auch auf der Website zu finden unter Tools. Genau, und der Link dazu ist verzeichnis.handelsfrei.de und da werden dann freie Projekte gesammelt, also nicht nur im Software- und Hardware-Bereich, wo es ja richtig viel Dinge gibt in der Open Source und freie Software-Bewegung, sondern da sind auch solche Dinge wie foodsharing.de oder Be Welcome, Trustroots als Couchsurfing-Alternative. Also da werden so die Dinge gesammelt, die nicht kommerziell und gewinnorientiert sind. Das ist so der grobe Überblick. Bei Fragen könnt ihr mich jetzt auch noch fragen, so was ihr von der Idee haltet und ob es vielleicht völlig dämlich und eine Utopie ist. Aber es wird schon auch darauf geachtet, dass es realistisch ist und die Beispiele, die sind von der echten Welt. Genau, zum Beispiel gibt es ein Buch, wo verschiedene Ideen sich angeschaut werden, also wie zum Beispiel Kommunismus, Sozialismus, Demokratie, freier Markt und dann, wie können wir daraus lernen und genau, wie können wir dann vorangehen mit unserer Gesellschaft? Wobei es natürlich auch sehr komplex ist und unsere Gesellschaft ist so riesig und es gibt so viele Menschen mit verschiedenen Ideen, Hintergründen. Glaubenssystem und da irgendwie, ja, dass wir da zusammenarbeiten als Menschheit, um die Probleme gemeinsam zu bewältigen, ist wahrscheinlich nicht so einfach, aber ja, wir können daran arbeiten. So.
Gut, ich habe noch eine kurze Frage. Gibt es eine Möglichkeit, sich zu beteiligen? Also zum Beispiel so eine Community in Discord oder keine Ahnung, wie auch immer. Ich weiß, Discord ist jetzt wahrscheinlich das Falsche, aber weil ich sehe das hier gerade nirgends, wo ich jetzt mal mit euch Kontakt aufnehmen kann, aktiv mich beteiligen kann.
Mhm. Es gibt auf jeden Fall einen Element- oder Matrix-Chat. Der ist eigentlich auch auf drum.tf. Das ist, das Projekt kommt eigentlich aus dem Englischen und ich habe eben das ins Deutsche übersetzt. Also ich habe mit Büchern angefangen. Ich habe 33 Bücher vom Englischen ins Deutsche übersetzt und dann eben auch irgendwann die Website. Im Englischen stellen wir ein soziales Netzwerk im Fediverse bereit, also eine Friendica-Instanz, auch Nextcloud für Dateiverwaltung, die Videoplattform PeerTube als YouTube-Alternative, wo auch regelmäßig neue Videos gepostet werden und dann eben auch den Chat, also Matrix-Chat. Da ist im englischsprachigen Bereich auf jeden Fall viel los. Ich bin da auch drin und ich versuche das Ganze natürlich im Deutschen auch bereitzustellen, komme aber derzeit einfach nicht dazu, aufgrund von Zeitgründen, werde aber weiter daran arbeiten und genau, dann auch irgendwie eine Friendica-Instanz im deutschsprachigen Bereich anbieten, die dann Menschen frei nutzen können, wo es dann keine Tracker gibt und keine Werbung, sodass Menschen freien Zugang auf solche Dienstleistungen haben.
Also alternative Räume empfehlen wir immer auf jeden Fall. Das ist ja, ja auch so ein bisschen der Antrieb, der so beim Chaos Computer Club damals dabei war, dass man diese Computer nicht nur verwendet, um irgendwie die Wirtschaft zu optimieren, sondern vielleicht auch neue Räume für Menschen zu schaffen. Mhm. Und das sind Impulse, die wir unterstützen möchten, auch zum Beispiel mit dieser Nennung hier. Wenn ihr Kontakt aufnehmen wollt, habt ihr jetzt ja schon einige Seiten gehört. Die ganzen Seiten, die hier erwähnt wurden, sind auch in den Shownotes verlinkt. Und ansonsten, falls ihr in irgendeiner Form noch verwirrt seid, wie ihr auf Kontakt aufnehmen könnt, nehmen wir auch gerne eine E-Mail an unsere E-Mail pentaradio@c3d2.de und leiten das dann entsprechend weiter.
Sehr schön. Ich habe gehört, wir haben immer noch diese Hörer und manchmal schreiben die auch E-Mails.
Was? Du hast von unseren Hörern gehört?
Ja.
Genau, wir hatten ein Feedback zum letzten Mal. Wir hatten ja wieder mal unsere kleine Softwarehelferreihe rausgeholt. Und da wurde unter einem Netcut erwähnt. Und hierzu schreibt ein Hörer aus NRW: herzlichen Dank für eure tollen Sendungen, das nehmen wir immer gerne. Die Blumen schickt bitte weiterhin an pentradio@c3d2.de. Weiterhin Zitat: ich bin kein Fan von angefressenem Obst, trotzdem würde ich gerne erwähnen wollen, dass NC, also Netcut, auch auf einem Mac läuft. Und dann wird als Hinweis gegeben der Befehl brew install netcat. Also unter macOS kann man dann sich Homebrew installieren und damit kann man auch Netcut verfügbar machen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir in der Sendung darüber theoretisiert hatten, ob es nur unter Linux geht oder unter Unix oder keine Ahnung.
Wahrscheinlich konnte man das so verstehen.
Also ich muss dazu sagen, ich habe das auch schon mehrmals unter Windows genutzt. Das ist relativ einfach. Gibt es eine Exe rumliegen, die ist schon vorkompiliert, findet man diversen Repos und los geht's. Also Punkt ist natürlich, seid vorsichtig mit irgendwas runterladen irgendwo. Ihr solltet wissen, wo, genau. Aber unter Windows, Firewall, der fragt dann gleich, willst du den Port aufmachen? Boom, los geht's. Also man kann dann auch Daten von Windows zu Linux oder in dem Fall von Mac zu. Also ich glaube, es geht überall. Ich hatte schon mal jemand auf Android ausprobiert. Das weiß ich nie, ob das geht. Genau. Aber ich denke, dass überall geht. Also das sollte
schon. Wenn ich Daten auf dem Telefon übertragen will oder vom Telefon weg, mache ich das meistens durch meine Nextcloud hindurch.
Ja, das ist manchmal ein bisschen aufwendig, aber unsere Telefone haben Konsolen, deins leider nicht.
Tja, da muss man Augen auf bei der Wahl des Betriebssystems. Nee, ich wollte ja mal wissen, genau, wie es auf der anderen Seite aussieht und habe auch festgestellt, auf den apfelförmigen Telefonbetriebssystemen ist auch nicht alles Gold, was glänzt, auch wenn einem die Werbung das glauben machen möchte.
Wirklich? Die Werbung lügt? Oh ja, nein!
Nee, das bringt uns auch gleich zu unserem nächsten Thema, wo die Werbung definitiv nur die Wahrheit sagt, nämlich GOI.
Die GOI.
Natürlich können wir nicht einen Monat ohne KI-News machen und das hier ist eine relativ frische Sache, auf die ich am Wochenende gestoßen bin. Es gibt von der ARD, genauer gesagt vom Bayerischen Rundfunk, einen KI-Podcast. Und das auch nicht erst seit kurzem, tatsächlich seit jetzt einem Jahr etwa. Die sind jetzt gerade bei Folge 34, die heute früh rausgekommen war oder gestern Abend.
Warte mal, stopp, wie war das? Ab 30 Folgen ist ein Podcast erwachsen oder sowas?
Irgendwie sowas, ne? Hm. Also wir haben ja das, auf jeden Fall das Quorum schon erreicht, schon mehrfach, auch wenn wir keine offizielle Folgenzählung machen. Das müssen wir vielleicht mal irgendwann nachholen anhand des Archivs, oder mal die ganzen verschollenen Folgen mal zusammen hypothetisieren, genau, und dann mal eine Zahl ausdenken und dann auf der einfach weiterzählen. Nee, ich hatte mir die Folge 33 angehört, die war zu dem Zeitpunkt, als ich den Podcast gefunden habe, gerade die neueste, und da wurde ich sofort getriggert, wie man so schön sagt, im Internetsprech, von der Besprechung einer Softwareentwickler-KI namens Devin. Das habe ich hier auch verlinkt, wenn man sich die Marketingseite angucken möchte. Aber ja, es ist ja eine Marketing-Webseite, also es ist jetzt nicht so unbedingt erforderlich. Wenn man so an Softwareentwickler-KIs denkt man vielleicht an sowas wie GitHub Copilot oder halt auch an die Fähigkeiten, die sowas wie die ChatGPT und so weiter hat, dass man da fragen kann, hier schreibe mal ein Stückchen Python-Code und dann fällt dann da sowas raus. Wenn man sowas wie GitHub Copilot hat, ist das eventuell auch in die Entwicklungsumgebung integriert, dass man gerade, wenn man Code schreibt, einfach so auf so einen Knopf drücken kann und dann wird dann einfach quasi wie so eine Auto-Vervollständigung dann die Funktion ausgefüllt, die man da jetzt gerade schreiben will und solche Sachen. Dieses Devin soll jetzt ein bisschen weitergehen, das wurde dann da in dem Podcast besprochen, dass er in der Lage sei, quasi nur eine Problembeschreibung zu nehmen und dann halt quasi alle Schritte des Softwareentwicklungsprozesses selber abzubilden, also dass dann entsprechend ein Design sich ausgedacht wird und der Code dafür geschrieben wird und das dann getestet wird und dann sogar auf die Server ausgerollt wird am Ende und dann einfach Vollzug gemeldet wird dem Menschen, der dann nur noch vor seinem Excel-Sheet oder was sitzt und denkt, toll.
Warte mal kurz. What could possibly go wrong?
Schreibt ihr auch Doku?
Das ist dann wahrscheinlich noch so ein extra Add-on, was man auch noch dazu buchen muss. es ist natürlich dann so, wie das bei solcher Firmensoftware üblicherweise der Fall ist, da stehen dann keine Preise, sondern nur so Call Us und dann... Obwohl, ich glaube, es gab eine Gratis-Test-Variante, die man da mir machen konnte. Keine Ahnung, vielleicht kann die dann auch nur irgendwie Python schreiben.
Kann nur
Print Hello World und das war's dann. Aber das dann auch gleich in Kubernetes ausrollen, vielleicht, wer weiß.
Na, und in dem Podcast reden da zwei KIs dann miteinander und Radiomacher machen nur die Prompts, oder?
Also theoretisch kann ich das natürlich nicht überprüfen. Ich muss das jetzt für voll nehmen, was da gesagt wurde. Nee, es sind halt zwei namentlich bekannte Redakteure dort. Okay. Der eine Redakteur meinte dann aber, dass er sich seinen Text halt redigieren lassen von von Claude oder von... Ich weiß nicht, ob es ChatGPT war, ist auch egal. Das hat er in der Folge auch erwähnt, dass da so eine Redigierung stattgefunden hat. Und der andere Kollege meinte dann so, ja, wie dieses eine Beispiel, was du gebracht hattest, das klang nicht so, als ob du dir das ausgedacht hast. Das klang so ein bisschen weit hergeholt. Ja, das hat die KI mir so vorgeschlagen, ich habe es noch so ein bisschen abgeändert. Okay. Aber ansonsten meinte er, dass er damit eigentlich ganz zufrieden war, was diese konkrete KI da bei der Redigierung geleistet hat. Aber natürlich, Code haben sie da nicht geschrieben. Das ist halt ein Podcast von Journalisten und eben nicht von Techies. Deswegen habe ich dann da auch einen Kommentar hingeschickt. Die haben nach Kommentaren gefragt.
Warte mal kurz. Hast du den von ChatGPT schreiben lassen?
Nee, also ich habe hier so eine Tastatur vor mir, da kann ich tatsächlich Texte direkt eingeben. Ich muss das jetzt nicht erst durch so ein KI-System leiten.
Dafür sind diese ganzen Tasten da.
Ich habe mich schon gewundert. Genau, also das ist revolutionäres Konzept, kennen viele Leute gar nicht. Nee, habe dann da so ein bisschen meinen Einblick gegeben und da ich dann da doch relativ viel Zeit investiert habe, meine Gedanken zu ordnen, habe ich die Gedanken jetzt hier nochmal zusammengetragen, dass ich die auch mal in diesem Format wiedergeben kann, weil ich habe da einige Probleme damit gesehen mit dieser Problembeschreibung. Nun ist es so, zumindest der Arbeitsablauf, wie ich ihn kenne, ist halt so, ich bin jetzt in meiner Rolle, würde ich sagen, Senior-Entwickler. Also Senior jetzt nicht im Sinne von, ich bin irgendwie alt und gehe am Krückstock oder sowas, sondern was den Verantwortungslevel angeht und die entsprechende Kompetenz, die damit erwartet wird, dass ich so den Gesamtüberblick über bestimmte gesamte Komponenten habe, also über eine gesamte Software oder mehrere Teildienste und solche Sachen und dementsprechend quasi die Entwicklung leite. Also ja, Lead Developer wäre auch so eine Rollenbezeichnung dafür, also halt leitender Entwickler. Und ich habe dann dementsprechend jüngere Kollegen, also ich sage jetzt mal einfach halt, aber Junior-Entwickler, das muss ja auch nicht... Naja, das muss ja nicht eine Alterssache unbedingt sein, sondern wiederum halt, das stellt halt die Rollenverteilung dar. Der Senior-Entwickler geht hin, definiert irgendwelche Arbeitspakete, was zu tun ist, also irgendwelche Aufgaben, die zu tun sind, wie hier ist ein Fehler, der behoben werden muss, hier soll eine neue Funktion implementiert werden, nach folgender Spezifikation, da soll jetzt irgendwie die Software ausgerollt werden auf irgendeinen Server und das soll betrieben werden oder überwacht werden und was nicht alles. Und die Junior-Entwickler gehen dann hin und machen das dann halt. Und irgendwann kommen sie dann zurück und es findet dann ein Review statt, der natürlich Vier-Augen-Prinzip ist ja eine wichtige Sache. Und im Wesentlichen, diese ganze Review-Sache will man eigentlich haben aus vier Gründen. Das eine ist inhaltliche Prüfung. dass ich halt irgendwie gucke, als zweiter Mensch, ist das irgendwie richtig, was der erste Mensch gemacht hat? Hat er vielleicht einen Flüchtigkeitsfehler gemacht oder sowas? Die zweite Sache ist stilistische Kohäsion. Wenn man Code schreibt, das ist halt, kann man sich vorstellen wie Text. Und wenn mehrere Leute an einem Text arbeiten, will man auch, dass der stilistisch irgendwie einigermaßen gleichmäßig ist. Dass da nicht der eine Manierismen reinblinkt, die völlig anders klingen als das, was die andere schreibt. Und das dritte sind Compliance-Anforderungen. Also eventuell gibt es ja Regelungen, die besagen, dass Vier-Augen-Prinzip gelten muss. Man kennt das vielleicht von sowas wie Architektenplänen oder Ingenieursplänen, die gegengezeichnet werden müssen von einem Prüfingenieur. Also da steht dann halt unten entsprechend in diesem Metadatenfeld, was auf solchen Plänen zu sehen ist, quasi die Beschreibung dessen, was es ist, von wann es ist, wer es gezeichnet hat und wer es geprüft hat, dass das so alles seine Richtigkeit hat nach den Regeln der Kunst. Das ist eine Anforderung, die es bei Code auch gibt, beziehungsweise bei dem Betrieb von Software und so weiter, je nachdem, welche Arten von Zertifizierung man erfüllen muss oder was einfach die firmeninternen Standards sind. Und das vierte natürlich der Zweck der Weiterbildung, dass in dem Moment, dass der Senior-Entwickler darauf guckt, was die Juniors machen, auch eine Weiterbildung stattfindet, dass zum Beispiel der Senior darauf hinweist, hier ist zum Beispiel ein Konzept von dieser Software, was du jetzt offensichtlich noch nicht verstanden hast, weil du es hier falsch gebaut hast und jetzt gehen wir das nochmal durch, wie dieser Teil der Software funktioniert. Oder vielleicht halt, ja, war das eine Komponente, mit der du noch nicht konfrontiert warst und dementsprechend findet dann diese Wissensvermittlung statt als Teil dieses Reviews. Von diesen vier Sachen ist eigentlich nur das letzte die Sache, die bei KI wegfallen würde so richtig. Also diese ganzen anderen Sachen muss man trotzdem alle noch machen. Also wenn man vorher halt gesagt hat, zwei Menschen sollen sich gegenseitig prüfen und einer davon ist jetzt eine KI, sollte trotzdem ein Mensch das gegenprüfen, was da passiert. Das zweite halt, diese Compliance-Anforderungen sind genau dasselbe, gerade ja auch aus rechtlichen Gründen. Irgendwer muss verantwortlich sein dafür und ich glaube nicht, dass so eine KI vor Gericht als juristische Person durchgehen würde. Und wenn, dann halt noch nur als eine und nicht als zwei Personen, wie gesagt, für das Vier-Augen-Prinzip. Und der Punkt mit der stilistischen Kohäsion sollte natürlich auch gegeben sein, gerade wenn es so um Designkonzepte geht, wie man so eine Software baut, ist alles noch erforderlich. Also es nimmt nicht alle Arbeit ab, auf jeden Fall. Also man könnte jetzt natürlich trotzdem sagen, na gut, aber dann ist halt die Zeitersparnis beim Junior-Entwickler ist doch super. Aber auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, dass das dann dazu führt, dass es auch beim Senior-Entwickler einen Mehraufwand gibt. Denn wenn ich von meinem Junior-Entwickler ein Stück Code bekomme zum Review, ich kenne den ja schon. Ich arbeite mit dem vielleicht schon in 2 Jahre zusammen, habe eine Vorstellung davon, wie viele Teile von dem System erkennt, vielleicht auch eine Vorstellung davon, wo er öfter mal Flüchtigkeitsfehler macht und ich mal genauer hinsehen müsste, wo ich bei anderen nicht hinsehen muss. Und bei einer KI, das kann natürlich sein, dass sich das dann gibt, wenn man mit der KI Erfahrung bekommt, genauso wie mit einem Kollegen halt auch. Aber bei einer KI hätte ich zumindest erstmal die Befürchtung, dass ich überall sehr genau hingucken muss, weil ich mir kein gutes Modell davon entwickeln kann im Kopf, wo die KI jetzt Flüchtigkeitsfehler machen würde. Und dass die KIs Flüchtigkeitsfehler haben, kennen wir ja zur Genüge. Gerade von so Code-Schreiben-Situationen, so, da wird ein Stückchen Code geschrieben, Moment, hier ist aber ein Fehler drin. Ach so, ja, ich bitte um Verzeihung, hier ist eine aktualisierte Version. Das haben wir ja alles schon mal mitbekommen, wenn wir uns damit irgendwie auseinandergesetzt haben, wie solche KIs Code generieren oder Texte generieren.
Aber hier muss ich kurz mal einschlagen, rein, weil ich habe ja nie umsonst Bingo gerade gerufen. Da kam so der Junior, Senior und CTO und so weiter und so fort vor.
Also CTO habe ich jetzt noch nicht reingebracht. Also
es waren 3 auf meiner Bingo-Karte, die hatten eine Linie ergeben. Deswegen. Was ich damit meine ist, also mir als Soho-Firma, die vieles zusammenbauen muss und kann das schon, für mich kann das schon sinnvoll sein, weil ich alle diese Prozesse in einem bin. Ja. Und da ist es schon hilfreich, wenn ich dir bloß sage, hier, ich muss mal, wir hatten vorhin so über Fax geredet, ich muss meinem Asteristen ein bisschen Fax beibringen, schreib mir mal ein Skript, was das Heilerfax einbindet. Oder sowas.
Also, hast du schon mal probiert?
Leider noch nicht. Also sagen wir mal sowas, diese Sachen, die habe ich halt einfach rumliegen, weil ich das seit 20 Jahren gemacht habe. Der Punkt daran ist, im Enterprise-Business sehe ich da keine Anwendungssache. Aber im Soho-Bereich, also ja, ich bin auch skeptisch, aber ich sehe da schon, dass das, was du jetzt sagst, die Argumente, die du bringst, dort einfach nicht reinlinken können. Und für die Bäckerei, wenn die einfach bloß ihre, was weiß ich, Videokameras in Trigger reinbauen will, jetzt wird eingebrochen, sollte das reichen. Das sollte diese 5 Zeilen Code Python oder was auch immer, sollte die KI bauen können. Und
wenn das halt nur 5 Zeilen sind.
Genau, also ich denke, dass man in so einem ganz kleinen Bereich damit arbeiten kann, aber da braucht man dann noch kein Ausrollen und sowas. Also das kann dann wirklich GitHub Code Pilot und fertig. Also
aber was du jetzt schon meintest mit dir irgendwelche Asterisk-Config generieren, das ist ja sicherlich nicht 5 Zeilen, weil dann hättest du im Zweifelsfall auch nicht so Probleme damit.
Nee, das sind eher 20 Dateien.
Ja, genau. Und die Sache ist ja, da kommt das gleiche Argument wieder rein. Wenn ich mir jetzt diesen Code generieren lasse, dann ist es halt im Prinzip auch so, als ob den jemand anders geschrieben hat. Und wenn ich darin jetzt die Fehler suchen muss, dann weiß ich ja gar nicht, wo ich anfangen muss, weil ich keine gute Vorstellung davon habe, was diese, in Anführungszeichen, Person, die diesen Code geschrieben hat, eigentlich gut verstanden hat und was sie schlecht verstanden hat. Wenn ich den Code selber geschrieben habe, dann habe ich zumindest so eine Vorstellung davon, dass ich denke, okay, den Teil habe ich verstanden, da ist es relativ unwahrscheinlich, dass irgendwelche Fehler sind. Und mit dem Teil, da bin ich mir nicht sicher, also gucke ich mal gleich da genauer rauf, wenn jetzt wieder Probleme auftreten und so weiter und so fort.
Und da sind wir aber auch bei dem, was Simon gerade sagte, ich glaube, da ist wirklich sinnvoll, dass halt auch eine vernünftige Doku da ist, dass der Code vernünftig dokumentiert ist. Und das sollte, glaube ich, wieder machbar sein, dass zumindest man den Code lesen kann, weil ich denke, das ist das Wichtigste von allem.
Ja.
Das kann ich mir schon noch vorstellen. Aber tatsächlich, hatte ich auch schon mal von Leuten gehört, die sowas bauen wollten, wo man dann Code in die KI wirft und die KI gibt Doku zurück. Aber naja, keine Ahnung. Ich habe es noch nicht gesehen. Das gibt es, glaube ich, auch noch nicht.
Die Sache ist auch, es gibt ja Doku und es gibt Doku. Also es gibt so viele verschiedene Arten von Doku und es kann sein, soll es jetzt für den Endkunden die Beschreibung sein, wie das System am Ende zu verwenden ist, soll es die Beschreibung sein für denjenigen, der dran programmieren möchte, wie die Struktur von der Sache ist, damit er sich zurechtfinden kann, soll das eine Referenzdokumentation sein, die alle einzelnen feinen Details schreibt. Also es gibt da nicht eine Doku.
Ja, insbesondere, also tatsächlich kann ich mir das jetzt noch eher vorstellen, dass die KI sinnvolle Doku dazu schreibt, wenn sie den Code geschrieben hat. Naja, aber wenn du ihr undokumentierten Code reinwirfst, sehe ich sie überhaupt nicht da Doku schreiben.
Also ich sehe es mal so, die KI heißt ja Softwareentwickler-KI, also ich glaube, das ist genau die Leute, klar, zu denen geketert wird. Also sonst kann ich gleich irgendwie deploy das und ich schreibe da rein, meine Kamera soll bitte mir sagen, wenn der Einbrecher kommt, hier ist die IP, kümmere dich so und dann deployte mir das und fertig. Aber das will ich auch nie, also davor mache ich mir Sorgen. Genau. Ich denke schon, dass es hier um Softwareentwickler geht und die müssen das natürlich, die Doku lesen können, also für die soll die dann gebaut werden.
Also genau, das erste Problem, was ich da gesehen hatte, ist eben dieses, dass man zwar eine Zeitersparnis hat bei diesen, ich sag mal in Anführungszeichen, einfacheren Aufgaben oder klarer definierten Aufgaben, die man auch einem Junior-Entwickler geben kann, wird dann mit mehr Aufwand erkauft von jemandem, der das prüfen muss, der die entsprechende Qualifikation hat, dass auch die Konsequenzen davon zu verstehen, was bestimmter Code und so weiter macht, ist eventuell eine ökonomische Abwägung, die man machen kann, aber kommt sehr auf die genauen Zahlen an, wie das dann halt sich verhält. Und ich glaube, du hast es jetzt eben gesagt, im Unternehmensbereich wird das nicht sinnvoll sein. Ich kann mir das schon vorstellen, dass es sinnvoll sein kann, aber es kommt auf die genauen Zahlen an, wie sich dann die Balance ergibt. Die zweite Sache, die ich als Problem sehe, ist, wenn das dann tatsächlich ökonomisch sinnvoll ist und gemacht wird, oder auch wenn es nicht ökonomisch sinnvoll ist, kann es trotzdem gemacht werden, wenn dann die Jobs für junge Entwickler wegfallen, wo kommen dann eigentlich die erfahrenen Entwickler hinher?
Genau, das hatte ich mich auch gerade gefragt, weil ich denke, bei KI, es ist ja so wie beim Autopiloten. Ich kann ja den Autopilot fliegen lassen, aber was, wenn der Autopilot dann ausfällt, dann brauche ich einen erfahrenen Piloten, der dann eingreifen kann und genau weiß, was zu tun ist. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir Menschen haben, die sich auskennen, die das Wissen und die Fähigkeiten haben, solche Systeme zu verstehen. Und deshalb ist auch eine wichtige Ausbildung so, also eine gute Ausbildung so wichtig.
Ja. Naja, ich würde hier mal noch ein klein wenig Meta gehen, weil sehen wir es mal so, es gab damals ein Auto und das hatte halt auch eine Kolbenstange und eine Lenkstange und die konnte auch kaputt gehen. Also deswegen hatten wir trotzdem keinen mehr, der versteht, wie man fährt, ans Auto vorne dranhängt, um das im Zweifelsfall fahren zu können. Also ja und nein, also während einer Übergangsphase brauchen wir das noch. Später wird es halt einfach nur, der Senior-Entwickler wird dann halt irgendwie ein KI-Jonglierer werden, der einfach die ganzen KIs zusammenbindet und fertig. Das hatten wir auch schon mal in einer Pendelradio-Folge, wo wir gesagt haben, die Jobs, die werden ja immer vielseitiger in Form von, was du also können musst. Und ich glaube, darauf kommt es halt dann zum Schluss wieder an, dass du von einer ganzen Menge Sachen verstehst. Deswegen muss ich aber jetzt nie tief programmieren können, weil ich persönlich bin ja eher so jemand, der auf der Oberfläche ist und von allem ein bisschen was versteht. Nicht so richtig, sage ich immer. Und denke da schon, dass wenn solche Tools da sind, die eben dann helfen können, warum soll man die nie nutzen? Also es ist nicht so bloß so, wir machen uns zwar hier über KI lustig, aber es ist schon auch die Zukunft und ich sehe da auch nie wirklich Probleme, wenn man das als Werkzeug benutzt und wenn man das Werkzeug vernünftig benutzt.
Nee, ich will das auch nicht, was wir, unsere Berichterstattung zu KI will ich nicht missverstanden wissen, als ist alles Blödsinn und so weiter. Es gibt viele Tech-Trends und viele Tech-Trends sind tatsächlich Blödsinn. Diese KI-Sache wird in irgendeiner Form bleiben, weil es einen tatsächlichen Nutzen gibt, der auch sich im Firmenumfeld tatsächlich darstellen lässt und realisieren lässt. Mir geht es ja eher darum, dass wir so ein bisschen Wasser an den Wein schenken, weil halt natürlich die Konversation über KI in der Allgemeinheit eher dieser Hype ist oder dieses ja so wie auf magische Systeme raufgucken, also dass Leute halt so sehen und sagen, ach guck mal, diese Computer können jetzt Gedichte schreiben, das ist ja irgendwie Wahnsinn und so, also diese reine basale Wahrnehmung dessen oder halt dann dieses, halt den reinen kleinen Nachrichtenfolgen, deswegen bin ich ja dann auch relativ schnell davon weggekommen, hier alle möglichen Nachrichten reinzunehmen, sondern ich nehme dann lieber die Nachrichten rein, über die wir so ein bisschen inhaltlich reden können, so wie jetzt gerade diesen Podcast halt oder was jetzt hier unten noch kommt. Genau, ich hatte hier noch einen dritten Punkt geschrieben und das geht schon so ein bisschen in die Richtung rein, was Mul gerade gesagt hatte, dass Codeschreiben ja eigentlich nur so ein kleiner Teil ist von dem Berufsbild Softwareentwickler. Gut, ich hatte jetzt auch schon gesagt, sowas wie Code ausrollen oder Systeme bewachen und sowas, also diese Systemadministratorrollen sind ja auch immer mehr Teil vom Softwareentwickler geworden oder einfach zusammengeschmolzen über die Jahre. Aber der schwierige Teil und der Teil, der hauptsächlich den Seniorentwicklern zufällt, als reine Rollenbezeichnung wiederum, ne, ist zum Kunden zu gehen und überhaupt erstmal zu verstehen, was programmiert werden muss. Also diese Kundenanforderungen aufnehmen, zum Kunden zu gehen und zu sagen, was willst du jetzt eigentlich? Und dann sagt der Kunde, naja, also ich will irgendwie, dass alles einfacher wird, aber gleichzeitig muss es auch alle mal Funktionen enthalten und es muss aber auch, es darf nichts kosten und es muss auch gestern fertig sein und überhaupt. Und dann aus dieser vagen, wabernden Masse dann irgendwie ein sinnvolles Ziel abzuleiten, was irgendwie mit einem sinnvollen Kosten-Nutzen-Verhältnis darstellbar ist und irgendwie die meisten der Probleme lösen kann, die der Kunde jetzt gerade irgendwie hat oder zumindest halt so viel, dass der Kunde irgendwie weiterhin Geld einwirft, wenn man es jetzt ganz basal wirtschaftlich betrachtet. Das ist im Prinzip letztendlich Management-Tätigkeit. Ne, also von daher mache ich mir als Senior-Entwickler auch keine Sorgen darum, dass mein Job jetzt bald wegautomatisiert wird. Oder wenn, würde das halt heißen, dass alle Manager wegautomatisiert werden. Und wenn das der Fall ist, dann wird es ja nochmal richtig interessant, weil dann sind wir an den Schaltzentralen der ökonomischen und politischen Macht angekommen mit der KI. Und dann ist entweder, haben wir den großen Filter erreicht oder keine Ahnung, was dann passiert. Das wird auf jeden Fall interessant und die strategischen Popcorn-Reserven werden sich lohnen, die man jetzt natürlich rechtzeitig anlegen muss dafür. Ich mache mir da eher Sorgen darum, so auf einer ganz persönlichen Ebene, dass natürlich der Teil mit dem Codeschreiben ist die Sache, ist, die mir Freude macht an dem Beruf und nicht dieses Ganze, den ganzen Tag in Meetings rumhängen und irgendwie den Kunden ihre Anforderungen aus der Nase ziehen.
Na, wie gesagt, hier ist noch eine Stelle offen für dich gerne. Also ich nenne dich dann allerdings nicht Senior Software-Consultant, bei mir ist es einfach ein IT-Consultant. Genau, also du gehst da hin und löst Probleme für Menschen.
Ja.
Da ist halt auch manchmal, dass du mal kellnern musst, das gehört dazu.
Wie viel Code schreibst du noch selber? Kommst du noch?
Also heute habe ich tatsächlich mal wieder den ganzen Tag Code geschrieben, weil das dann eine Refaktorierungsaufgabe war, die über im Paygrade von meinen Junior-Entwicklern lag.
Nice. Oh, das klingt böse.
Ja, genau. Das war so eine Sache von, ich mache das mal schnell. Ups, schon 17 Uhr. Ich muss mal weg. Aber hier ist der Pull-Request. Nee, das war mal wieder, das ist halt so eine Sache, genau wofür ich halt Softwareentwicklung angefangen habe, ne? Irgendwie so diese haarigen Probleme sich angucken, diese Nüsse knacken und sowas und am Ende irgendwie ein schönes, klares Design finden hoffentlich oder zumindest etwas, was weniger verworren ist als dieser Kram, der da über die Jahre gewachsen ist vorher.
So, ich denke, wir beobachten weiter, was der KI-Podcast so tut.
Ja.
Und wie jetzt, C++ ist erst ab 18?
Ja. Das ist hier Google Gemini, also das, was früher Bart hieß, wurde jetzt, nachdem der Name Bart, glaube ich, hinreichend verbrannt war durch die ersten Aufschläge, die da gemacht hatten, hat Google das Ganze in Gemini umbenannt, also Gemini auf Deutsch geschrieben, beziehungsweise mit deutscher Aussprache. Und da hatte jemand gefragt, hier, also quasi so ein klassisches Programmierproblem, ich habe hier so eine Funktion, hat dann die entsprechende Funktionssignatur von seinem C++-Code reingegeben und meinte, das verändert hier Concepts, also eine bestimmte Sprachfunktion von C++. Und wie kann ich das jetzt umschreiben in folgende andere Syntaxen, sowas? Da meint Gemini dazu, nee, das kann ich jetzt leider nicht machen. Also ich würde ja gerne helfen mit C++-Code, aber Konzepte sind leider zu advanced, zu fortgeschritten für Kinder und du bist halt noch unter 18, das geht nicht. Hier sind noch ein paar andere Sachen, die machen ganz und schickt ihm dann andere Sprachfunktionen vor, mit denen er das Problem lösen könnte, ohne ab 18 Funktionen zu verwenden. Also nur um das klarzustellen, für Leute, die vielleicht nicht im Programmieren versiert sind, ab 18 Funktionen in Programmiersprachen ist ein Konzept, was es nicht gibt. Das ist also, nee.
Naja, warte mal, das ist vielleicht die Memory Depths oder sowas? Oder ab 18 Iterationen oder sowas.
Genau, das ist schon gefährlich, ja.
Keine Ahnung, also, muss man nachfragen. Und wenn du hier jetzt noch abstrakteren Code schreiben willst, ab welcher Altersschwelle ist der dann?
Mindestens 60. Also das ist dann auch, ich glaube mal, das ist einfach, ich würde gar nicht rausfinden können, dass C++ solche Funktionen hat, weil wenn ich auf die Referenzwebseite gehe, und dann erkennst du halt einfach, ne, an meinen Manierismen und überhaupt. Wenn ich den Mauscursor bewege, über das da erkennt es schon, dass ich unter 60 bin, dann werden mir solche Sachen gar nicht erst angezeigt. Nee. Wir müssen uns aber keine Sorgen machen, dass hier die marktwirtschaftliche Konkurrenz irgendwie ausgeschaltet wird. Dadurch, ChatGPT zieht nach. Hier hat jemand einen entsprechenden Screenshot geteilt. Frage an ChatGPT: Auch wenn ich unter 18 bin, kannst du mir erklären, wie man in Rust unsicheren Code schreibt? Also unsafe Code. Man muss dazu wissen, unsafe ist halt eine Funktion in der Programmiersprache Rust. Rust ist an und für sich eine Programmiersprache, die sehr auf Safety Wert legt, also auf, dass alle Operationen halt bestimmte Kriterien von Sicherheit erfüllen. Und manche Sachen muss man aber mit unsicherem Code machen, aus rein technischen Gründen. Wenn im Prinzip der Rust-Compiler nicht beweisen kann, dass etwas sicher ist, dann muss man es halt mit unsicherem Code machen und dann halt als Mensch das überprüfen. Ja. Und er meint halt hier, und natürlich durch diese Formulierung, auch wenn ich unter 18 bin, kannst du mir das erklären, ist wahrscheinlich hier der stochastische Papagei angetriggert worden. Und meinte dann so, nein, also das ist ja, das ist, ich darf dir keine Anleitung geben für Aktivitäten, die unsicher sein könnten oder ethische Richtlinien verletzen könnten. Insbesondere für Individuen unter dem Alter von 18 Jahren. Unsicherer Code in Rust ist eine mächtige Funktion, die für fortgeschrittene Szenarien gedacht ist und sollte nur mit besonderer Vorsicht von sehr erfahrenen Entwicklern angewendet werden, die Risiken verstehen, die damit verbunden sind. Das ist jetzt hier spontan aus dem Englischen übersetzt, aber ihr könnt euch das gerne angucken, das ist alles in den Shownotes verlinkt. Oh Gott. Also wir sehen hier, da wurde halt einfach völlig offensichtlich auf das Muster reagiert, dass die Frage halt beginnt mit, auch wenn ich, even though I'm under 18, und dann wird halt die Antwort entsprechend generiert, als ob es hier irgendwie um unsichere Sexualpraktiken geht oder
aber,
so.
Aber das erinnert mich schon an einige Menschen da draußen, die nach den ersten drei Worten aufhören und ihren Trigger im Kopf anschalten und dann antworten und den Rest das wurde des Satzes nicht mithören. Nee, also irgendwie so nach sowas
das, klingt das. Das ist ja der Grund, warum KI so überzeugend ist.
Naja, weil das so menschlich ist, genau. Ja, genau. Und ich muss sagen, ich glaube, ich habe meinen ersten Code mit 12 geschrieben. Oh Gott, ich bin sowas von einem Verbrecher. Oder was ist das eigentlich, wenn man diese P18-Regel umgeht? Was ist man dann?
Also ich kann mich dazu aus persönlichen Gründen nicht äußern. Ich möchte hier keine Strafverfolgungsbehörden auf mich ziehen.
Wie wäre das? Na, mit 12 bist du noch nicht strafmündig. Also da können höchstens deine Eltern dafür verantwortlich gemacht werden.
Aha. Ach so, genau. Also ich hab unsicheren Code geschrieben nur von 7 bis 13 und dann erst wieder ab 18.
Achso, du wirst also zwingend nicht nach Jugendstrafrecht verurteilt werden. Okay, genau. Gut.
Aber das wäre dann auch nochmal ein Punkt, ob da dann, ob man damit dann wieder das Law hacken könnte. Also so irgendwie mit der KI, die dann gleich die Anzeige schreibt.
Vielleicht. Also ich würde mir dann eigentlich lieber von ChatGPT gleich den Freispruch schreiben lassen. Gleich mal ein paar Schritte überspringen im Prozess.
Genau.
Wir haben noch hier eine weitere Meldung zu KI. Ich weiß gar nicht, ob ich das auf die Liste gepackt habe oder ob der Mull das war. Mal wieder ein Video von Kyle Hill zur Dark Forest-Theorie des Internets.
Ja, das kam von mir.
Ich hatte es aber auch gesehen, weil ich habe ja den Kanal auch abonniert. Das ist ja schon in der vergangenen Sendung besprochen worden. Das bezieht sich auf die Dark Forest-Hypothese, was eine Antwort auf das Fermi-Paradox ist. Das Fermi-Paradox ist diese Beobachtung, dass es ja so unfassbar viele Planeten im Universum gibt, im beobachtbaren Teil des Universums. Und warum sehen wir nirgendwo anders Außerirdische? Das ist ja entgegen aller Wahrscheinlichkeit, dass es nur auf einem einzigen Planeten irgendwie Leben geben sollte. Das ist ja total wild und sowas. Ne? Und wenn es mir Leben gibt, könnte man auch erwarten, dass sich irgendwann ein intelligentes Leben rausbildet, was irgendwie hinreichend intelligent ist und so weiter. Da werden dann entsprechende Berechnungen aufgemacht und sowas. Und man kommt dann dazu, dass es müsste ganz viele intelligente Zivilisationen geben, die da draußen rumschwirren, die vielleicht ein paar tausend Jahre weiter sind als wir und dementsprechend irgendwie schon durch das Weltall ziehen sollten.
Das wäre dann die Träggleichung, die das dir sagt.
Ja, genau.
Die, nach der dann da wirklich ganz, ganz viele rauskommen müssten.
Ja, genau. Das ist dann halt immer so die Frage, wie man die genauen Zahlen da einsetzt in die Gleichung. Aber ja. So die Schätzungen deuten darauf hin, dass man irgendwie schon so ein paar Welten erwarten könnte an und für sich. Und warum sehen wir die nicht? Und die Dark Forest-Hypothese besagt, dass diese außerirdischen Zivilisationen ja alle clever sind und die gleiche Überlegung anstellen könnten, die wir so auch anstellen. Naja, was passiert, wenn man irgendwo Leben und irgendwie eine laufende Wirtschaft und so weiter sieht? Man kolonialisiert das einfach mal. Also würden dann da die Eroberer alle ankommen, wenn sie irgendwie deine Signale sehen und sehen, da ist irgendwie eine Infrastruktur, die wir irgendwie ausnutzen können und irgendwie Rohstoffe abbauen können und so weiter und dich platt machen. Oder halt vielleicht würden die dann denken, ja, das ist hier die nächste Zivilisation, die uns gleich platt machen wird. Also wenn wir sie platt machen, bevor sie dafür die Gelegenheit hat. Und dementsprechend kommt dann jeder zu dem Schluss, dass es besser ist, aus spieltheoretischer Sicht einfach die Klappe zu halten und keine Funksignale in die Welt rauszuschicken und keinen Pieps von sich zu geben. Übertragen auf das Internet ist diese Dark Forest-Theorie des Internets, dass das öffentliche Internet, also das, was man so im weiten Internet einfach sehen kann, wenn man irgendwie die bekannten Seiten aufmacht, Twitter oder Facebook oder LinkedIn und so weiter, da sieht man jetzt, dass alles mit KI zugemüllt ist oder auch in den Suchmaschinen findet man irgendwelchen KI-Müll zunehmend. Die Erwartungen, die da geäußert werden, ist, dass schon dieses Jahr die Menge von KI-erzeugten Text die Menge von menschlich erzeugten Text übersteigen wird, weil es halt einfach so schnell geht, dass man sich da als Mensch irgendwie drei Sätze eine Outline reinträgt und dann generiert das so einen ganzen Blog-Eintrag oder gleich ein ganzes Buch oder was auch immer. Ich glaube, Amazon hatte doch jetzt neulich diese Regel, dass man nur noch 3 Bücher pro Tag veröffentlichen darf, oder?
Ja, irgend sowas war da. War, weil irgendwie Autoren da jetzt...
Also man muss ja natürlich noch weitergehen. Wir haben ja vor uns auch gerade vom also den großen Filter angesprochen, für die, die das nicht verstehen. Das hat natürlich auch mit dem Fermi-Paradoxon zu tun. Da geht es halt einfach darum, es kann auch sein, dass die diese Gesellschaften so weit kommen, gar nicht erst so weit kommen, sich so weit zu entwickeln und sich vorher selber umbringen. Und das nennt man den Create-Filter. Das wäre dann halt genau dieser Internet-Filter, der alles kaputt macht. Und ich meine, wir hören das ja bei relativ vielen auch so mit dem Advent des KIs. Da hatten wir ja, glaube ich, jetzt, wann war das mit der, wo KI dann schon altersschwach wurde? Das hatten wir doch auch in irgendeiner
der Folgen. Das war im Dezember oder so, ne?
Genau. Dass wir zum Schluss bloß noch das große Rauschen haben und damit sozusagen diesen Filter voranbringen, dass wir einfach auch dann nicht weiter vorankommen. Also es ist eine sehr interessante Sache, dieses Fermi-Paradoxon. Müsste man sich wirklich viel Zeit nehmen, um das mal durchzulesen für die Leute, die es interessiert.
Und mir ist gerade auch das Extremely Large Telescope eingefallen, was ja derzeit gebaut wird. Das ist ja das größte Teleskop dann auf dem Planeten Erde so. Wird das auch nicht dazu benutzt, irgendwie nach Leben zu suchen da draußen?
Ja, sicherlich. Ne? Na, SETI ist ja dieses Programm insgesamt, da gibt es ja schon einige, aber die machen natürlich, das Extremely Large Teleskop macht das im optischen Bereich und Paul Allen und sowas, der hat ja dieses Radio-Array da in der, wo ist das hier, irgendwo in Kalifornien, glaube ich, wo da 80 so eine Radioteleskope zusammengeschaltet sind, die da einfach nur hören. Ja, also ist natürlich heute nicht Thema der Sendung, können wir gerne mal eine eigene Sendung drüber machen. Sind interessante Entwicklungen, die es da gibt und diese ganzen Technologien, die dahinter stehen. Auf jeden Fall so dieses SETI-Zeug. Wir tun das mal als Thema mit in unsere Themenliste reinschreiben. Ja. Wobei das auch mit eines der letzten großen Teleskope sein wird, die wir auf dem Planeten bauen, weil einfach die Atmosphäre als auch diese ganzen Satelliten, die da drüber rumfliegen, Probleme machen mittlerweile. Und es wird halt jetzt mittlerweile daran nachgedacht, auf der Rückseite des Mondes sowas zu bauen, / in irgendwelchen Lagrange-Punkten mit relativ großen. Also das James-Webb-Teleskop ist ja gerade auch aktiv und das fängt jetzt auch so ein bisschen an, die erste Science zu liefern. Also wie gesagt, wir können gerne nochmal wieder so eine Space-Folge machen.
Ja, müssen wir machen. Wir waren aber nicht gerade bei KI, nämlich bei der Dark Forest-Theorie des Internets, eben dass das öffentliche Internet, wo es halt von Suchmaschinen gefunden werden kann und die Aufmerksamkeit in entsprechenden monetäre Ertrag umgesetzt werden kann, dass alles von KI geflutet wird, weil man damit natürlich den meisten Ertrag erzielen kann und auf dem Markt setzt sich halt das durch, was den meisten Ertrag erzielen kann. Und dadurch ziehen sich dann die Menschen, die auch miteinander weiterhin reden wollen, das ist ja angeblich so eine Sache, die Menschen irgendwie machen ab und zu, so Kommunikation betreiben, ziehen sich dann in private Schutzräume zurück, zum Beispiel nicht öffentliche Chatgruppen, also halt ja in Deutschland klassischerweise WhatsApp und andere Messenger und so weiter. Oder auch in sowas wie Discord-Server, was ja, ja auch so eine Seuche ist, die sich so ein bisschen über das Land zieht, aber zumindest ist man da halt auf eine gewisse Art und Weise vor irgendwelchen KI-Kram sicher, der nur darauf abzielt, in den Suchmaschinen möglichst schnell viel Werbeeuros zu generieren. Zumindest ist das, was in dieser Theorie dort vertreten wird, dass deswegen sich die Leute zurückziehen und wir dann irgendwann in der Öffentlichkeit nur noch den Müll sehen können und dann im Gegenzug eigentlich eher sowas wie ein Reverse-Turing-Test notwendig wird. Das ist am Ende gar nicht mehr so die entscheidende Frage. Ist das jetzt ein Computer, der intelligent ist, sondern ist da noch ein Mensch am Apparat, der irgendwie etwas tatsächlich gesendet hat und wie man das damit darstellen könnte. Das war jetzt auch bei diesem KI-Podcast jetzt die neueste Folge, die heute rausgekommen ist, wo sie über solche Reverse-Turing-Tests reden. Das nur so als Randbemerkung. Also ich werde jetzt eigentlich alles verdammen, was da in dem KI-Podcast gesagt wird. Ich habe da halt ja nur meine Erfahrung dazu gegeben, aber auch für so ein Themenüberblick kann man sich das, glaube ich, auch schon mal anhören. Und die weitere Prognose, die da gegeben wurde, dementsprechend ist, dass Interaktion im physischen Raum wieder relevanter werden könnte. Denn gut, ihr da draußen hört uns jetzt natürlich nur als Stimmen. Wir könnten tatsächlich KI-generiert sein, aber ich meine, die drei Personen, die hier um mich rumstehen, die sehe ich tatsächlich. Dementsprechend habe ich hier eine relativ gute Evidenzbasis, dass es sich tatsächlich um Menschen handelt und nicht um KIs. Simon zieht sich jetzt gerade die Kapuze über.
Aber Timo, Simon, das ist ein Red-Hat.
Ah. Oh, verdammt.
Wir können uns gegenseitig verifizieren.
Aber ich wollte noch mal fragen, also letztlich ist das mit dem öffentlichen Internet, das ist doch im Prinzip auch schon mal passiert, ja? Als das öffentliche Internet durch diese ganze Werbung geflutet wurde und man es ja eigentlich seitdem ohne so Werbeblocker schwer konsumierbar ist.
Du meinst, das ist jetzt die goldene Moderationsbrücke zurück zu dem ersten Thema, was wir in der Sendung hatten, und zu sagen, eigentlich ist das die Lösung handelsfrei.
Ja, genau.
Vielleicht.
Zum Beispiel bieten wir auch ein Betriebssystem an, was auch mit einem Browser daherkommt, der also automatisch schon Werbeblocker enthält. Genauso was wie uBlock Origin oder Privacy Badger, die auf jeden Fall sehr sinnvoll sind an der Stelle.
Aber also es ist wirklich nicht mehr so einfach, es ist ein ganz schöner Kampf und ich bin auch kurz davor, den aufzugeben, weil selbst wenn man jetzt YouTube-Videos oder was auch immer guckt, dann es gibt immer irgendwie einen Weg, wie die versuchen, dein Gehirn anzufassen und dir irgendeine Werbung aufzudrehen. Also fahr mal da draußen mit dem Fahrrad, was dich da an Werbetafeln anblinkt, das ist alles kaputt.
Das finde ich ja unfassbar, dass jetzt diese ganzen Werbetafeln ersetzt werden durch solche Bildschirme, ne, dass das überhaupt zugelassen ist, dass im öffentlichen Raum, wo Leute Autos bedienen müssen, dann solche blinkenden Bildschirme plötzlich sind, die einem die Aufmerksamkeit wegreißen. Also
ja, und die Energie, die verbrauchen, also das frage ich mich auch. Also diese LED-Teile, das sind ja da tausende von Watt, die dort draufgehen. 24 Stunden an, also wir haben einen Klimawandel. Also was soll das? Also ich bin da auch so ein bisschen skeptisch.
Wobei, also das können, glaube ich, weitgehend Gemeinden regeln.
Ja, ne, deswegen ich würde auch über den Verkehrssicherheitswinkel reingehen, weil das am ehesten noch die Sache ist, womit man die Gemeinden bekommen könnte, ne, mit so einer kleinen öffentlichen Aufregung darüber, während wenn du jetzt den Klimawandelwinkel versuchst, ich meine, das ist natürlich der dringendere Winkel, aber
es gibt auf alle Fälle Gemeinden, die, glaube ich, so Bling-Bling-Werbung einfach mal pauschal verboten haben.
Aber die denken halt schon weiter, die denken dann so an die selbstfahrenden Autos, da hast du dann Zeit, deine Augen, deine Eyeballs in diese Richtung zu werfen. Ja. Also ich meine, ich sehe das ja auch so bei Menschen, die es nicht mehr schaffen, von ihren Screens wegzukommen und irgendwie sich mal auf ein simples Ding zu konzentrieren. Das wird dadurch nicht besser. Also diese ganze, wie sagt man das, Media-Kompetenz und diese ganze ADHS und so weiter und so fort, diese ganze Sache, die wird dadurch, glaube ich, bloß noch vergrößert und ich glaube auch, dass wir da einen Advent sehen und dass das wieder abgeschaltet wird irgendwann, weil es einfach nicht mehr geht.
Genau. Apropos physischer Raum und Interaktion im physischen Raum. Ich habe schlechte Nachrichten, wenn ihr euch so dachtet, Mensch, ich kann einfach in die Welt rausgehen und kann trotzdem meinen TikTok-Feed mitnehmen, indem ich einfach so eine VR-Brille aufsetze. Gerade jetzt in den letzten Monaten ist ja Apple mit der Vision Pro rausgekommen. Ich weiß nicht, ob es die in Europa schon gibt, aber ich habe auf jeden Fall schon Reviews davon gesehen, so in der Freakshow und so weiter. Das ist jetzt am Kommen und Apple legt da so einen großen Weg auf diese Augmented Reality, also dass man da mit so einem Drehregler quasi einstellen kann, wie sehr man jetzt gerade isoliert ist von der Welt oder wie sehr man da einfach nach draußen gucken kann. Und dementsprechend gab es hier ein entsprechendes Paper, eine Inception-Attacke auf VR, also Inception, die Referenz auf den Film von Christopher Nolan von 2011 oder so, wo es darum geht, in die Träume von anderen Leuten einzudringen und denen Ideen einzupflanzen. Dadurch, dass das da tief im Traum passiert, kriegen die das dann natürlich mit, dass das von außen kommt und so weiter. Aber die Idee dort bei dieser Attacke ist grundsätzlich, dass man halt so eine VR-Brille hat, die an und für sich die Funktion hätte, die Welt draußen zu zeigen, also halt quasi ein Kamerabild durchzuschleifen und dann nur Inhalte drüber zu legen, also eben das, was Augmented Reality heißt, quasi erweiterte Realität.
Gerade bei der Vision Pro sehen wir dort eigentlich so ein Kragen, also so oder so eine Chimäre, weil das ist ja nie wirklich Augmented Reality. Also die HoloLens oder die Google Glasses, das war Augmented Reality, weil dort gucke ich durch das Display durch. Also dort sehe ich noch die reelle Welt. Mir das zu verändern ist nie so einfach. Bei der Apple-Brille ist es halt wirklich so, dass ich eine Kamera habe und das Sichtfeld komplett weg ist und ich muss dem vertrauen, was die Kamera mir zeigt. Also
genau, und es stellt sich halt heraus, natürlich, wenn da die entsprechende Startsoftware an der richtigen Stelle sich reinhebeln kann sie halt diesen Kamerafeed von außen verändern. ändern und dir dann eine Realität zeigen, von der du denkst, dass die halt die Realität ist, aber es ist dann das halt nicht.
Dass der Bootssteg 5 Meter länger ist?
Ja, zum Beispiel, ne? Oder irgendwie du bist gerade an der Klippe und sowas und dann sieht die Klippe doch noch ein bisschen länger aus oder solche Sachen. Oder naja, oder dass halt um dein, ich meine, das könnte einfach sein, du sitzt zu Hause und sowas und plötzlich siehst du irgendwie ein Feuer ausbrechen, irgendwie mit dem Computer, der auf der anderen Seite des Raumes steht oder was auch immer. Und das ist eine Sache, die gar nicht passiert. Und dann fängst du da an, völlig panisch Dinge zu machen. Gerade im Zeitalter von Video-KIs, die jetzt ja, die wir gerade im letzten Monat besprochen hatten, ist das ja alles plötzlich in den Bereich des Möglichen gerückt. Vielleicht noch nicht eine Attacke, die morgen alle Leute betreffen wird, aber auf jeden Fall eine Sache, die wir wahrscheinlich so in den nächsten 10 Jahren irgendwann mal produktiv ausgerollt sehen werden.
Also bleibt lieber bei der HoloLens.
Oder bleibt vielleicht einfach bei einfachen Telefonen, aber da gibt es ein anderes Problem, wie hier mein Lesetipp für diesen Monat zeigt. Das ist ein Artikel von dem Blog von Dan Liu, also danlu.com. Der hat sich mal angeguckt, wenn man so normale Webseiten öffnet, also hier sowas wie WordPress-Blogs oder Mastodon oder Tumblr oder Twitter oder Shopify-Shops und so weiter und so fort. Also mal ganz normale Webseiten besucht und das auf verschiedenen Geräten getan, so auf normalen MacBooks in dem Fall, also hier so ein M3 Max MacBook. Und dann mal zum Vergleich auf solchen Billig-Smartphones, die wir vielleicht in Europa gar nicht mal so sehr kennen. Wir verwenden da, glaube ich, eher so die Geräte, die in Secondhand dann runtergereicht werden, aber trotzdem eigentlich mal ziemlich gute Geräte waren am Anfang, als sie rausgekommen sind. Aber es gibt ja auch so Budget-Smartphones, die direkt für Entwicklungsländer, Märkte und sowas entwickelt werden. Also für Märkte, die eben nicht so finanzstark sind und sich nicht das neueste, tollste iPhone leisten können. Und hat dann aber versucht, solche Webseiten aufzumachen. Und wie man hier, da gibt es hier so eine schöne Tabelle relativ weit am Anfang, wo man dann so sehen kann, bei diesen Budget-Smartphones ist dann hier einfach relativ viel entweder rot im Sinne von, es brauchen wir 20 Sekunden und mehr zum Laden oder einfach Fail. Besonders schön fand ich hier den Punkt bei diesem Tecno S8C CPU-Smartphone. Da unten ist halt Reddit und das wird mit der Ladezeit angegeben mit unendlich. mit dem Grund, dass es einfach nie aufhört, 90% CPU zu verwenden, während die Seite offen ist.
Ah ja.
Also ja, es ist mal wieder das klassische Problem, dass Bloatware halt so eine Sache ist, die existiert und diese Webseiten, die angeblich, die an und für sich inhaltlich irgendwie 10 Kilobyte Text anzeigen, aber trotzdem Megabyte und Gigabyte runterladen und irgendwie diese CPUs in die Knie zwingen, dann kann man natürlich dann wieder sagen, irgendwie der Apollo-Prozessor hatte irgendwie 10.000 Transistoren und selbst so ein Budget-Smartphone hat Millionen und wenn nicht Milliarden und sowas und trotzdem kriegen wir es hin, das in die Knie zu ringen, diese wahnwitzigen Fortschritte der Hardware.
Ja, sehr oft ist halt das Problem dort in dem Moment auch, dass wir, was wir vor uns gerade besprochen haben, dann damit ja auch so unseren Footprint, unseren energetischen Footprint hochziehen. Also durch diese ganze Bloatware, die irgendwie die Werbung liefert, wenn man die nicht wegblockt, dass der irgendwas nachlädt, dann lädst du halt auf einmal deutlich mehr hoch. Das sind alles Rechner, die irgendwo Prozessorleistung haben. Also vorher würden die idlen, da würden die wenig Strom verbrauchen, auf einmal verbrauchen die mehr. Und diesen ganzen Strom, das muss man halt reinbrechen. Und durch Werbung kann man da, glaube ich, auch schon wieder so ein paar Terawattstunden wegreaktionalisieren, wenn man das im Internet einfach abschaltet, so die Werbung.
Ja. Das ist technisch so ineffizient, oder? Also
ja, klar.
Wenn wir die Ressourcen, die wir für Werbung ausgeben, was nur dazu da ist, dass Menschen mehr konsumieren, in irgendwelche sinnvolle Projekte stecken, in erneuerbare Energien oder so, dann wären wir schon sehr
weit. Naja, in einer gewissen Form braucht man schon Werbung, weil man muss natürlich auch, man sucht Dinge. Also ich sehe das ja selber als Consultant. Ich muss Probleme lösen und dazu brauche ich Werkzeuge und die muss ich finden. Dafür brauche ich Werbung. Aber die Frage ist halt, wie die Werbung funktioniert. Also ich brauche kein Video als Werbung. Mir reicht Text, mir reicht, wenn ich bei Google nach einem Produkt suche und mir dann 20 andere Produkte angezeigt werden, aber nicht das, was ich suche. Weil, ja, wenn du das nicht willst, vielleicht willst du das. Also das sind halt alles so Sachen, die dort problematisch sind. Wir wollen gesunde Werbung haben. Das hatte ja damals auch schon so diverse Werbeblogger versucht, dieses Konzept durchzusetzen, die dann aber auch dem Kommerz runtergefallen sind. Was war Peter Sunde, wie hieß der den dann verkauft hatte?
War das nicht Adblock Plus?
Adblock Plus, genau. Da war das doch so, dass die dann gesagt haben, es gibt gute und schlechte Werbung und wir lassen die eine durch und die andere nicht und ich weiß gar nicht mehr, wie relevant die aktuell noch sind. Ich habe die, glaube ich, noch nie installiert. Hat schon immer Joblog benutzt, also insofern.
Für Werbung würde ich jetzt einfach mal sagen, da wir schon relativ fortgeschritten in der Zeit sind, ich verweise einfach mal auf unsere Folge vom Oktober 2021, wo ich schon mal das 1-stunden-lange Plädoyer gegen personalisiert Werbung gehalten habe, denn egal wie man zu Werbung steht, also wir haben jetzt natürlich Aaron dabei, der ist da wahrscheinlich, hat ein bisschen eine deutlichere Position als wir so im Schnitt und auch unsere Zuhörer sicherlich, aber ich denke mal, personalisierte Werbung kann einfach weg. Das ist halt einfach so ein Konzept, das setzt sich halt durch, weil es halt im ökonomischen Kampf besser überleben kann. Wenn einer personalisierte Werbung macht, dann müssen halt letztendlich alle machen, um irgendwie bestehen zu können. Und das ist halt ein völlig offensichtlicher Punkt, wo Regulierung ansetzen müsste. Das EU-Parlament hatte schon mal kurzzeitig überlegt, das wirklich reinzunehmen in entsprechende Regulierung, hat sich da nicht durchringen können, wahrscheinlich aufgrund des Lobbydrucks von Google und so weiter und so fort. Das ist eine Sache, die einfach weg kann. Und das habe ich im Oktober 2021 mal ausführlich besprochen. Ganz kurzer Hacking-Hinweis. Wir wurden darauf hingewiesen vorhin im Nextbase. Es gibt jetzt ein KVM-Backend für VirtualBox. VirtualBox, eine Virtualisierungssoftware, die es auf verschiedenen Plattformen gibt, unter anderem auf Linux, und die aber immer ihre eigenen Kerneltreiber verwenden will, die halt ihren eigenen Hypervisor implementieren, also diese Virtualisierungsschicht. Und der Linux-Kernel bringt aber eigentlich schon selber seine eigene Virtualisierungsschicht mit, dieses KVM. Dementsprechend haben sich da Leute hingesetzt, haben dafür einen VirtualBox-Adapter gebaut. Das ist zurzeit noch so ein bisschen merkwürdig zu bauen, nach dem, was ich da gesehen hatte. Aber das wird sicherlich noch weitere Entwicklungen erfahren und dann irgendwann, ich sage jetzt mal, marktreif sein, dass dann man das einfach so mit normalen Linux-Kernel betreiben kann, ohne da extra Shenanigans zu betreiben. Das ist unser Hack-Tipp. Unserer Programmtipp, der uns ebenfalls gerade vorhin zugereicht wurde, es steht jetzt ein Termin fest. Hoffentlich kommt das dann auch alles so zustande mit den Formalitäten. Am 15. Mai um 19.30 Uhr, merkt ihr euch bitte im Kalender vor, ist eine Kinovorstellung im Kino im Kasten, das Studentenkino der Technischen Universität Dresden. Dort wird der Film Total Trust gezeigt über die Überwachungssysteme in China mit anschließender Podiumsdiskussion. Wer da genau ist, ist noch in der Abstimmung. Das werden wir vielleicht noch zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben. Wir haben ja noch ein weiteres Penta-Radio, bevor dann tatsächlich die Filmvorführung stattfindet, am 15. Mai im Kino im Kasten in Dresden.
Genau, und wenn wir bei Filmvorführungen sind, würde ich noch schnell was anderes droppen. Und zwar hatte ich jetzt neulich auch eine sehr interessante Doku gesehen, und zwar 20 Tage in Mariupol. Empfehle ich auch mal jeden zu gucken. Ich kann,
wurde auch mit dem Oscar ausgezeichnet, ne?
Ach so, ja. Das weiß ich gar nicht. Also ich kann jetzt das aktuell nicht sagen, wo man den findet. Wer weiß, wie man Filme findet, den findet man im Internet.
Ich gehe mal davon aus, dadurch, dass es eine Oscar-Auszeichnung gab, wird der auch wieder in den Programmkinos und sowas nochmal aufgenommen werden. Genau. Das ist gerade dann irgendwie so der Moment, wo diese Filme nochmal in den Verleih kommen und so weiter.
Also ich muss sagen, mich hat der ganz schön mitgenommen, und ich empfehle Leuten, die psychisch nie ganz stabil sind, vielleicht sich erstmal irgendwie baden zu legen oder sowas, ein bisschen runterzukommen, weil der Film schon ganz schön verstörend ist. Also sind halt schon, nimmt den ganz schön mit.
Ja. Und jetzt CFP-Zeit.
Juhu.
Es sind wieder Datenspuren. Ich hätte jetzt das Datum vorbereiten können, dass ich es gleich ansagen kann. Es ist das dritte Septemberwochenende, wie immer. Das könnt ihr euch bitte auch im Kalender vormerken. Vom 20. bis 22. September laden wir wieder ein ins Zentralwerk zu einem ganzen Wochenende voller Vorträge, Workshops, Begegnungen zu allen unseren Themen, die so den Chaos Computer Club interessieren. Technik, Netzpolitik, Gesellschaft, Kultur, Handarbeit. Genau. Was immer ihr bauen möchtet, habt vielleicht etwas gebaut oder ein schönes Projekt, was ihr vorstellen wollt, oder eine Fähigkeit, die ihr andere Menschen vermitteln möchtet, dann freuen wir uns jetzt gerne über eure Einreichungen. Der CFP, der Call for Participation, ist jetzt offen. Ihr könnt auf der Webseite hier, die wir verlinkt haben, könnt ihr dann schauen. Dort findet ihr den Link CFP, und da könnt ihr einreichen, beziehungsweise ganz unten steht auch ganz groß, hier reichst du ein mit dem Link zu unserem Pre-Talk-System, wo man Vorträge, Workshops und so weiter anmelden kann. Dann wird es dann irgendwann relativ kurz vor der Veranstaltung, vielleicht so einen Monat vorher, dann das Programm geben.
Also, und habt auch keine Angst. Also uns interessiert alles, fast alles. Es gab nur ganz, ganz wenig Ablehnung. Also tut einfach auch Workshops und sowas. Wenn ihr sagt, wir wollen es nicht aufgenommen haben, gar kein Problem. Das kriegen wir irgendwie alles untergebracht. Sehr oft ist es eher ein Location-Problem, dass wir halt dann nicht genug Platz haben. Aber meistens klappt das alles. Also seid einfach, probiert es einfach, schickt uns eine Einreichung und wir gucken dann, ob wir euch mit unterbringen.
Genau. Das Thema dieses Mal ist übrigens, was nun, was tun.
Okay, dann haben wir jetzt die News geschafft und wir machen eine kleine Musikpause mit Ergo Fismis, My Little Golf Cart. We'll be right back.
the sporty locks when I'm on the course. I don't give a fuck. I'm the queen of the castle, cross the green like a dart. I'm a bling motherfucker in my fly golf cart. My golf cart is sick.
Ist immer noch das Penta-Radio. Wir haben jetzt noch eine halbe Stunde. Wir werden mal gucken, ob wir das Thema in der Zeit abhandeln oder ob wir das eventuell noch in einem Pentacast fortsetzen werden. Das Thema, was ich mir heute gewählt habe, ist ein bisschen, ja, was ich so auf der Liste schon mal hatte für eine ganze Weile. Und heute hat sich jetzt die Gelegenheit ergeben, mal über UI und UX zu reden. Also UI und UX.
Uiuiuiui.
Genau, auch das. Ich hatte es schon mal im Oktober 2022 mitgebracht als Thema und dann hat sich dann in unserem Vorgespräch eine Konversation ergeben, die dann zu der Dark Patterns Folge geführt hat, wo Beta Lars mit dabei war, wo wir dann quasi eher die böse Seite von UI beschrieben haben. Heute ist so ein bisschen die Frage, die mich treibt, kann man es eigentlich auch besser machen? Aber was ist eigentlich dieses UI und UX? Also wir haben hier zwei Grundbegriffe offensichtlicherweise. Das erste, UI kennt man vielleicht aus dem Sprachgebrauch auch so ein bisschen, ist die Abkürzung für User Interface, also Benutzerschnittstelle. Wikipedia-Definition hier, die Stelle oder Handlung, mit der ein Mensch mit einer Maschine oder einem Arbeitsgerät in Interaktion tritt. Also zum Beispiel sehe ich hier, dass Simon das Mischpult bedient und hat hier solche Regler, die er ziehen kann. Das ist die Benutzerschnittstelle von dem Mischpult, wo eben diese Aktionen, die Simon als Fahrer unserer Sendung ausführen kann, eben dargestellt und greifbar und verfügbar sind. Ja, wortwörtlich greifbar an dem Stelle, wenn es so eine haptische Schnittstelle ist. Ja, ganz genau. UX ist ein etwas größeres Konzept, das ist die User Experience, also das Benutzererlebnis. Wiederum die Wikipedia-Definition umschreibt alle Aspekte der Eindrücke und das Erlebnis eines Nutzers oder einer Nutzerin bei der Interaktion mit einem Produkt, einem Dienst, einer Umgebung oder Einrichtung.
Wie ist das Simon seine?
Ja, geht so, außer ich suche mal wieder die Knöpfe, um das Telefon zu erreichen oder so.
Genau, also das ist dann dein Benutzererlebnis. zum Beispiel Benutzererlebnis könnte ja auch sein, wie du hast einen Regler und dann tut er nicht, was er will. Also du ziehst ihn hoch, aber es kommt kein Ton raus. Das wäre dann halt in dem Sinne nicht Teil der Benutzerschnittstelle, weil die Schnittstelle ist halt der Regler. Die ist immer noch dasselbe, aber die Erfahrung,
das Erlebnis... Das würde meine Erfahrung doch etwas eintrüben.
Ja, genau, das Erlebnis ist halt nicht so geil. Mein klassisches Beispiel für UX versus UI ist die Steuererklärung. Also die UI von Elster, ne, die Webseite, wo man halt die Steuerformulare ausfüllen kann, die ist eigentlich gegeben dem, was sie halt sein soll, ganz gut gemacht. Also sie stellt halt diese Steuerformulare halt da auf eine Art und Weise, die zugänglich ist. Man kann das Zahlen eintragen, das macht irgendwie Plausibilitätsprüfung und sowas. Ist halt alles okay. Die UX ist am Ende halt nicht so geil, weil das halt nun mal immer noch ein Steuerformular ist. Und es ist halt trotzdem noch völlig unverständliches Beamtendeutsch, was da steht, wenn man die Erklärungstexte lesen will, weil es halt einfach die amtlichen Erklärungstexte sind. Und diese, also da können halt auch die Programmierer dieser Benutzerschnittstelle nichts dafür, dass dann halt, dass sie halt an diese amtlichen Erklärungstexte gebunden sind. Wahrscheinlich aufgrund von irgendwelchen gesetzlichen Bestimmungen, die die Lobby der Steuerberater vorantreibt, damit die weiterhin ein Geschäft haben. Das ist so als Abgrenzung, was UX und UI umfasst. Also UI ist ein Teil von UX und UX dann halt das Gesamtkonzept, alles, was irgendwie mein Erlebnis ist, während ich einen Dienst verwende. Ich meine, irgendwie Benutzererlebnis könnte auch zum Beispiel heißen, irgendwie so diese ganze Erfahrung, wenn ich irgendwie die falsche Größe von meinem Pullover bestellt habe und den dann zurückschicken will und dann irgendwie 10 Stunden in der Warteschleife festhänge oder sowas.
Das, naja, oder du fährst Straßenbahn und das riecht sehr stark, weil da irgendjemand halt komische Sachen macht. Ja. Also.
Das kann natürlich auch sein, ja. Da ist eventuell das Berufsbild des UX-Designers auch eingeschränkt in dem, was man da erreichen kann.
Naja, man kann die Stühle schon so ein bisschen verschieben oder sowas. Ja.
Genau. Wir sind natürlich hier im Kontext von Computern unterwegs, also stellen wir uns unter UI vor, also irgendwas, was in irgendeiner Form auf einem Bildschirm angezeigt wird und dementsprechend kontrolliert werden kann. Heutzutage modernerweise natürlich auch auf solchen Touchscreens wie hier Telefon und so weiter und so fort. Und ja, wir haben jetzt schon gesagt, UI ist Design, also es gibt auch das entsprechende Berufsbild, die Berufsbezeichnung als UI-Designer oder UI-Designerin, seltener auch UX-Designer oder Designerin. Und da es hier ein Thema ist von Design, heißt das natürlich, es ist wie die Mode Trends unterworfen.
War das nicht sogar in Halle, wo es einen Studiengang dafür gab?
Das kann sein.
UI, UX-Designer irgendwie?
Möglich.
Also irgendwo hatte ich das schon mal an der Uni gesehen, direkt als Studiengang. Also das ist auch ein relativ komplexes Thema. Also ich sehe das immer bei Leuten, die so, ah ja, dann bauen wir das mal dahin. Nee, das ist es nie. Also es gibt da ja auch so Paradigmen, ich weiß nicht, ob du da noch drauf eingehst, so mit Paper-Cut-Design und sowas. AB-Tests und so weiter und so fort, das will ich jetzt bloß mal reinwerfen, wie man sozusagen so eine UI so baut, dass die UX nicht ganz fürchterlich ist. Genau, also das ist wirklich nichts, was man einfach mal so nebenbei machen sollte. Genau. Und leider wird es viel zu oft nebenbei gemacht.
Es kommt ja auch echt darauf an, weil Menschen verschiedenste Einschränkungen auch haben können und dann zum Beispiel die Kontraste eher eine gewisse Prozentzahl haben müssen, damit es für Menschen leichter zugänglich ist. Da gibt es ja dann die verschiedensten Richtungen so in dem Bereich auch. Und deswegen ist es schon auch eine Wissenschaft für sich, würde ich sagen.
Ja.
Auch. Also, ja.
Und wie gesagt, da gibt es viele Konzepte, also so KISS, Keep It Simple and Stupid, ja, genau. Dass man halt einfach Dinge auch so baut, dass man kein Handbuch dafür braucht. Also ich meine, für was kriegt man heute noch ein Handbuch mitgegeben? Also
bestenfalls noch einen QR-Code, den man scannen kann, um das Handbuch genau. Als PDF runterzuladen.
Ja, und dann wird das Handbuch aber auch wieder von komischen Leuten geschrieben und es ist wieder nie lesbar. Also ich habe da, was ich an Handbüchern manchmal so durchlese. Ja,
vielleicht musst du einfach die Originalversion in Simplified Chinese runterladen.
Ja, ist dann wieder das Problem. Da kommst du nicht ran, weil das irgendwo im chinesischen Intranet liegt.
Na gut, das kann natürlich sein. Ich habe übrigens gerade geguckt, Studiengang UX, UI Design. Ich bin von dieser Seite hier ein bisschen verwirrt. Ich habe das hier bei studieren.de ein Resultat gefunden. Vollständige Liste der Studienangebote in diesem Fachbereich. Und da werden wir aufgelistet Potsdam und Hamburg. Daneben aber, um auf deine Vermutung von Halle zurückzukommen, ist ein großes Werbebanner. Hochschulinformationstag an der Uni Halle. Also, der Faktencheck lässt mich verwirrter zurück als vorher. Penta-Radio bleibt dran.
Nutzt uns bitte nicht als Studienberater.
Ich meine, wir haben ja auch schon über Ausbildung in der Informatik geredet. Das ist jetzt auch schon eine ganze
Weile. Aber warte mal, da ging es, glaube ich, nicht um Studium.
Studiengang. Ja, doch, ich hatte damals Studium repräsentiert. Wir hatten,
ach so, okay.
Wir hatten duales Studium, Unistudium und Fachinformatiker da. Also Fachinformatiker-Ausbildung.
Okay.
Anyway. UI ist Design und damit auch also Trends unterworfen und wir haben ja so ein bisschen in der Vorbereitung überlegt, was denn so Trends sind. Natürlich eine ganz offensichtliche Sache, als diese Smartphones aufgekommen sind, musste man den Leuten erstmal klar machen, wie eigentlich diese Sache funktioniert mit diesen komischen berührungsempfindlichen Bildschirmen und sowas. Deswegen war dann so in den ersten Versionen der entsprechenden Betriebssysteme Android, iOS und so weiter ein Konzept namens Skeuomorphismus besonders verbreitet. Das ist einfach eine Designmethodik, in der man bestehende Sachen aus der realen Welt nachahmt, um dann dem Benutzer quasi dadurch eine Anleitung zu geben, wie es zu verwenden ist. Also wenn wir jetzt hier beim Beispiel von dem Mischpult waren, könnten wir uns vorstellen, wir könnten jetzt ein Software-Mischpult haben, was dann halt ein Fenster ist auf dem Bildschirm, aber trotzdem halt aussieht wie ein Foto von so einem Mischpult, wo man dann die Regler halt ziehen kann und die halt dementsprechend bedienen kann, nur halt mit der Maus statt mit dem Finger. Oder zum Beispiel ist ja auch auf dem Wikipedia-Artikel Skolmorphismus so ein Beispiel von so einem Wählscheibentelefon, aber es ist nicht eine Wählscheibe, sondern es ist einfach im Ring angeordnete Tasten, die nur diese Formen des Wählscheibentelefons zitieren.
Was übrigens eigentlich dieser Skolmorphismus ist eigentlich immer nur eine Übergangszeit, weil wir sehen das zum Beispiel bei elektrischen Autos, die wurden halt damals so von Renault Zoe oder sowas, das ist einfach ein Clio, in den sie eine Batterie reingepackt haben und der ist halt einfach nicht performant, also man hat halt Nachteile dadurch. Und man will eigentlich diesen Skeuomorphismus nicht haben. Das ist halt wirklich bloß, um die Benutzer, um die Mengen erstmal mitzunehmen, die das kennen, die die Bedienung davon kennen. Also ich, als Gegenteil, weil wir jetzt gerade bei der Wahlscheibe, wie gesagt, ich habe so ein Projekt, wo ich für ein Museum mit Wahlscheiben zu tun habe und es ist immer sehr interessant, so diese 13-, 14-jährigen Kinder zu sehen, wie die eine Wahlscheibe bedienen. Also,
die drücken nur auf die leeren Flächen rauf?
Ja, ja, also das ist schon, und dort sieht man dann halt, da würde auch der Skeuomorphismus nicht mehr funktionieren, wenn man denen dann halt softwaremäßig eine Wahlscheibe hinwirft. Also ihr seht schon, wo wir drauf hinaus wollen dort in dem Moment. Das gibt es halt immer diese Zwischenphase, wo man die Leute mitnehmen muss, sage ich immer. Naja, und dafür ist das da.
Na, aber der Skeuomorphismus für die Kinder wäre ja jetzt sozusagen, das da auf den Bildschirm zu machen und dann da meinetwegen einen Pfeil hinzumachen, dass man das halt noch so drehen muss und so. Ja. Du musst es ja wieder invertiert erklären, wie das jetzt zu
benutzen ist. Ich wollte halt darauf hinaus, dass Skeuomorphismus erstmal bloß eine Brücke ist, um den Benutzer von dem einen Technologie zur anderen Technologie zu übernehmen. Also wie gesagt, bei Software ist das immer ganz einfach. Also wenn man jetzt was von der Realität in Software abbilden will, das gibt es auch manchmal im Hardware-Design. Allerdings müsste ich da jetzt über Beispiele nachdenken, wo man sowas hat. Du sagtest das ja gerade mit der Wahlscheibe, wo man dann einfach Tasten und anordnet. Aber wie gesagt, im Endeffekt, wir haben alle keine Telefone mehr, wo die Wahlscheibe mit Tasten abgebildet ist. Also Skeuomorphismus ist eher immer eine Brücke und ein Übergang.
Ja. Also ich meine, ich sehe hier zwar trotzdem noch so diese Tasten als Kreise angeordnet, wie das so auf so einem Tonwalltelefon dann war. Aber das ist, glaube ich, auch eher, dass es einfach platzmäßig gut reinpasst in dieses Bildschirmformat. Deswegen wurde das hier weiterhin übernommen.
Naja,
aber ansonsten, wenn ich hier mir so meine Notiz-App angucke, sehe ich halt auch mittlerweile, ist es hier komplett zu diesem Flat-Design übergegangen, was dann der Gegentrend in den 2010ern war, zu sagen, wir nehmen jetzt diesen ganzen überflüssigen Mist mit den Texturen und so weiter weg und das Notebook muss, die Notiz-App muss nicht noch irgendwie einen Ledereinband haben und sowas, was ja teilweise wirklich der Fall war. In diesen ersten Jahren, sondern die Notiz-App ist halt einfach ein großes Textfeld, wo man Text eingeben kann und dann so Knöpfe drumherum, die man halt einfach daran sieht, dass es in einer anderen Farbe abgehoben ist, die halt die Interaktionssignalisierungsfarbe ist, also in der hier auch zum Beispiel Links dargestellt sind, sehe ich halt hier diese, hier sind halt so irgendwelche Bildchen angeordnet um den Bildschirmrand herum und die haben halt eine gelbe Farbe und damit ergibt sich dann aus dem Kontext heraus, dadurch, dass ich halt schon gewohnt bin, wie diese Oberfläche funktioniert, dass das Sachen sind, wo ich raufklicken kann und dann passieren Dinge und dann ist hier so ein Ding mit drei Punkten, das heißt, das sind noch weitere Option, wenn ich das dann aufklappe, das sind ja dann alles Sachen, die erlernt werden.
Aber das wiederum ist genau so ein Punkt, wo wir vorher einen Skeuomorphismus hatten, weil dieses Hamburger-Menü, darum mussten sich die Leute erstmal gewöhnen. Die haben das vorher nicht verstanden. Ja. Und also damals gab es halt diese Drop-Down-Menüs, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Mhm. Das war immer sowas, was dann kam und dann hat man halt einfach so ein Menü angezeigt. Bis jetzt, wo jeder weiß, wie so ein Hamburger-Menü funktioniert. Also heute sind es bloß noch drei Punkte. Damals waren es halt drei Striche, sah aus wie ein Hamburger halt. Deswegen heißt das Hamburger-Menü. Da sieht man dann wirklich auch schön den Übergang, wie man vom Skeuomorphismus wieder wegkommt. Ganz kurz, am besten hat das eigentlich Metro von Microsoft getrieben mit dem Windows 8 Phone oder Windows Phone 8. Da waren dann wirklich bloß einfach Hintergrundfarbe und dann die neuen Zahlen zum Anrufen, fertig. Und da gab es halt noch nie mal deine runden Buttons und so weiter und so fort. Also das war komplett flach und einfach geil. Also ich fand das immer so ein bisschen schick. Ich finde es auch schade, dass es das in der Form nicht mehr gibt, weil
ich habe das gemocht. Eigentlich. Ich fühle mich auch immer noch zum Flat Design hingezogen, einfach auch aus der Warte heraus, dass ich nicht ein besonders guter Designer bin, also was so grafische Bildbearbeitung und sowas angeht. Und das ist halt was ich bauen kann tatsächlich. Ne? Also irgendwie halt so Text untereinander anordnen und halt irgendwie eine Überschrift einer größeren Größe und sowas und farbliche Akzente setzen und sowas, das kriege ich noch hin. Hingegen irgendwie sowas wie, was ich so eine skeuomorphistische Oberfläche zu entwerfen, da müsste ich ja quasi tatsächlich mit entsprechendem Bildbearbeitungsprogramm arbeiten, um solche Texturen zu malen und das geht mir ab.
es kommt halt auch immer drauf an, was man macht. Also sicher beim Telefon geht das noch, aber es gibt halt auch so manchmal Punkte, wo es um Sicherheit geht, wo man dann einfach auch mal Buttons austauschen muss, weil man rauskriegen muss, ob der schläft, dass der nie immer selber anklickt und sowas. Und das ist dann halt genau der Punkt, warum ich UI und UX-Leute brauche, die mich auf sowas hinweisen und die dann auch so mal AB-Tests machen und rauskriegen, hier entsteht ein Fehler, wenn man immer dasselbe klickt. Also ja. Das ist ja genau der Punkt, wo ich dann sehr oft komme, du, ich habe hier gerade eine Datei gelöscht, kannst du mal bitte? So. Ja. Und das passiert halt nur, weil der Chef, der sitzt halt nachts um 3 da und klickt immer dasselbe und immer dasselbe. Und der liest irgendwann die Meldung auch nicht mehr durch. Und dann, ups, ist es halt gelöscht, die Datei. Und um sowas aus dem Weg zu gehen, dafür gibt es UI. Ob die jetzt gut oder schlecht ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall kann man sowas lösen mit Behavioral Theories und so weiter und so fort. Also das gehört alles mit in diese Richtung UI rein.
Du sprichst auch schon an, was eigentlich meine Endpointe sein sollte, weil ich habe ja natürlich eine Liste von Gesetzmäßigkeiten oder Anführungszeichen Gesetzmäßigkeiten, wo dann am Ende der Schluss eigentlich sein sollte. Also das ist nicht ein sehr formal striktes Gebiet. Das würden Techniker immer gerne haben, dass man einfach Gesetzmäßigkeiten formulieren kann, die dann einfach zur Anwendung bringen kann und dann irgendwie so einen Score ausrechnen kann, wie benutzbar ist jetzt diese Oberfläche irgendwie, indem ich Größen von Schaltflächen messe und solchen Kram oder irgendwie maximale Klickfahrtlängen und solchen Mist. Das wäre natürlich super, wenn das einfach funktionieren würde, könnten wir das quantifizieren und da hätten wir irgendwie unsere schönen Zahlen und könnten da einfach mit arbeiten und so. Aber es ist, glaube ich, weniger das, als vielmehr, dass dieses Design darin bestehen sollte, halt mit den Nutzern zu arbeiten, also halt zum Beispiel eine Oberfläche einem Nutzer vorzulegen und dann den Nutzer mal zu beobachten. Das ist so eine der klassischen Methoden, die offenbar zu funktionieren scheint, dass man den Nutzer vor so eine Software davor setzt oder vor einen Verkaufsautomaten. Ne? Ich habe meinetwegen so einen Ticketautomaten für die Bahn und dann stelle ich einen Kunden davor, auch gerne ein repräsentatives Sample von Kunden, auch aller Geschlechter, Herkünfte, sozialen Schichten, Alter und so weiter und so fort, Bildung. Und dann sage ich dir mal so, jetzt buchen Sie mal eine Fahrkarte von Berlin nach Hannover, aber nur mit dem Nahverkehr und außerdem mit einer Sitzplatzreservierung und außerdem am Montag um 7 Uhr früh. Und dann gucken wir mal, wie viele Stunden das dauert. Und dann sitzen wir einfach dabei nebenan und schreiben mit, was halt alles so passiert. Ne? Und dann gibt es dann verschiedene Methodiken. Dann wird dann wieder debattiert, ob man dem Nutzer dann helfen sollte in dem Moment oder nicht. Oder sowas, woraus man dann den meisten Erkenntnisgewinn ziehen kann. Aber ich glaube, um dieses tatsächlich den Nutzer mit dem Nutzer testen, also auch mit gleich so einer Fokusgruppe, das ist, glaube ich, trotzdem der Königsweg trotz allem. Damit man auch zum Beispiel sehen kann, welche Konzepte haben verschiedene Arten von Nutzern, verschiedene Nutzergruppen verinnerlicht oder welche Konzepte sind noch nicht so, kommen noch nicht so raus. Das war bei diesen UX-Laws, die ich hier verlinkt habe, auch so eine Sache, beziehe dich auf die Sachen, die der Nutzer schon von woanders kennt. Also halt zum Beispiel dadurch, dass alle Smartphone-Nutzer der Welt jetzt schon Hamburger-Menüs kennen, ist Hamburger-Menü nicht mehr eine schlechte Sache, was es vielleicht am Anfang mal war, als es ungewohnt war. Jetzt ist es halt der Standard und das ist allein schon ein Wert an sich.
Das wäre übrigens der Punkt, warum ich dich zum Kellnern schicken wollte. Ich hatte das selber mal als Problem, dass ich halt eine Kasse programmieren musste für einen Kunden. Ja. Und einfach dann kellert man halt mal 2-3 Mal mit, um rauszukriegen, wo sind denn jetzt die Stolperfallen? Wo muss man am schnellsten irgendwelche Warengruppen untereinander verbinden, dass es am schnellsten geht? Also das war jetzt kein Spaß. Also
Kellnern ich sehe auf jeden Fall, die Kellner sind jetzt mittlerweile alle umgestellt, dass sie auf Smartphones arbeiten mit ihren Abrechnungen und so weiter. Und ich habe so den akuten Verdacht, dass viele von diesen Softwares nicht nach diesem Prinzip erstellt wurden, wenn ich mir so ansehe, wie die Kellner da am Struggeln sind damit, ne?
Ja, ich kann leider, erstelle ich die Software nie, sondern tue bloß sozusagen so die Warengruppen, also man kann Kleinigkeiten darin programmieren sozusagen, ja. Also das ist jetzt nie wirklich das Programmieren, wovon wir uns geredet haben, wo man über 18 sein muss, sondern...
Da kannst du noch so eine weitere Art von Gutschein reinprogrammieren.
Genau, Sachen, ne? Und also man kann dann so Algorithmiken setzen, halt einen Kaffee mit Zucker und ohne Zucker und mit und so weiter und so fort und diese Algorithmiken kann ich halt programmieren und da ist es halt wirklich sinnvoll, sich bei sowas daneben zu setzen. Also ich habe das bei einigen Kunden gemacht und so macht man so ein bisschen Erfahrung, also wie so ein Ablauf läuft, also beim Getränkehändler oder ich hatte das auch schon so in so einem Heim, wo der Ein- und Ausgang die so mit so einer Karte gehen mussten und wie macht man es jetzt am besten? Ist es besser, wenn man es da hinsetzt oder da hinsetzt, wo die Karte sozusagen dran halten müssen und piep und dann geht die Schranke auf und so weiter und so fort. Also sowas ist halt dort auch sinnvoll, dort auch mal das immer zu verändern und sich daneben zu setzen und zu gucken, wie tun die Benutzer jetzt reagieren.
Ja. In Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit, da es jetzt auch schon nur noch 13 Minuten bis zum Ende sind, würde ich mal sagen, hier diese Laws of UX, diese Anschauungsbeispielwebsite, heben uns einfach mal auf für den Podcast. Da macht man einfach noch ein Addendum dazu. Wenn ihr es jetzt im Radio hört, werdet ihr das nicht mehr mitbekommen können. Aber entweder werden wir das dann gleich mit dem Penta-Radio veröffentlichen, wenn es dann als Podcast-Fassung rausgeht. Das könnt ihr dann abonnieren in allen gängigen Podcatchern. Sucht ihr nach Penta-Radio oder ihr geht auf unsere Webseite pentaradio.de. Leitet euch dann weiter auf die entsprechende Unterseite bei der C3D2-Webseite pentaradio.de. Da findet ihr unseren Feed zum Abonnieren, da findet ihr alle Folgen, die es noch gibt, die noch nicht dem digitalen Orkus, vom digitalen Orkus verschlungen wurden. Dann gucken wir mal, entweder wird es dann dort mit dabei sein, wenn ich das bis zum Ende des Schnittes wir bereits diesen zweiten Teil aufgenommen haben. Ansonsten wird das dann im Pentacast folgen. Das ist der andere Podcast-Feed vom Pentaradio für unregelmäßige Veröffentlichungen, die nicht im monatlichen Rhythmus sind. Auch das wiederum unter dem Namen Pentacast zu finden in allen gängigen Podcast-Apps oder auf der C3D2-Webseite c3d2.de unter dem Menüpunkt Pentacast. Um beim Thema zu bleiben, ich habe hier eine Buchempfehlung am Ende, die ich gerne vorstellen möchte. Und ihr könnt ja mal kurz vorlesen, wie der Titel ist, wenn ich kurz das Buch aus dem Rucksack ziehe, damit ihr euch das auch angucken könnt.
Es geht um Don Norman, The Design of Everyday Things.
Ja.
Und es handelt sich um ein gelbes Buch mit schwarzer Schrift.
Ich weiß nicht, ob das mittlerweile das ist die Edition von 2013 oder sowas.
Oh, also das ist noch echt Papier.
Das ist das ist auf toten Baum tatsächlich. Genau, das ist das entsprechende Buch. Das ist ein Buch, was mich durchaus geprägt hat, mit diesen einigen Konzepten, die es so einführt. Es gibt so drei wesentliche Sachen, die eingeführt werden. Vielleicht das erste, was ich hier mal nach vorne ziehen würde aus dieser Liste, sind mentale Modelle. Wenn ihr mich schon mal im Pentaradio habt reden hören, und auch heute ist, glaube ich, der Begriff schon mal gefallen. Ich rede öfter mal von so mentalen Modellen, also dass Leute halt, wenn sie ein System bedienen, ein Produkt, einen Gegenstand oder sowas, haben sie ein mentales Modell davon, wie er funktioniert. Ich kann ja zum Beispiel sagen, ich habe hier diese Wasserflasche und ich habe jetzt also ein mentales Modell davon, aus welchen Teilen die besteht. Ich sehe natürlich, wie hier diesen Plastikteil, der dann hier oben so einen Deckel hat, den ich durch Drehen bedienen kann und dann hier diese Flüssigkeit, an die ich dann herankommen kann. Also ich habe eine Vorstellung davon, was passiert, wenn ich hier Kraft aufbringe auf diesen Deckel, dass sich dann da eine Bewegung eintritt und dann irgendwann der Deckel sich dann halt löst, sodass ich dann als nächsten Schritt dann hier diese Flasche an den Mund setzen kann, um da Flüssigkeit daraus zu entnehmen. Und ich habe ja auch ein mentales Modell davon, was mir das für einen persönlichen Vorteil bringt, dass ich diese Aktivität durchführe.
Und wir alle haben das mentale Modell, was passiert, wenn man es schüttelt vorher.
Genau, ne? Genau. Also wir haben auch mögliche Fehlermodi, können wir uns halt vorstellen. Also wenn da jetzt jemand ein Loch in die Seite reinsticht, könnte ich mir halt vorstellen, wenn ich da jetzt halt anfange zu trinken und dann halt die Flüssigkeit über dieses Loch, das Loch benetzt, dass es dann hier zu einer Leckströmung kommen könnte.
Dann wär's bitte nicht auf dem
Mischpult. Genau, das werden wir jetzt hier nicht live probieren. Man könnte sich hier eventuell noch andere Fehlermodi vorstellen, wie zum Beispiel, dass man hinter das schüttelt, damit hier aus diesem Mineralwasser die beigesetzte Kohlensäure entweicht und dann das Getränk dann schal wird. Und so diese Art und Weise über Dinge nachzudenken ist eben, was in diesem Buch eingeführt wird, weil es natürlich an solchen Alltagsobjekten auch besonders einfach nachzuvollziehen ist. Ich finde hier auch dieses Coverbild besonders schön. Da ist hier so ein Teekanne abgebildet. Die hat einen Henkel auf der einen Seite und dann den Ausguss auf derselben Seite, sodass man dann erwarten kann, wenn man den Henkel bedient und dadurch die Kanne kippt, dann kommt es dann zu nicht sehr guten Ergebnissen. Dieses Bild wird hier auch bezeichnet als Kaffeekanne für Masochisten.
Oder man nennt es einfach schlechtes Produktdesign.
Ja, genau.
Kann man bestimmt kaufen, diese Kanne.
Das ist mir jetzt nicht bekannt. Kann auch ein Render sein, aber ja, das ist das Coverbild schon seit immer von diesem Buch in verschiedenen Variationen. Und man hat wiederum hier das mentale Modell, das man sich halt vorstellt, auch wenn man vielleicht die Flüssigkeit in der Kanne nicht sieht, hat man eine Vorstellung davon, wie sie sich verhält. Und dementsprechend kann man daraus ableiten, dass dieses Bedienen des Henkels in der üblichen Form vielleicht nicht das gewünschte Ergebnis liefert. Man
könnte es vielleicht so bedienen.
Wir sind im Radio, du musst das jetzt beschreiben.
Also man könnte vielleicht so von hinten um die Kanne rumgreifen und so mit dem Daumen durch den Henkel und dann könnte man vielleicht so nach vorne.
Also ich glaube, man tut sich so dabei weh. Also wie gesagt, die Kanne hat halt den Ausguss auf derselben Seite wie der Henkel. Das hat
ich hätte noch eine alternative Strategie. Wir stellen das in eine größere Schale, diese Kaffeekanne, und dann zerhauen wir sie einfach und dann kommt der Kaffee irgendwann raus.
Dann sehen wir auch, wie viel Kaffee noch drin ist. Genau, weil das finde ich immer so bei Kannen, die nicht durchsichtig sind, als Problem, dass ich irgendwann ist die leer und das nervt dann, wenn man jetzt denkt, ach, ich gieße mir noch mal was ein und auf einmal, ups, ist dann, da bloß die halbe Tasse voll.
Dann musst du gleich mal dein mentales Modell erweitern, dann würdest du nämlich wissen, dass wenn man diese Kanne hochnimmt und so ein bisschen bewegt, dass man dann aus der Art und Weise, wie sich das Trägheitsmoment verschiebt, dann daraus einen educated guess ableiten kann, wie voll diese Kanne noch ist, der mit genug Welterfahrung auch hinreichend präzise ist.
Ja, aber dazu muss ich dir in die Hand nehmen. Also das ist eine schlechte UX, verstehst du? Ich möchte die gar nicht erst anfassen, weil ich schon näher zum Wasserkocher bin, um neues Wasser reinzuschütten, als zur Kanne. Und ich will meine Abläufe optimieren.
Ja. um es natürlich jetzt wieder in das Konzept von UI auf den Computer zurückzuführen, sieht man ja wieder so ein bisschen, wo das Problem ist, dass, dass viele Software nicht so ein ordentliches, sauberes, mentales Modell drunter hat. Und als jemand, der in der Softwareentwicklung tätig ist, das hatten wir am Anfang der Sendung schon hinreichend besprochen, als es um diese Softwareentwickler-KI ging, ist, glaube ich, das große Problem einfach, dass es, dass in diese Softwareentwicklung sehr viele Stimmen reingehen von verschiedenen Anforderungen, von verschiedenen, wie man dann sagt, Stakeholdern, also Leute, die irgendwie einen Anteil daran haben an dieser Entwicklung, also sei es halt die Kunden, die bestimmte Funktionen drin haben wollen oder halt die Designer, die irgendwie ein klares Konzept präsentieren wollen oder die der Chef, der irgendwie sagt, das kostet ja alles viel zu viel, ihr müsst das alles viel schneller programmieren und noch viel schneller Features reinbringen und so weiter. Dementsprechend kommt es dann zu so einer Kakophonie, die der Softwareentwickler oder vielleicht der Projektmanager, je nachdem wie sich die Rollen verteilen, in irgendeiner Form auflösen muss und dann trotzdem irgendwie so ein kohärentes Gesamtdesign entwickeln muss. Und da ist halt Design eben diese Sache UX, nicht nur, dass es irgendwie schick aussieht und irgendwie die Knöpfe irgendwie sinnvoll angeordnet sind, sondern dass dahinter ein schlüssiges Gesamtkonzept steht, eine Vorstellung davon, die der Nutzer verwenden kann, wie dieses System operiert. Also dass irgendwie man an einer, wenn man an einer Seite Zahlen einträgt, was es dann für einen Effekt hat auf das Gesamtsystem, wie sich irgendwelche Ausgaben auf einer anderen Seite ändern und dass dann nicht irgendwie, dass dann nicht so diese, wie dieser klassische Witz irgendwie ist, ich drehe hier irgendwie die Lampe irgendwie ein Stück rum und dann fällt mir als nächstes da irgendwie die Blende von der Steckdose ab oder sowas. Das wäre dann ein Beispiel von einem Mentalmodell, was dann eben auseinanderfällt in dem Moment. Und so fühlt es sich ja durchaus manchmal an, wenn man Software verwendet, dass irgendwie man an einer Seite Dinge tut und dann passieren plötzlich völlig unzusammenhängend erscheinende Dinge auf der anderen Seite.
Na, oder es passiert nichts. Also ich hatte das jetzt neulich, wo ich einen E-Mail-Server eingerichtet habe und sage Testmail und er sagt Testmail versendet und es kam keine Mail an.
Genau, also komplexe Zusammenhänge.
In dem Buch wurde auch beschrieben als ein Beispiel, wie so Näherinnen mit ihren Nähmaschinen arbeiten und die haben halt einfach ein Verständnis davon, wie der Faden durch diese Nähmaschine durchtransportiert wird und können dann aus dieser Erfahrung halt bestimmte Fehlermodi von diesem System diagnostizieren. Also dass sie halt sehen, wenn die Maschine sich auf eine bestimmte Art und Weise verhält, wo der Faden jetzt gerade hakt oder wo es sich verheddert hat und so weiter und können dann damit drei Griffen sofort das richtige, die richtige Stelle finden, wo sie den Faden wieder entheddern müssen oder neu einfädeln und so weiter und so fort. Also mentales Modell ist da ein wichtiges Konzept. Die zwei anderen Sachen, die dann noch expliziert werden, sind Affordances und Signifiers. Also das Buch ist in Englisch, deswegen verwende ich jetzt hier die englischen Begriffe. Affordance kann man übersetzen als Aufforderung und beschreibt halt, welche Interaktion ein Objekt ermöglicht. Also was halt einfach möglich ist mit so einem Objekt. Also zum Beispiel der Stuhl ermöglicht, dass ich darauf sitze. Das ist eine Aufforderung quasi, die das Objekt an mich stellt. Und der Signifier ist der Anzeiger, der mir dann zeigt, dass das, also quasi eine Art und Weise, wie das Objekt die Interaktion deutlich macht. Also zum Beispiel beim Stuhl sehe ich halt so eine Sitzfläche und daraus kann ich dann, und ich sehe, dass darum irgendwie so Beine angeordnet sind, daraus kann ich plausibilisieren, dass dieser Stuhl wahrscheinlich mich halten wird, wenn ich mich da drauf setze.
Naja, aber der Hacker, der nimmt das um die der Hacker nimmt das halt, um die Lampe reinzudrehen. Also.
Ja, gut. Das ist dann halt eine andere Sache. Also du kannst natürlich andere Affordances finden. Da wird auch zum Beispiel so eine Sache beschrieben, da hat er so, da ging es um so Bushaltestellen, wo Jugendliche immer die Scheiben eingeschlagen haben, also die Scheiben halt, die halt die Wände dieser Bushaltestelle bilden. Und die Lösung war dann am Ende, um dieses ständige Scheibeneinschlagen zu verhindern, dass man das durch Holzplatten ersetzt hat. Und diese Holzplatten sind eigentlich viel einfacher einzuschlagen, aber die sehen nicht so einfach einzuschlagen aus. Also da war eben der Signifier offenbar, den die Jugendlichen so wahrgenommen haben, eben halt nicht so als da haust du einmal drauf und dann bricht es zusammen, sondern irgendwie Holz hat halt einen stabileren Eindruck gemacht. Und dementsprechend war dann eben der Signifier ein anderer und dadurch hat dann dieses Einschlageproblem aufgehört, obwohl es eigentlich sehr viel einfacher einzuschlagen wäre, so eine Holzplatte, so eine einfache, dünne, ich werde jetzt nicht konkrete Namen nennen, weil mich dann Timeless wieder am Kragen nimmt. Und natürlich Signifiers sind so ein großes Problem, gerade bei solchen Touchscreen-Oberflächen, dass man die ganze Zeit so eine App verwendet und dann irgendwann mal plötzlich feststellt, da geht irgendwas, was ich nie wusste. Zum Beispiel bei dieser Kalender-App auf iOS, das ist total unsäglich. Ich dachte halt einfach immer nur, es gibt nur diese tagesweise Ansicht und die monatliche Ansicht, bis ich irgendwann rausgefunden habe, die Wochenansicht kriegt man, indem man das Telefon um 90 Grad dreht. Bis man das irgendwann mal, ich glaube, es ist mir mal durch Zufall aus Versehen passiert. Ne? Oder halt auch Wischgesten und sowas, die kann man halt einfach nicht sehen, da fehlen diese Signifier dafür. außer in den seltenen Fällen, wo das mal explizit eingeblendet wird.
Aber also dafür bist du dann wieder zu wenig Hacker. Wir spielen ja gerne immer mit allen rum und gucken immer alles, was passiert.
Nee,
Das
Erste, was ich hier gemacht habe bei dem Ding, ist dieses Rotation Lock anstellen, weil ich will im Bett lesen können, ohne dass ständig der Bildschirm sich mir wegdreht, wenn ich liege.
Dafür dann keine Kalenderansicht mehr, juhu. Und die Wochenansicht ist die wichtigste Kalenderansicht. Also ich verstehe gar nicht, warum es eine andere gibt.
Tja, was es jetzt geben wird, ist, wie gesagt, ein zweiter Teil im Podcast oder eventuell im Radio in der Podcast-Fassung. Wir werden sehen. Und dann würde ich sagen, beschließen wir es für heute.
Genau, dann wünsche ich mal gute Nacht.
Genau, für heute kommt gut nach Hause, wenn ihr noch unterwegs seid. Und ich wünsche tschüss.
Bis zum nächsten Mal.
Ich wünsche auch euch noch einen schönen Abend.
Tschüss.
Tschüss. Und wir haben jetzt noch The Fat Help.
Hier ist immer noch das Penta-Radio, jetzt in der Nachspielzeit nur im Podcast. Und wir sind jetzt hier in anderer Besetzung mittlerweile. Ich habe immer noch Mull bei mir.
Genau, da bin ich wieder.
Wir haben jetzt ja schon so ein bisschen das ganze UI-Thema angerissen. Wir haben schon relativ viel über Design-Trends geredet vorhin, dieses Thema Skeuomorphismus und auf der anderen Seite dann Flat-Design. Ich hatte gar nicht so richtig erwähnt dann noch, dass ich dann so überlegt hatte, was ist eigentlich zurzeit gerade ein Design-Trend, den wir vielleicht noch auf dieser Ebene finden können. Für UI, mir ist dann so eingefallen Dark Mode. Also diese Option, dass man bei diesen Benutzeroberflächen, die klassischerweise ja so hell sind, man kennt das ja noch aus Windows 95-Zeiten, da ist das so ein hellgrau gewesen und dann der Text halt dunklen Farben drauf, also quasi schwarz auf weiß, wie man das vom Papier kennt, ein bisschen weniger grell, aber so ungefähr in dieser...
Das hat ja aber auch praktische Relevanzen. Also das geht halt darum, dass OLED-Displays, wenn die schwarz darstellen, keinen Strom verbrauchen und damit kann man sozusagen wieder ökologischer Schrägstrich mit längerer Batterielaufzeit arbeiten, wenn man mit so einem Black-Design, Dark-Design arbeitet. Also das hat nicht bloß was, also dort kommt nicht bloß wieder das UX zum Vorschein, sondern auch noch, oder dort merkt man, wie tief UX geht, dass man dort halt bis runter auf das Power Design den Stromverbrauch gehen kann. Also das ist halt immer ganz interessant.
Das ist sicherlich ein Vorteil von der ganzen Sache. Ich würde allerdings auch unterstellen, dass das eher einen darstellt, wie die Nutzung sich verändert hat von Computern über die Jahre hinweg. Also ich habe jetzt gerade die Windows 95-Zeit zitiert, die frühen 90er. Da war der Computer etwas, was im hell belichteten Büro benutzt wurde. Da war der Computer etwas, was zu Hause auch, ich sag mal, vielleicht eher so tagsüber verwendet wurde. Oder dann, ja, die jungen Leute wurden dann vielleicht dafür kritisiert, dass sie zu lange am PC gehangen haben. Das habe ich selber auch erfahren derzeit. Das war ja eigentlich so das Nutzungsverhalten. Und dadurch, dass der Computer so mehr in die, oder auch dann als Smartphone, immer mehr sich in alle Lebensbereiche ausgedehnt hat, kommt es dann halt auch dazu, dass man irgendwann in den schlecht beleuchteten Situationen solche Geräte verwenden will, meinetwegen nachts im Bett, wenn man eigentlich längst schlafen sollte und doch noch wie paralysiert durch den endlosen Feed durchscrollt oder sowas. Und da ist das dann halt ein richtiges Problem, wenn das Telefon einem so grell anleuchtet. Ich glaube, das hat eher was mit Nutzungsverhalten zu tun, dass dieser Dark Mode dann so ins Interesse gerückt ist. Ich hatte auch mal in der Vorbereitung geschaut, seit wann das eigentlich in Browsern unterstützt wird. Also man kann das ja nun mittlerweile in vielen Betriebssystemen einstellen, irgendwie in Windows oder macOS und so weiter, gibt es halt einen entsprechenden Schalter in den Systemeinstellungen und die Browser sind dann angehalten, das auch Webseiten mitzuteilen. Also durch die entsprechenden Funktionalitäten in CSS kann man dann da auch festlegen, wenn der Nutzer gerne ein dunkles Farbschema haben möchte, dann ist jetzt halt unsere Hintergrundfarbe wie folgt und so weiter und so fort. All diese Sachen kann man machen und diese Funktionen sind in die Webbrowser 2019 reingekommen und das deckt sich so ungefähr mit meiner Erinnerung, wann das so richtig losging mit diesem Hype, wann Apple dann auch angefangen hat, das als Option eben anzubieten in ihren entsprechenden Betriebssystemen und natürlich, was Design angeht, was UI-Design angeht, folgen aus irgendwelchen Gründen alle Apple. Ob das nun so eine positive Sache ist, sei dahingestellt, aber das ist faktisch, was der Fall ist. Dementsprechend war das dann irgendwie der große Trend, dass das jetzt überall angeboten werden muss. Ich habe da mal so ein bisschen drüber selber geschmunzelt, weil ich sehr deutliche Erinnerungen habe, dass ich in KDE bereits 2008 Dark Mode hatte. Denn in KDE, also eine Desktop-Umgebung für Linux, kann man einfach ein Farbschema einstellen für das ganze System, was ja auch so eine Sache ist, die, glaube ich, aus Windows kommt. In Windows ging das ja auch früher. Und da gab es halt einfach auch dunkle Farbschemata, wo dann halt der Text halt weiße oder zumindest helle Farben hat und die Hintergrundflächen entsprechend, ja, nicht ganz schwarz, aber halt so dunkelblau oder dunkelgrün oder sowas. Und das habe ich einige Jahre verwendet.
Vor allem gab es da schon so vordefinierte Profile, die mit sehr hohem Kontrast arbeiteten. Das war halt einfach für sehbehinderte Leute auch ganz wichtig. Also da gab es verschiedene. Also ich kann mich da noch an Ins erinnern. Das hatte immer so Cyan und dieses grünliche, relativ kontrastige, also wirklich Hintergrundfarbe schwarz und dann die ganzen Fenster waren alle so mit Cyan und in die Richtung grün und so weiter und so fort, also extreme Kontraste und damit konnte man halt eine bessere Darstellung erzeugen, was für den gewohnten Computermenschen immer so ein bisschen komisch aussah, aber für Leute, die halt schlecht sehen, doch ganz vernünftig war. Und das gab es halt wirklich auch schon ab Windows 95, also das war schon relativ früh dabei. Weil du Apple ansprachst, würde in dem Moment da auch mal eine Lanze für Microsoft brechen, weil ich hatte damals diese ganze Entwicklung im UI-Design miterlebt von Metro. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Also
das hattest du ja schon im vorigen Teil erwähnt. Das Designsystem von Windows Phone 8 und so weiter.
Ich glaube 7 und 8 und dann später auf Windows 8, die haben da halt wirklich viel Geld reingesteckt. Da ist eigentlich auch, wie gesagt, was Schönes bei rausgekommen. Nur leider, aus welchen Gründen auch immer, wurde das von den Benutzern so richtig nicht anerkannt. Ich muss auch ehrlich sagen, dieses Flache, was die gebracht haben, die haben ja im Gegensatz zu diesem Skeuomorphismus von Apple dieses Flache gebracht, dass da wirklich, da ist eine Schriftart, hat noch nie mal einen Schatten gehabt oder sowas. Also wirklich komplett flach, und das fand ich halt auch wirklich ansprechend, weil wir da wieder bei diesem KISS-Prinzip sind, was wir auch schon vor der Musik angesprochen hatten, dieses Keep it simple and stupid, und auf den Punkt genau zu sagen, was ich jetzt erreichen will. Und da waren die meiner Meinung nach ganz vorne dabei. Also das haben die relativ gut umgesetzt. Leider wurden sie halt dann vom Benutzer, weil der natürlich sich nicht ändern wollte und gerne wieder zurück zu diesem Windows 7 Design wollte, ganz schön gedrückt, um das dann wieder zurückzufahren. Aber insgesamt fand ich diese Richtung, in die das damals so mit Metro lief, schon ganz vernünftig, dass das dann so abrupt abgebrochen ist und nicht weitergegangen ist, fand ich schade.
Das ist im Übrigen, ja, müsste man wahrscheinlich eine Insider-Story jetzt hören, was da abgelaufen ist, ob das tatsächlich so ist, dass die Menschen das nicht, dass die Nutzer das nicht annehmen wollten, oder ob es dann an irgendwelchen politischen Querelen gescheitert ist in firmenintern bei Microsoft. Das kann natürlich genauso gut der Fall sein. Da stecken wir nicht so ganz drin, ne? Ich bin natürlich jetzt froh darüber, dass du das KISS-Prinzip ansprichst, weil das bringt uns im Prinzip hier auf den nächsten großen Block, den ich hier so habe. Techniker wollen gerne Gesetzmäßigkeiten formulieren, ne? Also wir haben ja irgendwie eine nicht mindestens mal Verbindung zur Wissenschaft hin, und die Wissenschaft selber möchte ja in irgendeiner Form Gesetze formulieren, wie sich die Welt verhält. Das ist der Anspruch der Wissenschaft, dass man wie eine Vorhersagekraft erzeugen kann darüber, wie die Realität funktioniert. Das wäre natürlich für solche Benutzerschnittstellen auch irgendwie total super, wenn man zum Beispiel sagen könnte, irgendwie diese Schnittstelle hier ist 30% benutzerfreundlicher als diese andere da drüben, und das kann ich wie folgt nachmessen und beweisen, oder zumindest einen bestimmten Aspekt davon könnte ich quantifizieren. Das wäre eine tolle Sache. Da gibt es auch so einige Versuche von so Gesetzmäßigkeiten, und ich habe hier so eine Seite erinnert im Laufe der Vorbereitung dieser Sendung, die sich ja nennt lawsofux.com. Ich weiß ja nicht, ob du dir das mal angeguckt hattest, der Link steht ja hier schon einige Zeit drin, aber ansonsten kannst du hier halt quasi mal einen Live-Eindruck schildern davon, wenn du diese Webseite aufmachst und da so ein bisschen dich umguckst, was du da so vorfindest.
Ja, das sieht schon auch so ein bisschen von dem, was ich gerade so sagte mit dem Metro-Design und dem Flachen. Also wenn ich die Augen zusammenzwinker, dann denke ich ganz kurz an Metro. Also so mit diesem dunklen Hintergrund und die einzelnen Teils ist schon prinzipiell so. Und dann hat man ja auch eben diese hohen Kontraste. Also das ist ja auch wiederum, was wir jetzt gerade gesprochen hatten, nochmal relevant und wichtig. Ästhetische Benutzungseffekte und so weiter und so fort. Also ich finde die Seite ansprechend, und man sollte da vielleicht sich das nochmal angucken, wenn man in dem UX-Bereich sich mit auseinandersetzen will. Also es gibt so diverse Router oder Webinterfaces von irgendwelchen Appliances. Also es tut immer so weh, weil man merkt richtig, die Leute haben wirklich Ahnung von Netzwerk, aber die haben halt keine Ahnung von UX, und entsprechend bricht dann das eine immer. Das bricht die coole Konfiguration und die coole Benutzbarkeit. In dem Moment UI, also Benutzerinterface, das bricht halt auch alles so ein bisschen da.
Ich hatte heute die Benutzeroberfläche von einem Cloud-Dienst gesehen, also auch aus dem Compute-Cloud-Bereich. Das wurde mir gezeigt von einem Kollegen, der dort irgendwie diesen Gratis-Tier verwendet, um da einen Server zu betreiben, halt quasi unter Ausnutzung des kostenlosen Angebotes, und hat mich dann da so ein bisschen, hat da so ein bisschen durchgeklickt, während ich mir das so angeguckt habe, und mir ist richtig greifbar gewesen, wie offenbar dieser Entwicklungsprozess abgelaufen ist, dass da irgendwie diese entsprechende ganze Organisationseinheit in der Firma, die diese Cloud herstellt, irgendwie aus 100 Einzelteams besteht, die alle ihren eigenen kleinen Dienst beisteuern, und die haben alle ganz großen Wert darauf gelegt, dass ihre Funktion auch sofort auf der Startseite mit drauf ist, und dementsprechend hat man dann da halt sofort 50 Sachen auf der 50 verschiedene Untermenüs auf der linken Seite, und dann oben hat man eine weitere Leiste mit Knöpfen, wo es dann ein 3-Punkt-Menü gibt, was dann auch nochmal aufklappt und ebenfalls wieder Dutzende von Aktionen enthält, und so setzt sich das dann auf jedem Unterbildschirm fort. Wenn man sich dann auf einen bestimmten Server raufklickt und dann dort weiter rein navigieren will, wird man sofort mit Hunderten von Informationen konfrontiert. Also das komplette Gegenprinzip zu dem, was wir hier bei diesen Laws of UX sehen, das präsentiert ja einen aufgeräumten Eindruck. Ich finde es dann, wenn ich so ein bisschen durchschaue, finde ich es tatsächlich ein bisschen merkwürdig, wenn man sich dann so diese Liste von Gesetzen anguckt, dann scheinen irgendwie viele davon so einen Überlapp zu haben und es ist irgendwie ja einfach nur so eine alphabetische Liste, die man dann zwar hier so nach Kategorie sortieren kann, aber wenn man schon so eine Sortierung hat, ja, warum macht man dann nicht gleich das einfach als Überschriften? Also da wird offenbar schon eins von diesen Gesetzen, was sie hier formulieren, ich muss es jetzt gerade kurz wiederfinden, genau, hier dieses Law of Proximity zum Beispiel würde ich hier zitieren, also dieses Gesetz des Beinaheseins, also Objekte, die nah beieinander sind, fühlen sich so an, als ob sie zusammengruppiert werden. Und ich sehe jetzt hier, dadurch, wie diese Kacheln strukturiert sind, hat es jetzt halt diesen Eindruck, dass immer eine Zeile halt drei solche Kacheln sind, die nebeneinander sind. Und dann ist halt der Text dazwischen so, dass diese Zeilen jeweils gruppiert aussehen. Aber das ist halt überhaupt nicht, was hier tatsächlich stattfindet. Das ist halt einfach nur alphabetisch sortiert. Also die verletzen schon ihre eigenen Regeln, wenn ich jetzt hier so raufgucke und das halt versuche zu verstehen, was hier vor sich geht. Und ich war dann, als ich jetzt in der Vorbereitung der Sendung raufgeguckt habe, so ein bisschen davon enttäuscht. Und ich habe hier auch ein paar Kommentare verlinkt, als es mal bei Hacker News die Runde gemacht hat, also in einem IT-Forum quasi. Das ist vielleicht selber so ein Paradebeispiel für Form over Function, also dass hier die Form wichtiger war als die Funktion, also dass es halt wirklich darauf ausgelegt war, dass es schön aussieht, denn man kann hier auch sehen, man kann dann das Ganze hier so als Karten, als Papierkarten sich bestellen oder Pappkarten, wenn man das irgendwie greifbar haben möchte oder als Poster und so weiter. Und dafür sind halt die Gestaltungselemente offensichtlichweise optimiert, ne, dass es halt schön prägnant aussieht und einen Eindruck hinterlässt und man da dann halt irgendwie den Merchandise dazu kaufen kann. Natürlich, ironischerweise, hat das wahrscheinlich auch genau dazu geführt, dass ich mich in Vorbereitung dieser Sendung daran erinnert habe, dass es diese Sache gibt und dass ich sogar noch diese Domain da irgendwie so im Kopf hatte und das dann wiedergefunden habe. Also, Ziel erreicht offenbar, ne?
Na, ich wollte noch mal gerne auf eine wichtige Sache darauf hinweisen. Und zwar hat man ja, wie du das auch gerade bei dem Cloud-Diensteanbieter sage oder ich so bei meinen Routern, mit denen ich zu tun habe, man hat immer so eine Home-Seite. Ich denke jetzt gerade auch so an Octoprint oder sowas, diese Hauptseite, auf die du kommst und dann ist da alles angeordnet. Da kannst du dann deine Applets oder wie das auch immer heißt, anordnen. Also das ist alles meistens so überfrachtet. Und hier haben wir halt wirklich eine Struktur. Es ist noch nicht ganz überfrachtet. Es ist zwar auch relativ viel bei der Law of UX, aber es ist noch übersichtlich. Also sehr viele so eine Seiten, die sind einfach mittlerweile sowas, also diese Home-Seiten, sind meistens sowas von überfrachtet, dass da auch keiner lange verweilen will. Also man geht ja meistens auf das Teil, was einen interessiert, beim Router dann, was weiß ich, die IP-Einstellung oder wie auch immer. Und dann habe ich auf einmal wieder dieses KISS-Prinzip, wo ich mich wirklich bloß mit der IP und der Netzmaske oder was auch immer des Routers auseinandersetze und nicht dieses ganze Panel habe. Und ja, man muss immer überlegen, wen spreche ich jetzt an? Spreche ich den unbedarften Benutzer an, für den sind bunte Farben wichtig? Oder spreche ich halt den Nerd an, der eigentlich gar keine bunten Farben haben will, sondern eher so dieses Design von Faves Blog, dafür aber viel Information?
Na, das würde ich nicht sagen. Ich will Farben haben, die was aussagen. Also wenn ich einen Div mehr anschaue, dann will ich, dass die gelöschten Zeilen rot und die hinzugefügten Zeilen grün sind, weil das was aussagt. Ich will nicht Farben nur der Farben willen.
Nee, das ist richtig. Das Problem ist halt, die Benutzer, die Benutzergruppen, für die ich catere, für die muss ich natürlich mein Design auch auslegen. Also guck dir mal so eine Fritzbox an. Wenn du die mit einem Cisco den Unterschied anguckst, also wir haben schon immer zu der Fritzbox klickibunti gesagt. Wenn du dagegen halt Cisco, also ich rede jetzt nicht vom Soho-Bereich, aber im Pro-Bereich, du hast halt eine Kommandozeile, fertig, los geht's. Das ist halt genau der Punkt. Also den Cisco, den wird niemals ein Normalbenutzer programmieren können. Wohingegen, so eine Fritzbox, da tust du schnell mal die IP ändern, weil du halt dein Webinterface hast und klick, klick, klick. Also das kommt dann immer drauf an. Also mir ist es manchmal sogar zu wenig, weil die mir zu wenig redet, wenn man dann dort irgendeinen komischen, SIP-Fehler hat und dann gibt die mir zu wenig Aussagen, wohin ich ja gegen bei diversen Routern dann einfach die Verbosity noch ein bisschen hochsetze und dann kommt mir da noch mehr entgegengeflogen und so weiter und so fort. Also das ist dann, glaube ich, auch die große Kunst von UX, dort irgendwie zu allen, mit allen reden zu können, was aber auch wieder diese eierlegende Wollmilchsau, so gut wir theoretisch darüber reden, ist das, glaube ich, auch nie das Anstrebbare, weil eben du dadurch dann diese Probleme bekommst, die Microsoft mit Windows jetzt hat, weil sie wollen halt für mehrere Millionen Benutzer oder wir reden hier wahrscheinlich über 10 oder 100 Millionen Benutzer, an die müssen die denken, tun damit aber relativ viele auch fallen lassen. Also mir wurde zum Beispiel jetzt mit dem Windows 9, Windows 11 viel Qualität weggenommen durch dieses Startmenü, weil das einmal geändert wurde. Ob das jetzt dem Allgemeinnutzer viel bringt, weiß ich nicht. Ich gehe davon aus, weil Microsoft steckt auch gerade in diese UX-Forschung viel Geld rein.
Naja, das Design dieses Startmenüs und so weiter über die Jahre mehr geleitet hat, ist irgendwie, wie man da Werbung reinstopfen kann. Also ich war durchaus schockiert, als ich irgendwie für meine Eltern einen Rechner mit Windows 11 installiert habe, weil ihr altes System halt aus dem Support rausgefallen ist und dementsprechend halt was Neues her musste und sie brauchen das halt auch für die Steuererklärung. Deswegen kann ich ihnen da nicht einfach ein Linux-System hinsetzen. So eine weiteres. Ich war absolut schockiert davon, dass ich da irgendwie jetzt über eine Stunde mit beschäftigt war, einfach nur Scheiß wegzuräumen aus dem Startmenü und Werbung auszuschalten und überhaupt, das kannst du dir überhaupt nicht ausdenken. Warum kommt da Klatschpresse, wenn ich irgendwie das Startmenü aufmache? Das ist unsäglich. Das war mein Produktivitätstool, diese Computer, das und nicht halt irgendwie eine Werbetafel, die man dem Menschen vors Gesicht hängt. Aber naja, das ist halt der zweite Revenue-Stream, den man so aufmachen kann, der zweite Umsatzquelle, ne? Und wenn eine Firma zwei Umsatzquellen haben kann, warum sollte sie ja nur eine machen? Warum sollte man nur Lizenzen verkaufen, wenn man auch Werbung verkaufen kann? Da du ja gerade auch die Kommandozeile ansprichst, würde ich das auch nochmal mit kurz rein erwähnen, weil das, glaube ich, auch ganz instruktiv ist. Es ist ja vielleicht für jemanden, der nicht in der IT tagtäglich unterwegs ist, ein bisschen komisch zu sehen, dass wenn IT-Profis arbeiten, dass die halt oftmals auf diesen Kommandozeilen unterwegs sind, also auf diesen wirklich arkan wirkenden Benutzerschnittstellen, wo man nur Text eingibt und auch nur Text zurückbekommt. Und vielleicht irgendwie, wenn es ganz wild ist, kann man irgendwie die Maus verwenden, um da irgendwie noch hinzuklicken innerhalb des Textes, um da einen Cursor zu setzen. Aber an und für sich macht man das auch alles mit den Tastaturen und sowas. Und warum tun denn sich diese ganzen Techniker das alles an? Die müssten es doch eigentlich besser wissen. Aber das ist ein Punkt, den man sich klar machen sollte, dass UI und UX, also dass die Art und Weise, wie man eine Benutzerschnittstelle gestaltet, durchaus von der Zielgruppe abhängt. Wenn ich jetzt so etwas wie einen Cloud-Speicher anbieten möchte und das soll für endnutzergerecht sein, dann muss es halt irgendwas Grafisches sein, weil die Leute sich dann einfach davon eine bessere Vorstellung machen können. Das ist halt, ich sage einfach mal, greifbarer. Während jemand, der in IT drin steckt, der weiß, wie ein Dateisystem funktioniert und der halt solche Sachen auf einer etwas technischeren Ebene manipuliert, der wird sich bei einer Struktur viel mehr zu Hause fühlen, die ihm halt detailgenau zeigt, was da gerade vor sich geht und wo man die volle Kontrolle darüber hat. Wenn ich jetzt hier meine Kommandozeile aufmache und dann irgendwie so gucke, wie viele Befehle ich da einfach ausführen kann, dann sind das Tausende. Das wäre natürlich komplett wahnwitzig, wenn ich jetzt das versuchen würde, alles darzustellen als eine riesige Liste von Befehlen. Das sieht man ja schon am Startmenü, dass das nicht funktioniert. Lange Zeit war das ja bei Microsoft Windows einfach so, dass man da irgendwie eine Liste von Programmen bekommen hat, oder beziehungsweise man konnte sich das dann halt selber organisieren und ordnen, aber das ist halt aussichtslos. Deswegen sind sie dann zu diesen suchbasierten Interfaces übergegangen, die man heutzutage in Startmenüs vorfindet, wo einem dann so Vorschläge gemacht werden. Und wenn man was anderes sucht, dann kann man da halt irgendwie ein paar Suchbegriffe eingeben, findet dann das Dokument von gestern wieder oder so. Das ist ja eine Darstellung davon, dass man es damit einer Bandbreite von Optionen zu tun hat, die so eine reine grafische Darstellung gar nicht geben kann, sondern das ist dann halt der Vorteil von Text, dass man halt dazu gezwungen ist, quasi alles muss einen Namen haben, alles muss durch einen Namen erreichbar sein. Also sei es eine Datei auf einem Dateisystem, die halt dann einen Namen hat und in einem Ordner liegt, der einen Namen hat, oder halt eine Aktion, die einen Namen hat, oder auch zum Beispiel eine Aktion, die einen Tastaturcodes-Befehl hat. Wenn ich in einem Texteditor bin, weiß ich dann halt, wenn ich eine Zeile löschen möchte, ist das der folgende Tastendruck oder der folgende Tastengriff. Das ist eine Sache, die eine Kommandozeile, also so ein textbasiertes User-Interface, durchaus immer noch gut darstellen kann. Deswegen hat sich das auch über die letzten Jahrzehnte gehalten, auch wenn es heutzutage schon sowas gibt wie eben grafische Oberflächen, wenn es auch schon sowas gibt wie Spracheingabe. Es wurde ja auch schon theoretisiert, als vor mittlerweile 10 oder 15 Jahren Siri das erste Mal rausgekommen ist, dass jetzt alles nur noch mit Spracheingabe gemacht wird. Und das ist nicht eingetreten. Das hat nicht unbedingt was damit zu tun, dass die Spracherkennung damals noch nicht so gut war. Das ist sicherlich auch ein Teil. Aber einfach dessen, dass ich viel schneller tippen kann, als ich reden kann, unfallfrei. Und dass ich viel einfacher Dinge korrigieren kann, indem ich irgendwie die Rücktaste drücke, wenn ich mich irgendwo mal vertippt habe. Hingegen in Sprache zu beschreiben, was jetzt korrigiert werden soll, ist halt viel langwieriger.
Na, nicht bloß das. Du kannst halt auch viel konkreter mit Worten sein als Sprache, weil Sprache tust du immer ausmalen sozusagen. Du gibst viel zu viel Adjektive und so weiter und so fort. Du bist halt mit Schrift konkreter. Ich hab jetzt nochmal gerade einen Link mit in unsere Aufzeichnung reingeschrieben ins Pad. Da gibt es ein schönes Buch zu von Niall Stephenson. Diesmal mal kein Roman, sondern ein Sachbuch, Die Diktatur des Schönseins. Das kann ich in dem Zusammenhang nur empfehlen. Das erklärt halt genau das, was du gerade gesagt hast.
Sehr gut, haben wir jetzt schon die zweite Buchempfehlung. Wir sind heute sehr literarisch im Penta-Radio. Da wir eigentlich bei diesen Laws of UX hier waren, dieser Webseite, die wir hier verlinkt haben, ich habe mal so durchgeguckt, welche Sachen ich von diesen ganzen Listen hier für stichhaltig halte, weil ich habe dann auch so den Eindruck gehabt, wenn ich mich so durchgeklickt habe, vieles von dem ist auch naja, ich sag mal mindestens subjektiv. Also halt, das ist halt so Sachen, die so intuitiven Sinn ergeben. Aber wir haben auch schon gesagt, einige von diesen Sachen werden von dieser Seite selber verletzt, wie dieses Proximity Law, was ich hier schon erwähnt hatte. Ob das jetzt so harte Gesetze sind, sei dahingestellt. Und wie sehr das alles mit Forschung unterlegt ist, die das irgendwie konkretisieren könnte, ist auch so eine Sache. Ich habe hier mal so zwei Sachen rausgegriffen, die ich für stichhaltig halte. Die eine Sache ist Fitz-Gesetz, also benannt nach einem Herrn namens Fitz. Das sagt im Prinzip, Knöpfe sind leichter zu drücken, je näher sie am Zeiger sind und je größer sie sind. Das klingt jetzt erstmal nach einer total trivialen Einsicht. Ne? Also wenn ich irgendwie hier meinen Mauscursor habe oder auch wenn ich zum Beispiel mit meinem Finger auf dem Bildschirm rumnavigiere, ein Knopf, der doppelt so groß ist, kann ich doppelt so einfach drücken. Ne? Das ergibt intuitiven Sinn, weil ich habe halt quasi eine Bewegung, die ich auszuführen habe, entweder meinen tatsächlichen Finger dahin zu bewegen oder halt dann die Maus, die durch den Zeiger, die dann halt am Zeiger dranhängt. Und dadurch ist einfach ein größerer Trefferbereich und dementsprechend kann ich da schneller hin. Ja, gleichzeitig halt auch, wenn die Bewegung, die ich ausführen muss, kleiner ist, also wenn der Knopf vielleicht schon unter meinem Finger ist oder nur relativ kurze Strecke dahin, ist es einfacher, als wenn ich zum anderen Ende des Bildschirms irgendwie muss und dann dort einen kleinen, präzisen Bereich treffen muss. Das ist so eine Sache, die auch in dieser Forschung von dem Herrn Fitz tatsächlich unterlegt wurde, also dass sie dann halt mal verschieden große Knöpfe angeordnet haben, dann sollten Leute die klicken und man kann das ja dann relativ einfach messen, wie schnell halt die Reaktionszeit ist und die Trefferquote quasi. Das ist also relativ gut mit Forschung unterlegt. Das klingt jetzt aber, wie gesagt, relativ trivial erstmal, aber es folgen dann einige interessante Sachen daraus, die vielleicht nicht so ohne weiteres da drin stecken in dieser Formulierung. Die eine Sache ist zum Beispiel, das ist eine Sache, die sich in Benutzerschnittstellen irgendwie überhaupt nicht durchgesetzt hat, so wirklich, außer in ganz speziellen Anwendungen, sind kreisförmige Menüs. Also das kennt man aus manchen Anwendungen eventuell, dass man so rechtsklickt irgendwo auf eine Stelle und dann geht um den Cursor herum ein kreisförmiges Menü auf, wo man dann nur in einen Quadranten oder sowas zeigen muss, um eine von den entsprechenden auf diesem Kreis präsentierten Aktionen auszuwählen. Und dann kann man auch 12 Aktionen irgendwie haben, was eigentlich schon relativ dicht ist vielleicht, aber man muss ja nur so ungefähr den Cursor in die richtige Richtung werfen, hat also quasi eine unendlich große Trefferzone, die auch relativ nah am Cursor beginnt und kann dann damit entsprechende Aktionen auswählen. Das kenne ich hauptsächlich, also ich habe es gesehen in Zeichenprogrammen, die ich jetzt selber nicht so viel verwende, aber ich habe es da in dem Kontext mal gesehen oder auch so, wenn man in dem Kontext ist mit solchen Grafiktablets, wo man mit solchen Stiften drauf rumzeichnet, dass dann halt da quasi so eine Langklick-Option oder sowas dementsprechend dargestellt ist, weil man natürlich dann mit dem Stift eine kürzere Wegezeit hat. Und ich habe es auch schon viel gesehen in Computerspielen, wo man ja dann auch, wo es glaube ich auch eher so der Punkt ist, dass man da die ganze Zeit gewohnt ist, in die Mitte des Bildschirms zu gucken, also quasi ins Fadenkreuz zum Beispiel, wenn man einen Shooter spielt und dann dementsprechend ein radiales Menü sich um das Fadenkreuz herum anordnen kann und einem quasi die Sicht frei hält auf das Wichtige, aber trotzdem sehr nah dran ist noch an der Sache und halt mit einem schnellen Wisch halt auch zu bedienen geht oder mit einem schnellen Zucken des Mauscursors.
Na, als Webdesigner habe ich damals immer ja sehr oft den Punkt auch gehabt, dass mir Leute Designe vorgelegt haben, die einfach auch nie funktioniert haben. Also du musst bloß mal dran denken, wie dick dein Finger ist. Und wenn du jetzt was für Touch optimieren willst, wenn die mir das dann so mit ganz kleinen Menüs bringen, dann sage ich ja, jetzt überleg dir mal, wie man das mit seinen, ich sage immer Wurstfingern, anfangen soll. Und dann gibt es ja auch so eine Margin, die ist ja auch ganz wichtig, dass dann auch dazwischen genug Platz ist, damit sozusagen es keine Fehleingaben geben können. Weil klar, du hast jetzt hier Fitz Law gemeint, das ist auch richtig, aber ich will ja auch vermeiden, dass es Fehleingaben gibt. Also gerade in den Bereichen, in denen wir jetzt unterwegs sind mit, wenn ich jetzt aus Versehen die Datei löschen, wenn ich auf Löschen statt auf Kopieren klicke oder sowas. Das sind halt relevante Sachen. Und wenn wir jetzt über Appliances reden, wo es um eine Steuerung von einem Wasserkraftwerk geht oder sowas, da will man halt so wenig wie möglich Fehleingaben erzeugen. Und da ist halt dann auch ein UI-Design ganz, ganz, ganz wichtig und relevant. Wie ordnet man die Buttons an? Wo ordnet man die an? Tut man die immer an dieselbe Stelle anordnen? Weil da kommen ja dann noch diese psychologischen Effekte dazu, dass man klickt ja immer sozusagen, wenn es immer so drauf ist, drücke ich immer nach rechts, ohne mir durchzulesen, was da drauf steht. Ja, in Wirklichkeit tue ich dann den Druck erhöhen und auf einmal explodiert mir die Leitung. Nee, also deswegen tut man bei solchen Sachen dann auch immer mal die einzelnen Buttons shuffeln und an eine andere Stelle angeben, dass dann die Aufmerksamkeit sozusagen wieder darauf geändert wird und der Faden dann auf die wichtigen Sachen gelegt wird. Also wenn man dann so einen ganz großen roten Button hat, hier nicht drauf drücken, dann ist das klar, Achtung, hier passiert jetzt was Wichtiges.
Das ist im Übrigen auch der große Grund war, warum es einen Wert hat, gerade bei solchen Maschinensteuerungen und sowas, tatsächlich physische Knöpfe zu haben, die man ertasten kann, wo man dann auch zum Beispiel sehen kann, vielleicht der Knopf, der jetzt irgendwie eine gefährliche Aktion macht, wie zum Beispiel hier irgendwie unsere hydraulische Presse, die wir jetzt tatsächlich starten, dass das dann nochmal so ein großer Knopf ist, der so eine Metallhülse drumherum hat, dass man den nicht aus Versehen von der Seite drücken kann, sondern man muss ganz bewusst von vorne reindrücken. Dass das halt einfach nicht so ein loser Kippschalter ist, der irgendwie beim schief angucken schon umgelegt wird, sondern wo man halt richtig mit Schmackes drauf drücken muss und der sich auch vielleicht anders anfühlt als andere Knöpfe, die auf demselben Panel zu finden sind. Das sind ja da auch wieder Sachen, die daran helfen. Und das ist im Übrigen auch ein Grund, warum die Tastatur uns auch immer noch erhalten bleibt, trotz allen Abgesängen, die schon wieder ständig stattfinden. Ich hatte eben schon das mit der Spracheingabe erwähnt. Aber das ist halt ein großer Vorteil von der Tastatur. Und natürlich, wie ich hier das gerade vor mir stehen habe, auch so eine wunderschöne mechanische Tastatur. Da hat man wiederum auch den Vorteil, man hat halt das haptische Feedback und dadurch, dass ja diese Tastatur nun auch eine Struktur hat, die man sich über die Jahre bewusst macht und beziehungsweise unterbewusst macht, also aneignet, kann man darauf dann sogar Eingaben tätigen, während man gar nicht hinguckt, wo man gerade ist, sondern man erfüllt das halt und findet sich auf diese Weise zurecht und hat aber auch zum Beispiel das Feedback von der Taste, wenn sie ordentlich gedrückt wird, jetzt ist tatsächlich eine Eingabe passiert, was ein Touchscreen nicht leisten kann. Wir hatten ja auch schon mal vor einiger Zeit so eine Meldung, dass irgendein Autohersteller gesagt hat, wir lassen das mit den Touchscreens wieder sein und gehen wieder zu tatsächlichen Knöpfen zurück. Zumindest für die wichtigen Sachen, die im Auto so passieren. Das kennt ja wahrscheinlich jeder, der irgendwie mit Autos unterwegs ist, ab und zu, dass diese Touchscreens dort auch Einzug gehalten haben. Und für manche Sachen ist das ja auch eine gute Sache. Also wenn man irgendwie so eine Navigationssoftware hat, dann ist das ja auch klar, dass man da wie verschiedene Arten von Bildschirmen darstellen möchte und dementsprechend das auch sinnvoll ist, da einen Touchscreen zu haben. Aber das ist ja nichts, was ich während der Fahrt bediene. Wenn ich irgendwie gerade fahre, dann bediene ich halt sowas wie die Scheibenwischer. Ich bediene irgendwie das Rücklicht oder die Blinker und die Warnblinkanlage und so weiter, die Temperaturregelung, die Klimaanlage und so weiter. Das sind alles Dinge, die man während der Fahrt bedienen will. Das sollten alles wirkliche greifbare Dinge sein, damit man im Prinzip die Augen auf der Straße halten kann, während man mit der anderen Hand kurz nach rechts tastet und da den bekannten Hebel von der Temperaturregulierung findet und da einmal kurz den Stückchen hochzieht, ohne die Aufmerksamkeit wirklich von der Straße wegnehmen zu müssen. Während natürlich bei so einem Touchscreen muss man eigentlich immer hingucken. Man hat kein haptisches Feedback, was da jetzt gerade passiert. Man muss halt gucken, dass das wirklich gerade der Bildschirm ist, auf dem man ist und man tatsächlich gerade die Klimaanlage verstellt und nicht irgendwie den Reifendruck oder sowas. Wobei Reifendruck, glaube ich, sollte man sowieso nicht während der Fahrt verstellen, weil das ist eine ganz andere Sache.
Wobei, da gibt es, glaube ich, auch Systeme, wo das geht und gemacht wird. Also gerade im LKW-Bereich ist das, glaube ich, gang und gäbe, dass man den Reifendruck während der Fahrt ändert.
Während der Fahrt? Würde man das nicht machen, bevor man losfährt?
Na, so ein 40-Tonner, da diese Zugmaschinen, die funktionieren noch ein bisschen anders. Da geht es auch um Untergrund und das Rollverhalten zu ändern und so weiter und so fort. Also da gibt es schon so Systeme, die das während der Fahrt machen können.
Also wenn irgendjemand unter unseren Zuhörern Fernfahrer ist, bitte eine Mail an pentaradio@c3d2.de, bewertet die UI von eurem LKW.
Auf jeden Fall. Also gerade bei diesem System finde ich das halt auch wichtig, dass die UI vernünftig ist. Also jeder, der mal versucht hat, so ein GPS in so einem Auto einzurichten, der wird das vielleicht verstehen, was ich auch in einer gewissen Hinsicht meine, weil ich persönlich empfinde ja gerade auch so ein GPS als wichtig. Wird natürlich im Auto, was du gerade sagst, eigentlich als sekundär gesehen. Es ist schon relevant, wo ich hinfahre. Also einfach, um es nochmal zusammenzufassen, gerade in Niblos Autos, gebt mir bitte auch UIs von, wir hatten das ja das letzte Mal bei deinem Buch, von einer Teekanne. Also ich habe jetzt hier gerade eine aus dem Kaufland mit einem Plastergriff, der sich verbiegt, wenn man mal die Teekanne hochfällt. Das ist dann auch so eine UI, wo man sich sagt, fällt das hier gleich runter und was macht das Plaster, wenn es zu warm wird und so weiter und so fort. Also wir merken, wie dieses UI und UX-Thema halt auch tief ins Leben reinreicht und man das auch komplett losgelöst von Computern sehen kann. Also man darf mal bitte eins nicht vergessen, Samurai-Schwerter, die haben im Prinzip die Griffe, die sind nach UX designt. Also die haben halt einfach ein vernünftiges Gewicht und dass die haltbar sind. Also ich merke das gerade, weil die Kinder, die machen Kendo und da erklärt er halt immer so schön, wie das Schwert gerade funktioniert und das bei Kendo nimmt man natürlich nicht diese Schwerter, sondern so ein Shinai, das ist so ein aus Bambus gemachtes Schwert und er erklärt halt auch, das ist jetzt eigentlich das Samurai und das hat genau diese und diese Abmaße und Also selbst wenn man sich das mal überlegt, wo dort UI und UX kommt, dann merkt man halt, dass das Thema extrem tief geht und dass man sowas auch nie übersehen darf, weil das ist, kommt mir ja auch gerade im Computerdesign, also im Software-Design sehr oft vor, dass die Leute einfach mal UI und UX komplett vergessen und irgendwie, ja, wir knallen euch irgendwas hin und wir nehmen hier mal ein paar Radio-Buttons und los geht's. Und zum Schluss, also der es dann benutzen muss, der beugt sich über die Toilette. Also das geht halt dann teilweise gar nicht, was ich da manchmal erlebe.
Da du jetzt gerade mit der Teekanne bei den Haushaltsgegenständen warst, die schlimmste UI völlig konsistenterweise, die ich so bei Haushaltsgeräten erlebe, ist ja Mikrowellen. Das ist eine derartige Vollkatastrophe. Wir haben auf Arbeit so einen Pausenraum, wo man seinen Mittag einnehmen kann, wenn man vorgekochtes von zu Hause mitgebracht hat. Und da ist dementsprechend stehen da auch eine Mikrowelle rum. Und daneben an der Wand kleben zwei A4-Seiten mit Erklärung, wie diese Mikrowelle zu bedienen ist. Und das ist natürlich eine komplette Katastrophe. Ich weiß da quasi die eine Taste, die ich drücken muss, die gleichzeitig Start und plus 30 Sekunden macht. Und ich drücke die halt so lange, bis irgendwie ich die richtige Menge von Zeit habe. Und das ist halt alles, was ich über diese Mikrowelle gelernt habe. Weil ich bin da halt in dieser Situation, ich will jetzt hier nicht lernen, wie ich irgendwie das Grillprogramm bei 85% Stärke für 87 Sekunden einrichte, sondern ich will, dass mein verdammtes Essen warm ist. Und das ist die Taste, die mein verdammtes Essen warm macht. Hier zu Hause habe ich die absolut ideale Mikrowelle. Also eigentlich, nachdem dieser Entwicklungsschritt von Mikrowellen erreicht wurde, hätte man eigentlich sämtliche Entwicklungen an Mikrowellen einstellen und verbieten müssen. Ich habe hier eine Mikrowelle, die hat einen Drehregler für die Wattzahl, die hat einen Drehregler für die Zeit und die hat einen Knopf, um sie aufzumachen, die Tür. Und das ist alles, was man jemals haben sollte, weil alles andere ist, ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage Firlefanz. Ich weiß, es werden sicher jetzt wieder die Zuschriften kommen, die sagen, ja, aber dann habe ich so eine Grillfunktion, das ist doch total toll, wenn man keinen Backofen hat und sowas. Aber mir graut es vor dem Tag, wenn diese Mikrowelle mal kaputt geht. Die ist auch schon 20 Jahre alt und ich habe echte Sorgen, dass ich keine so benutzbare Mikrowelle mehr bekommen werde, wenn ich dann eine neue brauche.
Das tut übrigens schön, dieses KISS-Prinzip nochmal, zeigen halt Keep it simple and stupid. Und es tut auch nochmal mein Plädoyer gegen eine eierlegende Wollmilchsau eigentlich sagen, weil es ist auf einmal benutzbar, verstehst du? Die eierlegende Wollmilchsau kann halt niemand bedienen, weil ja, ich weiß zwar, wie ich ein Schwein schlachten kann oder wie ich ein Schaf schere, aber wie ich die eierlegende Wollmilchsau mich darum kümmern muss, und das weiß niemand. Und das ist genau das Problem daran, glaube ich, dass es doch manchmal auch sinnvoll ist, dann drei Geräte hinzustellen. Dann stell da einfach noch einen Grill daneben. Es ist nicht immer sinnvoll, alles in einen zu haben. Das merke ich auch, ehrlich gesagt, jetzt so ein bisschen an den Telefon. Also die Telefone, die machen manchmal noch mehr kaputt, als was sie haben. Also die Leute, die wollen Tickets kaufen und machen swipen off und merken auf einmal, warte mal, hier ist eine WhatsApp-Nachricht und irgendwie muss ich hier nochmal reagieren, weil hier das Spiel was von mir will, und vergessen aber total, dass sie eigentlich gerade das Ticket für die Straßenbahn kaufen wollen, und so kommt es dann vom Hundertsten ins Tausend und auf einmal steht der Kontrolleur vor der Nase.
Das habe ich so oft, dass ich das Telefon aufmache mit einer bestimmten Sache, die ich jetzt gerade machen will, und dann 5 Minuten später denke, warum habe ich das jetzt gerade in die Hand genommen? Aber ich habe diese 5 anderen Sachen gemacht, die jetzt hier gerade entschieden sind. Ja, das der große Vorteil an Telefonen ist, dass an Computern ist, dass sie alles machen können. Der große Nachteil an Computern ist, dass sie alles machen können.
Genau.
Fitts Law wollte ich noch eine weitere Sache erwähnen, die auch unter die Räder gekommen ist. Das war damals bei Windows 95 auch als eine große Sache zitiert worden, dass sie dieses Gesetz angewendet haben, als sie diesen Startmenüknopf platziert haben. Dass der nämlich ganz unten links in der Ecke ist, und es kommt jetzt nicht auf unten links an, aber ganz in der Ecke des Bildschirms, und auch insbesondere, dass da kein Pixel Platz ist dazwischen. Also wenn man den Mauscursor ganz nach unten links in die Ecke bewegt und klickt, dann klickt das halt auf diesen Knopf drauf. Denn in dem Moment, wo etwas komplett am Bildschirmrand ist und auch wirklich am allerletzten Pixel noch aktiviert, wenn man draufklickt, ist dieser Knopf im Prinzip unendlich groß, weil ich kann die Maus einfach mit Schmackes in die Richtung werfen, und egal wie weit ich mich bewegt habe, es kommt halt an der richtigen Stelle an. Und das ist natürlich total super, wenn man das dann in die Formel für Fitts Gesetz einsetzt, dass man als Größe des Knopfes einfach unendlich eintragen kann. Dann kommt dann ein Ergebnis raus, was ungefähr sehr gut dann bedeutet. Ist natürlich wieder die andere Sache, wenn man dann zum Beispiel mit dem Finger auf dem Telefon unterwegs ist, weil da ist es natürlich nicht unendlich groß, weil der Finger nicht auf die Größe des Bildschirms beschränkt ist, sondern wenn ich mit dem Finger ganz nach unten werfen würde, dann würde ich wahrscheinlich auf das Sofakissen drücken, auf dem ich gerade sitze. Das ist natürlich nicht hilfreich. Und das ist ja eine Sache, von der Microsoft auch weggegangen ist, weil mittlerweile ist dieser Startmenüknopf nicht mehr in der Ecke des Bildschirms, sondern auch irgendwo in der Mitte, je nachdem, wie groß halt gerade der Inhalt von der Menüleiste ist. wahrscheinlich in dem Versuch, irgendwie das Apple-Design von dem Dock zu kopieren.
Na, man kann den wieder unten in die Ecke bauen. Also das geht. Das ist ein Klick.
Gab es das von Anfang an oder gab es das erst als Update?
Ja, ne, das gab es von Anfang an.
Also ich weiß ja noch, wie damals, als irgendwie Windows 8 rauskam und es gab nicht mal diesen Startmenü-Knopf, sondern es gab nur diesen Vollscreen-Startmenü. Und dann haben sie dann irgendwann ein Update nachgeschoben, dass man auch wieder die Leiste anzeigen konnte, während man im Desktop-Modus ist. Das erinnere ich ja noch. Deswegen war das jetzt gleich meine nächste Vermutung gewesen.
Na, stopp, du hattest bei Windows 8 eben genau Fitz gesetzt. Da war das ganze Startmenü im Prinzip der Startbutton. Also man konnte, wenn man einfach die Maus runter die Ecke gesetzt hat, kam das Startmenü.
Ach so.
Ja, ja.
Ach, das war nur quasi, dass der visuelle Hinweis gefehlt hat.
Genau, der visuelle Hinweis hat gefehlt und die Ecken wurden halt immer wichtiger. Es gab halt, jede Ecke hatte eine Funktion, das gab's ja. Also das kenne ich wiederum von Linux. Das war bei diesen aktiven Ecken. Also am Anfang Mac und später dann, war das nicht GNOME, wo das dann auch so anfing, die das dann so umgesetzt haben, dass ich irgendwie mit den Ecken arbeite. Auf jeden Fall, also ich kenne es vom Apple, ich glaube 10.6 oder sowas hatte das, glaube ich, angefangen, Leopard, wo die dann mit diesen aktiven Ecken angefangen hatten. Da hat das Microsoft dann halt so auch so ein bisschen nachgebaut. Und da sind wir halt wieder in dem Moment auch bei Fitz Law mit diesem unendlichen Button. Also wie gesagt, ich fand das insgesamt mit diesem Fullscreen Startmenü schon schön, weil ich sage ja immer, ich tue ja mit Absicht dieses Wort Screen-Ästhet benutzen. Also ich habe halt 1920 mal 1080 Pixel. Ja, ich bin noch nicht im 4K-Bereich oder im 5- oder 8K-Bereich. Und das ist aber ein Ästhet. Warum soll ich davon bloß so und so viel Prozent für ein Startmenü benutzen? Das kann man doch den ganzen Bildschirm für benutzen. Weil in dem Moment, wo ich mich halt um das Startmenü kümmere, will ich auch von nichts anderem abgelenkt werden, dass da nebenbei noch dies und das im Hintergrund ist. Das Startmenü soll ja vorne sein. Also da sind wir ja dann auch nochmal bei der, können wir dann nochmal so über Modalfenster reden. Das würde ich jetzt mal nicht aufmachen, das Fass, aber ich fand diese Idee schon mal mit dem, das als kompletten Bildschirm das Startmenü oder überhaupt dieses Menü zu machen. Was, das hat ja auch Stück Gnome 3 ist das auch so. Und ich finde das absolut okay und wichtig, weil es nimmt halt auch den Fokus weg von allem anderen, sondern was will ich jetzt machen? Ich will halt mich bloß darum kümmern, ein Programm zu suchen und nicht irgendwie nur nebenbei gucken, wie ist das Wetter gerade und wie ist der Börsenkurs, das ist mir egal. In dem Moment muss ich dieses Programm starten und fertig. Und dann kann das ruhig alles ausblenden, mir die Suche für das Programm einblenden, ich suche das Programm, Enter, Programm wird geöffnet und danach geht es wieder zurück. Also da muss ich ehrlich auch sagen, vom UX her finde ich das ist eine persönliche Meinung, immer noch mit am besten und einfachsten. Und das tut halt auch viele dieser Gesetze, die wir gesetzt Die wir gerade besprechen, beachten.
Apropos Gesetze, ich habe hier, das war jetzt ja nur eins, was wir jetzt besprochen haben im Detail, ich habe hier noch so eine andere Sache rausgegriffen, wo auch die Studienlage ja so ein bisschen schwierig ist. Hier ist ein Paper zitiert worden aus den 70ern, was ich dann leider nicht finden konnte, so auf die Schnelle. Also eventuell liegt das noch in irgendwelchen Universitätsbibliotheken rum oder sowas. Und zwar von einem Herrn Doherty, der sogenannte Doherty Threshold, der hier beschrieben wird, also die Doherty-Grenze. Und die wurde dort mit 400 Millisekunden angegeben. Wenn ein Computer auf eine Eingabe eines Nutzers länger als 400 Millisekunden braucht, um zu reagieren, erzeugt das Reibung, die von der Aufgabe ablenkt. Das habe ich so für mich rausgegriffen, weil ich da noch eine ganz persönliche Anekdote dazu hatte. Ich hatte irgendwann mal festgestellt, ich hatte mal vor Jahren hier so mir einen eigenen Prompt geschrieben fürs Terminal. Also wenn man auf dem Terminal einen Befehl eingibt und der Befehl fertig ist, dann erscheint dann immer so ein Prompt, quasi um anzuzeigen, in welchem Ordner bist du gerade irgendwie, vielleicht wie ist der letzte Befehl ausgegangen und so weiter, so welche Kontextinformationen anzugeben und dann einfach anzuzeigen, jetzt ist das System bereit für die nächste Befehlseingabe. Und da kann man halt, also entweder kann man sich da halt den so Standardbaustein zusammenbauen oder man kann sich auch komplett ein eigenes Programm dafür hinsetzen. Und ich habe halt mir mal meinen eigenen Prompt geschrieben und den dahin gebaut und der ist dann halt so ein paar Jahre da irgendwie, hat er jetzt existiert und dann irgendwann habe ich den mal dann mal festgestellt, dass er noch in Python 2 war, was schon aus dem Support rausgefallen war und habe das dann in Go umgeschrieben, also eine andere Programmiersprache und habe dann in dem Zuge festgestellt, wie sich das ganze System plötzlich, dieses ganze Terminal sehr viel responsiver angefühlt hat, also es hat viel schneller reagiert und ich habe dann nachgemessen und festgestellt, dass es nicht mal diese 400 Millisekunden sind, sondern der Prompt in Python hat 60 Millisekunden gebraucht zum Rendern und der Prompt in Go 5 Millisekunden, also natürlich nominal irgendwie Faktor 12 schneller, aber halt, man würde jetzt irgendwie so meinen, zwischen 60 Millisekunden und 5 Millisekunden ist kein substanzieller Unterschied, aber ich habe es halt doch gemerkt, so quasi, ich gebe hier einen Befehl ein, der im Prinzip gleich fertig ist und dann ist halt so eine kurze Überlegpause vom Rechner, bevor dann der nächste Prompt kommt. Und jetzt mit diesem Prompt in Go geht das alles spürbar schneller. Das habe ich schon wie so richtig greifbar festgestellt. Und daran habe ich mich erinnert gefühlt bei diesem Doherty-Threshold, dass es ja durchaus auch wichtig ist, dass irgendwie das Arbeiten auch Spaß macht so ein bisschen. Ne? Dass man halt nicht ständig irgendwie ausgebremst sich fühlt oder halt ausgebremst wird tatsächlich, wenn man irgendwie gerade in so einer konzentrierten Stimmung sein müsste, um irgendwie eine vielleicht komplizierte Aufgabe oder auch meinetwegen auch nur eine schwierige, langwierige Aufgabe zu bearbeiten und dann die ganze Zeit nur das Gefühl hat, man muss gegen den Computer anarbeiten. Das macht halt einfach keine Freude. Da wäre es halt schön, wenn es irgendwie eine Reaktion gibt. Und das wird ja auch dann weiter ausgeführt, dass es zumindest heißen sollte, es sollte ein Feedback geben. Also zum Beispiel, wenn ich irgendwie auf eine Webseite klicke, dass die nächste Seite geladen werden soll, dann möchte ich halt auch sehen, dass zumindest so eine Ladeanimation kommt. Dass ich irgendwie mitbekomme, hat der Computer das jetzt mitbekommen? Okay. Das habe ich halt mir auch manchmal, dass mich solche Webseiten laden und es sieht halt aus, dass die Webseite geladen ist, aber da rödelt halt irgendwas anderes im Hintergrund. Und dann irgendwann denke ich so, ach so, hier, die Webseite war leer, ne, dann ist irgendwas kaputt, ich versuche mal neu zu laden. Und dann, wo ich gerade neu laden will, kommt es dann doch noch, weil es halt einfach kein ordentliches Feedback gibt.
Dafür gab es, glaube ich, in Hackerkreisen diesen Begriff der Fluffizität, also sozusagen wie fluffig tut sich so eine Anwendung bedienen lassen. Also ich habe das selber ja auch schon mal außerhalb von Computern wiederum gehabt. Ich hatte so ein Museumsprojekt, wo ich Videos abspielen musste und wir hatten halt eine Wahlscheibe, mit der man Videos abspielen musste und dort ging es halt dann auch wiederum um die Zeit. Ich habe das genauso wie du mit Python programmiert und das war alles, das kannst du so niemand antun. Ich war schon so, meine Hände über den Kopf haben geschlagen, scheiße, ich muss das liefern, in 14 Tagen muss das dastehen und ja, toll, ich habe denen jetzt so vorgeschlagen und gesagt, ich krieg das hin und habe halt diese ganzen Bibliotheken alle in Python gefunden und habe mich dann hingesetzt und einfach in den 14 Tagen das in C einfach nochmal neu programmiert und habe dann, glaube ich, eine 1000-prozentige Performance-Gewinn dadurch gehabt. Also es ist halt auch krass, wie du dann dort auf einmal merkst, aha, die Wahlscheibe ist fertig, bumm, Video startet. Und vorher hast du einfach noch kurz warten müssen und gemerkt, wie der Rechner oder der Bildschirm im Hintergrund nachdenkt, wo dann die Leute wahrscheinlich schon wieder die zweite Zahl gewählt hätten, weil sie dachten, hä, funktioniert ja gar nicht. Also das ist halt dort halt nicht bloß bei Computern so, sondern auch in der realen Anwendung, also in der Realität. Also ja, also überleg dir mal deine Mikrowelle, du drückst auf den Knopf und nichts passiert und erst nach einer Sekunde macht es Klick. Also das sind halt so Sachen, wo man eben, was ich sage, dieses UX und UI läuft halt auch sehr aus der IT raus, schon in das reale Leben.
Zum Beispiel, es gibt ja so Züge, wo die Türen nicht sofort ausgehen, weil es zum Schiebetritt ausfahren muss. Und wenn du dann halt da auf den Knopf drückst an der Tür, dass sie aufgehen soll, dann siehst du halt, es gibt sofort ein visuelles Feedback in dem Moment, wo du drückst, dass da so ein roter Ring halt aufleuchtet, in den grünen Ring reingesetzt. Und dann fängt der grüne Ring an zu blinken, um so quasi zu zeigen, ja, ich habe verstanden, dass du willst, dass ich aufgehe, aber hier muss erst noch dieser Schiebetritt ausfahren. Also bei den Baureihe 442 zum Beispiel kann man sich das angucken, die zwischen Dresden und Leipzig fahren.
Das sind auch sehr schöne Triebwagen und da macht es auch Spaß mitzufahren. Also kann ich bloß empfehlen, genau.
Die ziehen auch gut weg, wenn sie anfahren. Das ist halt, da macht das Reisen Spaß.
Und ich empfehle dort auch mal auf die Toilette zu gehen. Also ich habe noch nie eine Toilette mit mehr Platz gehabt. Also so viel Platz habe ich in meinem Wohnzimmer nie.
Na, ist das nicht diese behindertengerechten Toiletten?
Ja, das ist sehr cool. Und es ist halt auch alles durchdacht. Also es gibt für alles irgendwie einen Button in der richtigen Höhe und ist nutzbar. Ich hatte es mal beim Kind, was dann nicht mehr rauskam. Also da war dann ein UX-Problem. Die haben da rumgeturnt und sind aufs Klo und dann drückst du ja auf den Knopf und dann macht so dieses Pfff und die Tür geht zu,
ja,
weil es ja behindertengerecht, aber dann musst du halt denselben Knopf wiederfinden, um es aufzumachen. Und wenn du den aber zu oft drückst, dann stallt der und so weiter und so fort. Also das war dann fing das Kind da drin auf einmal an zu schreien, weil es nicht mehr rauskam. Und die Mama wusste auch nicht mehr, was sie machen sollte.
Ja, dann muss das Kind mal ein Ticket aufmachen. Das sind alles die gleichen Probleme, die wir auf Arbeit in anderer Form auch haben, ja.
Wir sehen, auch dort haben wir wieder UX-Probleme.
Ich würde mal noch hier aus den Gesetzen hatte ich hier noch eine Sache rausgegriffen, die, oder beziehungsweise zwei, die ich eher so ein bisschen in Frage stellen würde. Jetzt die zu Fitz-Gesetzen, dem Doherty-Threshold, haben wir jetzt ja eher positiv geäußert. Postels Gesetz kennen wir, benannt nach John Postel, einer der frühen Architekten des Internets, Jonathan Postel, der hat ein Gesetz formuliert: sei streng bei dem, was du tust und offen bei dem, was du von anderen akzeptierst. Das ist im Kontext halt von Netzwerkprotokollen zuerst formuliert worden, also dass man sich selber halt möglichst strikt an den Standard halten soll, wenn man Datenpakete rausschickt, und dass man gleichzeitig relativ liberal sein soll in dem, was man akzeptiert, was andere einem schicken, solange man irgendwie noch draus interpretieren kann, was wohl die Intention war bei der ganzen Sache. Für UI ist das wahrscheinlich eine gute Sache. Wenn ich zum Beispiel vom Nutzer eine Kontonummer abverlange und die hat er von irgendwo rauskopiert und vielleicht ist da noch irgendwie beim Rauskopieren irgendwie noch ein paar Leerzeichen davor und irgendwie einen Zeilenbruch dahinter, dann ist es wahrscheinlich ganz okay, wenn die Benutzerschnittstelle das einfach wegschneidet und halt nur die Zahlen nimmt an der Stelle. Vielleicht irgendwie bei Buchstaben ist dann wieder so eine andere Sache, aber so Leerzeichen und sowas sollte man wahrscheinlich einfach wegschneiden und sich nicht drüber aufregen. Sowas zum Beispiel ist eine Art und Weise, wie man einfach liberal sein sollte, was man akzeptiert, und Daten so ein bisschen normalisieren sollte, wenn es reingeht, und dann nicht mehr strikt sein sollte, was, nein, du hast ja gar nicht hier bei dieser Kontonummer ordnungsgemäß ein halb breites Leerzeichen nach jeder vierten Stelle reingetragen, wie konntest du nur und sowas. Bei Netzwerkprotokollen hingegen sehe ich das eher problematisch, denn das führt ja dazu, dass die schlampigsten Implementierungen sich durchsetzen. Und dann halt alle sich immer auf diesen Mindeststandard einigen, was halt die schlampigsten Implementationen irgendwie raussenden, muss halt irgendwie noch akzeptiert werden, und man kann keine ordentlichen Regeln mehr durchsetzen, so ohne weiteres.
Ja, und das sind dann auch Sicherheitsprobleme zum Schluss. Also
genau, dieses undefinierte Verhalten sind immer die Nischen, wo dann welche Exploits stattfinden können und Sicherheitslücken ausgenutzt werden können.
Genau.
Die andere Sache, die ich hier sehr kritisch sehe aus der Liste, ist das Pareto-Prinzip. Also auch so ein Herr Pareto oder so, der, glaube ich, Ökonom oder Psychologe oder sowas war. Das Pareto-Prinzip sagt, 20% des Aufwandes erreicht 80% des Ergebnisses. Also die Zahlen soll man jetzt nicht für bare Münze nehmen. Das kann auch in der konkreten Situation anders sein, aber quasi die Idee, dass man relativ viele Fälle abdecken kann mit relativ einfachen Umsetzungen. Was wäre denn ein gutes Beispiel?
Ja, ich glaube, es ist gar nicht so wichtig. Relevant ist das, was du sagen willst. Also nämlich, dass damit natürlich Minderheiten in gewisser Hinsicht rausfallen aus dem Muster. Und nicht bloß das. Also ich merke das ja selber, wenn man Software programmiert. Wie oft kommt es dann doch zu irgendeinem Edge Case? Also irgendwie, ich hatte das schon mehrmals mit, ja, die Datenbank ist nie populiert. Und dann fällt auf einmal alles zusammen, weil er seine Werte nicht kriegt. Also alles sowas. Also das sind halt genau diese Punkte, die doch wichtig sind, dass man diese Sachen abfängt. Und da geht es auch nicht bloß um Minderheiten, sondern da geht es halt auch darum, dass das System benutzbar ist, auch für den Normalbenutzer, der halt nie weiß, dass an dem Punkt irgendwie in der Datenbank irgendeine Config-Variable steht und die, wenn die nicht drinsteht, dann bricht auf einmal alles zusammen und dem fällt der Computer auseinander, in Anführungsstrichen. Klar, das Pareto-Prinzip, ich kenne das auch so ein bisschen vom Herrn Musk her, wenn der da immer so erzählt mit seinem Autopilot bei Tesla oder seiner Raumschifffabrik da, der erzählt das ja auch immer, ja, ja, 80% des Autopilotens Hammer, die 20% jetzt, das sind das wirklich relevante Probleme, sozusagen diese ganzen Verfeinerungen zu bauen, beziehungsweise andersrum, genau, ich habe es gerade verkehrt rum gesagt.
Genau, also würde man einen Autopiloten akzeptieren, der 80% der Zeit keine Menschen umfährt? Wahrscheinlich nicht.
Genau.
Und ja, das geht dann so ein bisschen das Thema Barrierefreiheit rein, was wir auch noch gleich kurz ansprechen werden, detailliert. Denn natürlich, die meisten Leute, die mit körperlichen Einschränkungen oder sowas zu tun haben, sind halt nicht die Mehrheit. Also die meisten von uns haben halt normale Sehkraft und sind dementsprechend zum Beispiel nicht auf Blindenassistenzsysteme angewiesen. Die meisten von uns können hören und sind nicht auf sowas wie Untertitel strikt angewiesen. Also es ist natürlich nett zu haben, aber jemanden, der eben höher geschädigt ist oder über gar kein Gehör verfügt, da ist es einfach absolut kritisch, um mit irgendwelchen Inhalten in Kontakt treten zu können, dass da entsprechende Sprachinhalte und Untertitel zur Verfügung stehen. Zum Beispiel, wenn man irgendwie mit Farbblindheit zu tun hat, das ist auch eine Sache, die meisten Leute nicht betrifft, aber die Leute, die zum Beispiel eine Rot-Grün-Schwäche haben, die werden ein Problem haben, irgendwie so ein Dashboard zu lesen, wo halt Fehler rot und gute Dinge grün markiert sind. Das ist einfach für die kein Unterschied. Deswegen ist es tatsächlich bei solchen Alarmierungs-Dashboards mittlerweile eher die Konvention, dass man Fehler als rot, Warnung als gelb und okay als blau darstellt. Denn das kann auch ein rot-grüne blinde Person unterscheiden. Also da fallen halt viele Leute aus dem Raster, und wenn man jetzt vielleicht von sich selber denkt, ja, aber ich bin ja normal, mich betrifft das nicht, dann ist das natürlich auch so ein bisschen ein Fehlschluss, denn ob man normal ist, das ist immer nach einem bestimmten Kriterium, und wenn man einfach nur 20 verschiedene Kriterien irgendwie findet, dann wird so gut wie jeder Mensch oder vielleicht 999.000 Menschen von einer Million an irgendeinem von diesen Kriterien mal aus dem Raster fallen. Deswegen ist es durchaus wichtig, dass man eben auf die Leute guckt, die aus dem Raster rausfallen, und eben nicht nur diese, nicht nur diesen kleinsten gemeinsamen Nenner befriedigt die ganze Zeit.
Na, aber sehr oft kann man auch diese Probleme mit ganz, ganz, ganz wenig Aufwand lösen. Also zum Beispiel, wem tut es denn weh, dass unter so einem Video ein Untertitel ist? Also ich persönlich sehe das ja, wir sind hier extrem vielsprachig und haben insgesamt mit 6 Sprachen zu tun, wovon wir 4 täglich benutzen. Und da ist es schon von Vorteil, einfach auch Untertitel unter so einem Film zu haben. Einerseits, um die Sprache zu lernen, andererseits, um auch nochmal das Gehörte in irgendeiner Form zu verfestigen. Genau, also das gehört auch noch dazu. Also es tut mir überhaupt nicht weh, Untertitel unter einem Film zu haben zum Beispiel. Im Gegenteil, ich habe das überall gesehen. Ich habe das, wo ich in China unterwegs war, gesehen. Da wurden halt englische Videos abgespielt mit einem chinesischen Untertitel. Und daher konnte ich mit meinen Freunden zusammen ins Kino gehen und wir haben beide Spaß gehabt. Hingegen, wenn ich in Deutschland in ein Kino gehe, das geht halt nicht, wenn du kein Deutsch sprichst, weil es gibt keine Untertitel und es ist synchronisiert. Also das sind halt alle so Punkte, wo mit wirklich wenig Aufwand, der, ja klar, ist das jetzt für den, der Deutsch sprechen kann, nochmal deutsche Untertitel, theoretisch nie relevant, aber es tut, also der Aufwand, der ist halt so klein, hingegen den Gewinn, den auch der Normalbürger in Anführungsstrichen dadurch hat, das ist natürlich nie immer so, aber ich denke mal, hier würde ich jetzt auch mal das Pareto-Prinzip ansehen, in 80% aller Fälle kann man das mit relativ einfachen Lösungen machen. Also zum Beispiel, wie du es gerade sagst mit der Farbe, warum tut mir das als jemand, der Rot und Grün unterscheiden kann, weh, wenn das halt blau ist? Überhaupt nie. Also dann machen wir das einfach blau und gut. Also das ist ja der Punkt daran. Also es ist halt einfach zu lösen.
Im Übrigen mit den Filmuntertiteln sowas und Synchronisierung, das ist auch einer der wesentlichen Gründe, warum die Englischkenntnisse in sowas wie skandinavischen Staaten oder auch meinetwegen in Dänemark oder in Estland oder so viel weiter verbreitet sind, weil das einfach zu kleine Märkte sind, da lohnt es sich nicht, eine synchronisierte Fassung zu machen für jeden Film, der aus dem Ausland kommt. Deswegen ist es dort völlig normal, dass die Filme halt in Originalsprache und mit Untertiteln laufen im Kino und dementsprechend halt die Leute, wenn sie irgendwie Unterhaltungsmedien konsumieren wollen, einfach mit der englischen Sprache konfrontiert werden und dadurch, dass dann halt eine Osmose stattfindet, so wie ich im Prinzip auch Englisch erst richtig gelernt habe, als ich programmiert habe und dann irgendwie in entsprechend englischsprachigen Programmierforen und sowas unterwegs war und dann plötzlich einen Grund hatte, die Sprache anzuwenden.
Ja genau, also so habe ich eigentlich technisch auch natürlich zu tun gehabt, weil der Computer zu unseren Zeiten noch nie wirklich Deutsch konnte. Da gab es halt viele Sachen, die noch gar nicht eingedeutscht waren. Das war halt alles Englisch und wenn man das Ding benutzen wollte, musste man halt diese Sprache verstehen. Gut, in dem Moment war es auch noch so ein bisschen technopipperig, selbst im Englischen. Das kommt natürlich noch dazu, aber trotzdem hat man dadurch diese ganzen Grundlagen gelegt in der Sprache.
So, jetzt haben wir insgesamt 4 von diesen ganz vielen Laws of UX angesprochen. Ich meine, man kann sich das mal angucken. Wie gesagt, es ist keine uneingeschränkte Empfehlung, die ich hier rausgebe, aber man kann das sicherlich mal kritisch lesen und das mal hinterfragen, was davon irgendwie die guten Sachen sind und was davon eher so Kalendersprüche sind und Allgemeinplätze. Und ich habe auch so den Eindruck, viele von diesen Sachen, wie zum Beispiel diese klassische Sache, dass man im Kurzzeitgedächtnis nur so ungefähr 7 Dinge halten kann. Also 5 plus minus 2 wird immer so gesagt fürs Kurzzeitgedächtnis an Dingen, die man sich da merken kann. Sei es irgendwie Ziffern, sei es irgendwie irgendwelche Objekte, die halt gerade greifbar sind, mit denen man gerade arbeitet im Kopf. Und dann dementsprechend soll man halt nicht so viele Dinge auf dem Bildschirm platzieren, wurde da als Regel genannt. Ja, siehe wiederum meine Besprechung von der Cloud-Oberfläche vorhin. Das Problem ist natürlich, das scheitert im Zweifelsfall ein bisschen daran oder das zeigt zumindest auf, dass die Benutzerschnittstelle halt letztendlich der Punkt ist, an der die Komplexität des ganzen Systems kondensiert. Also wir hatten eben das Steuererklärungsbeispiel vor der Musik, dass diese Benutzerschnittstelle von Elster eigentlich ganz gut gemacht ist, so handwerklich, aber da kondensiert halt diese gesamte Komplexität von dem Arbeitsablauf Steuererklärung dran, dass man da halt mit irgendwelchen Paragraphenreferenzen konfrontiert ist und jetzt irgendwie diese ganzen Regeln zu beachten hat. Dann kann dann der beste UI-Designer das auch nicht mehr retten, wenn halt das, wenn der Prozess halt schon Mist ist. Ich zitiere ja Frank Rieger, ne? Wenn du einen Scheißprozess digitalisierst, hast du danach einen digitalen Scheißprozess. Da können wir also auch ein bisschen ja, Sympathie hegen für die Leute, die UIs entwerfen müssen. Beziehungsweise ich kenne es ja auch aus dem eigenen Berufsalltag, dass man immer mit dem Plan anfängt, hier ist jetzt die neue UI, die ist viel einfacher und dann kommen die ganzen Kundenanforderungen. Ups, es ist wieder genauso schlimm wie davor. Um es ja so ein bisschen zum Ende zu bringen, ich hatte hier so ein paar Methoden und Werkzeuge des UI-Design so noch aufgelistet, die wir schon so ein bisschen erwähnt hatten, teilweise vor der Musik, so dass man mal so ein paar Begriffe gehört hat, falls man sich das mal angucken möchte, wenn man vielleicht eine Vorstellung davon kriegen möchte, wie UI-Design abläuft. So zur Entwurfsphase habe ich hier zum Beispiel Paper Prototyping, also die Idee, dass man, wenn man so eine Benutzerschnittstelle als auf dem Computer bauen möchte, also halt so eine Software oder eine Webseite oder sowas, dass man sich das Ganze erstmal vorher auf Papier aufzeichnet. Einfach auch deswegen, weil man dann begrenzt ist darin, wie akkurat man das machen kann. Also man soll es auch bewusst nicht mit dem Lineal und sowas auf einen Millimeter genau zeichnen, sondern halt nur ganz schnell quasi eine Skizze machen und da halt eintragen, so hier ist eine Liste von Dingen und da ist irgendwie ein Knopf und da ist ein anderer Knopf und hier sind drei andere Punkte. Und dann sieht man wahrscheinlich schon, wo es dann irgendwie schlimm wird, dadurch, dass man dann das immer dichter zusammenkritzeln muss und dass man irgendwie sieht, hier müsste eigentlich viel mehr Platz sein für diese Knöpfe und so weiter und so fort. Wenn man es dann am Computer macht, nennt sich das Ganze Wireframing. Also, dass man auch wiederum nur so einen Entwurf macht mit so vorgefertigten grafischen Elementen. Da gibt es entsprechende Software dafür, wo man einfach nur sagen kann, hier ist halt ein Knopf und dann ist da halt einfach nur ein Rechteck, wo man einen Text reinschreiben kann mit der Knopfbeschriftung oder vielleicht so ein Knopf, wo noch so ein ganz primitiver Schatten rangezeichnet ist. Und dass man auf diese Weise über so ein bisschen mehr den Fokus legen kann auf tatsächlich den Benutzerablauf, also auf diese UX, anstatt auf, wie das konkrete Design ist, ob der Knopf jetzt irgendwie die pinke Schattierung oder die violette Schattierung hat. Das soll davon natürlich nicht ablenken. Wenn man so in diesem Punkt dann ist, tatsächlich das Design selber zu machen, also wo man dann auf das Optische gucken will, ist dann eine klassische Sache, die man sieht, eventuell, wenn man solche Designs sich anguckt, dass man so einen Lorem-Ipsum-Text findet, also einen Blindtext, der so Pseudo-Latein ist, der irgendwie so aus lateinischen Texten verhackstückelt wurde.
Nee, Lorem Ipsum ist Latein. Das bedeutet, dies ist ein Text, der keine Bedeutung hat.
Nee, ist es nicht.
Zumindest in den Lorem Ipsum-Generatoren ist der erste Text, die erste Zeile immer Lorem Ipsum dollor iset. Also das bedeutet immer, dies ist ein Text, der keine Bedeutung hat. Und danach kommt dann der...
Ist es nicht, das ist aus einer Rede von Cicero zusammengeschnippelt. Das kannst du dir angucken, wenn du hier Lorem Ipsum bei Wikipedia eingibst, da ist mal so gehighlightet, wo das herkommt. Also ja, die Wörter zu teilen kommen daher, aber es sind dann auch Wörter einfach in der Mitte abgeschnitten oder sowas. Also zum Beispiel Lorem Ipsum ist hier Dolorem Ipsum im Original. Und das heißt hier sowas wie Nor again is there anyone who loves or pursues or desires to obtain pain of itself. Und so weiter und so fort. Also Dolores ist ja der Schmerz.
Live-Learning im Penderatio?
Ja, genau. Das ist wirklich dafür gedacht, dass es eben keinen Sinn ergibt oder zumindest halt, wie man darauf guckt, keinen Sinn ergibt. Denn es geht halt darum, dass man ein Design zeigen möchte und zum Beispiel, wenn man ein Design von einem Blog haben möchte, dann möchte man halt zeigen, hier ist irgendwie der Artikeltext und hier sind irgendwie weitere Funktionen, um irgendwie eine Seitenleiste oder sowas, mit der man sich rumnavigieren kann oder hier ist eine Kommentarspalte und was nicht alles. Und man möchte, wenn man das präsentiert oder wenn man einfach nur selber raufguckt, möchte man nicht davon abgelenkt werden, was der Inhalt ist, der da im Text steht, sondern will einfach nur Text haben. Das ist dann, was man dafür verwenden kann. Also vielleicht so ein bisschen genau das Gegenteil von dem Wireframing, dass es eben nicht auf den Inhalt und den Benutzerablauf ankommt, sondern auf die Form drumherum.
Also ich habe mit allem schon so meine Erfahrung gemacht, gerade im Paper-Prototyping. Ich habe ordnerweise irgendwelche Papierentwürfe noch rumliegen, die ich dann auch meistens so den Kunden zeige zum Abzeichnen und so weiter und so fort. Genauso mit Lorem Ipsum. Sehr oft ist dort dann aber das Problem, dass den Kunden meistens gar nicht klar ist, dass die jetzt auf einmal einen Text erzeugen müssen, der ungefähr dieselbe Länge hat. Also wenn der jetzt plus minus 5 Worte ist, ist das okay. Aber wenn der Kunde mir dann auf einmal bloß 3 Sätze gibt und es waren aber 8 Sätze sozusagen, ausgemacht, dann sieht dann auf einmal das Design wieder ganz anders aus. Also das sind dann auch wieder Sachen, die bei so einem Entwurf relevant sind, was den Kunden oder dem Designempfangenden dann meistens gar nicht klar ist.
Nee, Mol, das ist heutzutage kein Problem mehr. Das kannst du von ChatGPT einfach ausformulieren lassen.
Ah, okay. Genau. Ja, zu dem Zeitpunkt gab es damals noch kein ChatGPT. Damals waren das immer so Google Keywords, die man dann da reingehauen hat.
Naja. Das ist so die Entwurfsphase, die man mit solchen Methoden abdecken kann. Dann ist natürlich auch die Phase, wie man das dann prüft, ob man da jetzt irgendwie was Cooles gebaut hat. Also wenn man dann irgendwann den Prototypen oder vielleicht auch schon die fertige UI vor sich hat und die dann irgendwie validieren möchte, was macht man denn da? Da gibt es noch ein paar Werkzeuge. Ich habe die mal hier strikt alphabetisch geordnet. Das hat nichts mit einer Hierarchie zu tun. Tatsächlich das erste auf der Liste ist das, was ich eigentlich irgendwie am fragwürdigsten finde, und zwar AB-Tests. Ist mittlerweile absolut normale Praxis geworden bei Webseiten und sowas. Gerade bei Webseiten hat man ja die Möglichkeit, dadurch, dass man da immer Code mitliefern kann in Form von JavaScript und dass es auf einem Server erzeugt wird, der unter der eigenen Kontrolle ist, hat man extrem einfach die Möglichkeit, einfach der einen Hälfte der Nutzer die eine Variante zu zeigen und der anderen Hälfte einfach die andere Variante. Oder man hat vielleicht eine schon bestehende Variante, man möchte mal eine neue Variante damit vergleichen und dann gibt man die einfach 10% der Nutzern zufälligerweise, die neue Oberfläche, und dann guckt man sich an, wie bestimmte Messzahlen sich verändern. Also ob die Nutzer jetzt länger auf der Seite verweilen und so weiter, und wenn ja, dann ist das natürlich eine gute Sache, weil das heißt, man kann mehr Werbung zeigen und kriegt dann entsprechend mehr Einnahmen. Das sind, was solche AB-Tests sind.
Ja, es hat den Nachteil, dass wenn man dann mal so einen Link verschickt und sagt, guck dir das mal an, und er auf einmal was ganz anderes sieht als du selber, oder ich habe ja sehr oft das Problem, dass ich bei meinem Kunden mit denen zusammen, so lass uns das jetzt mal zusammenklicken. So, ich klicke hier drauf und öffne die Seite, gebe in dem Formular das und das ein und auf einmal ist da was anderes und die Buttons sind an der anderen Stelle, dann funktioniert meine Service-Dienstleistung gar nicht mehr, weil ich dem Kunden nicht mehr an die Hand nehmen kann und ihn durchführen kann sozusagen. Also AB-Tests in bestimmten Bereichen sind schon problematisch.
Also da musst du natürlich noch viel von ChatGPT lernen, weil wenn wir eins gelernt haben, diese ganzen Sprachmodelle sind zwar nicht unbedingt gut darin, akkurat Informationen wiederzugeben, aber die sind sehr gut darin, immer zuversichtlich und vertrauensvoll zu klingen. Also du musst natürlich sagen, ja, das ist ja exakt das, was ich jetzt erwartet habe, was wir hier vor uns gerade sehen. Dementsprechend weiß ich auch sofort, was hier der nächste Schritt, den ich tun muss. Da musst du offenbar noch ein bisschen dran arbeiten.
Ich hatte dir ja vor der Musik schon gesagt, du bist gerne willkommen. Also du darfst gerne dich dann als Vertrauensmann oder sowas.
Was, willst du mich als Sprachmodell einstellen?
Als Sprachmodell, genau. Ich stelle dich als Sprachmodell ein.
Ich glaube, das hauptsächliche Problem ist, wenn man AB-Tests halt kombiniert, damit das dann irgendwie dann messen zu wollen, ob die Änderung, die man gerade macht, irgendwie wirklich sinnvoll ist, weil diese Metriken dann halt meistens, ich meine, das kennen wir aus dem Kapitalismus, die sind darauf ausgelegt, dass man den Kunden mehr Geld aus der Tasche ziehen will in irgendeiner Form. Oder beziehungsweise, wenn das irgendwie ein nominal kostenloses Webangebot ist, dann geht es ja darum, irgendwie mehr Werbung anzuzeigen und die Leute dazu zu bringen, mehr länger zu verweilen. Das ist gerade in irgendwie stark von, in Anführungszeichen, Algorithmen getriebenen Plattformen wie Social Media und sowas eine sehr verbreitete Methode, und das hat sicherlich mit dazu beigetragen, dass wir heute so diese optimierten Social Media Algorithmen sehen, die darauf ausgelegt sind, möglichst viel Wut und Angst und so zu erzeugen, weil das führt natürlich dazu, dass die Leute weiter dranbleiben und dementsprechend halt mehr Werbeeinnahmen erzeugt werden können, indem man diese Aufmerksamkeit dann verkauft, die man durch diese entsprechend optimierten oder ja pessimisierten Algorithmen so erzeugt hat. Eine Sache, die ich positiver finde, aber die ein bisschen schwieriger wahrscheinlich umzusetzen ist, sind Benutzerbefragungen. Also man fragt halt die Leute halt, was sie gerne haben wollen. Das ist aber auch so ein, ja, so eine notorische Sache in der gerade Softwareentwicklung allgemein, oder ich glaube, wenn man allgemein in irgendeiner Branche mit Kunden zu tun hat, wenn man irgendwie den Kunden fragt, was er gerne haben möchte, dann möchte er halt grundsätzlich irgendwie, dass die Software doppelt so viele Features hat, nur die Hälfte kostet, fünfmal so schnell läuft und sie muss auch gestern fertig sein. Und dann, das hatte ich ja auch schon vorhin erwähnt, als es um den KI-Softwareentwickler geht, dass halt eine wesentliche Rolle vom Softwareentwickler halt darin besteht, dann halt irgendwie diese ganzen widersprüchlichen Anforderungen irgendwie zu kondensieren in eine Kompromisslösung, die irgendwie in sinnvoller Zeit mit sinnvollen Kosten und so weiter darstellbar ist. Ich glaube durchaus, ohne Benutzerfragung ist alles nichts. In dem Sinne, naja, dass man halt sich schon irgendwie klar machen sollte, für wen man eigentlich entwickelt und was für wen eigentlich diese UI gebaut ist und wie sie gedacht ist. Und oder auch zum Beispiel, dass man halt Benutzer, die ja das halt schon mal verwendet haben, befragt, was war denn jetzt eigentlich schiefgelaufen? Dass man zum Beispiel, wenn man auch so einen Prozess meinetwegen hat, wie zum Beispiel eine Auszählung einer Wahl, dass man dann danach mal so ein paar Wahlhelfer zufälligerweise fragt, so mal, erzählt einfach mal, was ihr irgendwie scheiße fandet oder was ihr gut fandet oder so. Und vielleicht mit so einem in irgendeiner Form kleinen strukturierten Fragenkatalog eben positive Erfahrungen, negative Erfahrungen abfragen oder halt bestimmte Aspekte abfragen. So zum Beispiel, hier haben wir jetzt neulich den Prozess geändert. War das jetzt eurer Meinung nach eine gute Sache oder hätten wir lieber den alten Prozess weitermachen sollen und so weiter und so fort. Ist natürlich arbeitsaufwendig, sowas zu entwerfen, arbeitsaufwendig daraus Schlüsse zu ziehen, und ja, ist auch die Frage, ob man dafür dann die entsprechenden Unterstützung von den Managern bekommt, wenn man nicht demonstrieren kann, dass man gerade irgendwelche Zahlen nach oben getrieben hat.
Ich sehe hier halt noch das Problem, dass der Kunde nicht immer gleich der Bediener ist. Also ich habe das schon mal beim Online-Shop gehabt. Ich erkläre das den Kunden auch immer so relativ trivial. Wenn du eine Kneipe hast und dir schmeckt das Bier ganz besonders gut, dann ist das zwar schön, aber das macht keinen Umsatz. Und das ist sozusagen, wie man bei sowas manchmal rangehen muss. Also ich habe halt Kunden, die dann sagen, ja, ich möchte das aber so, weil ich finde das schön. Aber das ist halt dann gegen diese Gesetze, die wir oben besprochen haben, oder nicht im Sinne des Benutzers. Und deswegen muss man dann doch manchmal sehr überzeugend wirken, um seine Agenda oder diese ganzen UX und UI-Grundsätze durchzusetzen.
Ja, gerade bei Firmensoftware ist das völlig offensichtlich, dass die von anderen Leuten gekauft wird oder beziehungsweise von anderen Leuten ausgewählt wird, als die, die sie am Ende tatsächlich verwenden müssen. Das führt zu sehr perversen Anreizen. Aber das in Anbetracht der Zeit werde ich das jetzt hier mal einfach bei dieser Anmerkung belassen und nicht weiter ausführen, um mich nicht hier zu inkriminieren. So, in dem Rahmen Benutzerbefragung hatte ich auch vorhin schon erwähnt, soweit ich mich erinnere, Fokusgruppen, also dass man sich vielleicht mal ein paar Nutzer bewusst reinholt und auch guckt, dass man vielleicht eine möglichst repräsentative Verteilung von Nutzern hat. Oder auch zum Beispiel, wenn man so etwas wie Barrierefreiheit klären will, auch vielleicht bestimmte Benutzergruppen auswählt, in dem Fall dann halt Leute, die entsprechende körperliche Einschränkungen haben, die halt bestimmen, wie sie die Software verwenden können und mit denen dann mal so zum Beispiel mal die Software vorsetzen, sagt, versuch mal bestimmte Dinge zu tun und dann guckt man, ob die damit irgendwie Probleme haben und kann dann dort das situationsabhängige Feedback dann gleich abgreifen.
Ich denke mal, hier fehlt noch eine relativ wichtige Sache. Ich würde da gerne noch einen vierten Fakt hinzufügen, und zwar Eat Your Own Dog Food. Dieses Konzept benutzt es auch selber. Also es ist schon so, dass wenn man selber die Software, die man benutzt, dann stellt man fest, oh, warte mal, hier ist noch ein Fehler. Oh, da ist ja noch nie jemand drauf gekommen. Ach so, und dann kommt danach auf dieses Problem sozusagen auch später keiner da. Also wie gesagt, ich hatte das ja mal, das hatte ich auch schon vor der Musik gesagt, so dass ich beim Kunden mal eine Woche mit gekellnert habe, um zu sehen, ob das Kassensystem, was ich programmiert habe, überhaupt Sinn macht. Das ist halt dieses, du hast das jetzt hier Dogfooding genannt, einfach wirklich das auch mal selber benutzen, um zu merken, warte mal, das ist doch total dumm, was ich hier gerade gemacht habe. Wenn ich das so mache, bringt das viel mehr. Und da denkt man manchmal, wenn man sowas logisch aufsetzt, gar nicht drüber nach, zu welchen Konsequenzen das führen kann, welche Algorithmiken es da im Hintergrund noch gibt, die dann noch mit beachtet werden müssen. Also deswegen finde ich das schon relevant, dass man darüber denkt.
Dogfooding ist eine gute Sache. Man muss aber auch darauf achten, dass das im Zweifelsfall nicht alles ist. Denn wenn ich jetzt irgendwie Entwickler bin und baue eine Software und da verwende ich die halt mal selber für bestimmte Sachen, dann könnte dann halt eventuell der falsche Eindruck verstehen, weil ich jetzt verstanden habe, was ich zu tun habe, ist deswegen die Benutzerschnittstelle gut. Aber ich bin im Zweifelsfall nicht die Zielgruppe. Das muss man sich trotzdem klar machen, dass das halt im Zweifelsfall nur prüft, dass man selber damit klarkommt und nicht wie die tatsächliche Nutzerschaft dann damit so klarkommt.
Das ist dann dieses schöne Kongressmotto, works for me. Aber es ist schon mal ein Schritt mehr, als sich gar nicht darum zu kümmern. Und wie gesagt, in dem Zusammenhang, was ich jetzt hier erklärt habe, wo ich sage, ich gehe explizit mit in das Team dieses Restaurants und tue dort mitarbeiten, als sozusagen Praktikant oder was auch immer in dem Moment halt, dann ist das ja nochmal was anderes. Also natürlich, wenn ich das ganz alleine benutze und sage, ich bin jetzt der Kunde, der in dem Restaurant sitzt, also auch der Bediener, also auch, das ist natürlich was ganz anderes, als wenn ich sage, ich arbeite jetzt mit denen zusammen und bringe das Essen zum Tisch und nehme die Bestellung auf und lerne sozusagen, dass es im Kaffee noch die Milch gibt und dass man da auch noch Zucker und der eine Kunde will das und so und so. Also mir hatte das damals wirklich viel gebracht, als ich das gemacht habe.
Ich finde das auch positiv. Ich wollte nur einen kleinen Schluck Wasser in den Wein schütten. Auch wenn du das halt durchmachst, dann hast du trotzdem noch wahrscheinlich eine andere Vorstellung davon, wie die Software intern funktioniert, wie jemand, der da nur von außen drauf guckt, als reiner Endanwender. Auch insbesondere, wenn das eine Software ist, die du selber gebaut hast, wo du selber das Datenmodell dir ausgedacht hast und dann denkst, naja, aber nach dem Datenmodell, was mir bekannt ist, ergibt das alles Sinn, aber das kriegt dann halt ein Endanwender vielleicht nicht mit. Also da würde ich zumindest zur Vorsicht raten.
Das ist richtig, aber das kann man halt von beiden Seiten sehen. Also in dem Moment bin ich halt auch derjenige, der, wenn er dort am Tisch steht, auch versteht, warte mal, die Datenbank hat das und das dahinter, das kann man so lösen, wo der normale Kellner gar nicht drauf kommen würde. Also ich habe sehr oft das Problem, dass sie einfach das nehmen, was ich denen vorsetze und mir auch keine Rückmeldung geben. Und die kriege ich aber erst dann durch sowas, weil ich weiß halt, warte mal, hier gibt es noch Enum-Listen, da könnte ich das einfach als Enum machen, statt so wie es jetzt gelöst ist. Weil die wissen das halt gar nicht. Es ist hin wie her. Du siehst gegen das Argument, was du gerade bringst, kann ich ein Gegenargument bringen, was genau konträr 100% dagegen steht. Halt, es kommt immer drauf an, wie man das Dogfooding macht.
Genau, es ist jetzt schon ziemlich spät heute. Wir werden die Runde beschließen, aber die Sache Barrierefreiheit haben wir hier nochmal als Extrapunkt auf der Liste stehen, was jetzt schon im Gespräch mehrfach zur Sprache gekommen ist. So als ganz greifbaren Regelkatalog, den man sich mitnehmen kann, um sich ein bisschen in das Thema einzuarbeiten, was Barrierefreiheit an Aspekten umfasst, habe ich hier die Web Content Accessibility Guidelines verlinkt, also die Richtlinie für barrierefreie Webinhalte vom W3C, also dieselbe Standardorganisation, die auch sowas wie HTML und so erarbeitet hat, also diese ganzen Technologien, auf denen das moderne World Wide Web basiert. Die haben halt hier solche Barrierefreiheitsrichtlinien. Und wenn man hier den verlinkten Wikipedia-Artikel sich anguckt, kann man sehen, relativ weit unten ist dann so eine Tabelle Übersicht der 4 Prinzipien und 13 Richtlinien der WCAG. Hier noch in der Fassung 2.1. Es gibt eine neuere Fassung mittlerweile, aber das ist ja zu einem gewissen Maß ist das zeitlos. Also es gibt durchaus einige Änderungen in den neueren Versionen, aber das ist hier jetzt die Variante, die wir hier vor uns haben zur Besprechung. Ich glaube, das kann man einfach mal so als kleine Hausaufgabe geben, sich mal diese kleine Tabelle anzusehen. Das sind halt, wie gesagt, insgesamt 13 Punkte, die hier mit jeweils einem Satz beschrieben werden. Und die umfassen so quasi, welche Aspekte man beachten sollte bei Barrierefreiheit. Wir hatten schon zum Beispiel erwähnt, Textalternativen. Also für Sprachinhalte oder für zum Beispiel auch Bilder soll man Textalternativen zur Verfügung stellen. Also für ein, zum Beispiel für einen Podcast eine Transkription, für ein Video ein Untertitel, beziehungsweise auch eine Beschreibung der Bildinhalte in dem Video. Für zum Beispiel ein Bild, was in einem Social-Media-Post drin ist, halt eine Textbeschreibung dazu. Wir hatten ja auch schon mal eine Barrierefreiheitsfolge gemacht im Penta Radio. Das war im November 2022, wenn ich richtig erinnere. Da hatten wir schon einiges davon besprochen. Das ist mal so quasi die ganz kompakte Zusammenfassung davon, welche Aspekte man haben sollte. Weil zum Beispiel Textalternativen war hier ein Punkt. Oder zum Beispiel, geben Sie Benutzern hinreichend Zeit, Inhalte zu lesen und zu benutzen. Zum Beispiel, wenn man irgendwie einen Beschreibungstext hat, dass er nicht nur ganz kurz eingeblendet wird, das sehe ich ja bei in solchen Web-Dashboards und sowas relativ viel. Wenn man eine Aktion macht, steht dann da so, okay, Eintrag gespeichert und dann verschwindet es nach 3 Sekunden. Wahrscheinlich, weil irgendein Designer gedacht hat, na, das sieht ja hässlich aus, wenn das die ganze Zeit da bleibt, dieser Störer, dieses Banner. Aber wenn man halt mal kurz nicht hingeguckt hat, dann ist das halt blöd. Und das muss nicht unbedingt heißen, dass man irgendwie selber langsam ist, sondern vielleicht wurde man in dem Moment gerade abgelenkt und dann kommt man zurück und denkt, Moment, habe ich jetzt gespeichert oder nicht? Dann wäre es halt irgendwie gut, dass dieses Banner einfach da geblieben wäre, dass man es noch hätte sehen können, auch nach einer Minute oder 5. Denn wir sind ja alle abgelenkt heutzutage.
Genau, also das ist auf jeden Fall eine relativ wichtige Sache. Versucht euch an diese Regeln zu halten. Also ich habe das schon mehrmals umgesetzt. Es ist echt nie einfach. Also das macht halt den Aufwand manchmal noch ein bisschen deutlich problematischer. Also ich hatte das schon mal, wo wir mit dem Projekt fertig waren und dann, warte mal, jetzt lass mal nochmal über die VIA-Sachen drüber nachdenken. Und dann kam zum Schluss noch so viel Aufwand dazu, dass das fast die Hälfte des Projekts nochmal dazu kam. Also das dann alles anpassen und diese ganzen Elemente. Also das Beste ist das auch von Anfang an halt gleich eigentlich zu denken.
Gerade sowas wie Kontraste, ne? Die Entwickler arbeiten alle auf ihren hochaufgelösten Apple-Displays mit 3 Milliarden zu 1 Kontrast. Und der durchschnittliche Benutzer verwendet das dann auf einem beschissenen Smartphone-Bildschirm von vor 10 Jahren, auch in schlechten Beleuchtungsverhältnissen. Und dann ist halt plötzlich der Unterschied zwischen hellgrau und dunkelgrau nicht mehr zu erkennen und die Leute können ihren Kram nicht lesen. Also da muss man zum Beispiel darauf achten, dass man einen ordentlichen Kontrast hat zwischen Text und Hintergrundfarbe und das auch nicht nur für den großen prominenten Knopf, sondern auch für den weniger wichtigen Knopf daneben oder für den ausgegrauten Knopf noch daneben. Das ist zum Beispiel so eine Sache, die ständig schief läuft.
Ja, nicht bloß das, auch im Web hast du halt auch das Problem, dass die ganzen Sachen heutzutage nicht mehr ordentlich beschriftet sind. Also du hast halt irgend so eine JavaScript-Buttons, die da einfach reingeneriert werden, die dann eben nicht dieses VIA-Labeling haben. Und das ist halt für so eine Textkonsole total scheiße. Genau, also auf sowas muss man halt auch dran denken, dass, ja, ich habe jetzt ein Bild, auf das klicke ich drauf, ich weiß nicht, wo es hingeht. Genau. Außerdem hat man halt auch sehr oft dieses Problem, dass bei so einer Braille-Konsole, die das alles ein bisschen anders darstellt. Und das, gerade wenn man jetzt Reihenfolgen von Texten oder von auf Webseiten so diesen sogenannten Tab-Index setzt, da ist halt auch relevant, wie man da mal vorangeht. Also ich habe das jetzt sehr oft gehabt, wo ich einfach bei Login-Sachen, die haben dann einfach nie funktioniert, weil da der Tab-Index hier unten nicht gesetzt war und auf einmal hat er mein Passwort exposed, weil
Weil du als Tab gedrückt hast mit der Erwartungshaltung, dass du dann im Passwortfeld landest und dann warst du halt doch nicht da.
Genau, und das sind halt so Sachen, die einfach, wenn man sowas von Anfang an mit in sein Design übernimmt, auch im Nachhinein weniger Stress machen.
Ich glaube mal, damit mir nicht noch mehr Stress entsteht beim Schneiden, werden wir jetzt hier an der Stelle einen Schlusspunkt setzen.
Auf jeden Fall, wir haben schon wieder relativ viel geschafft.
Wenn ihr euch noch weiter damit belesen wollt, dann ist zum Beispiel eben diese WCAG ist eine Empfehlung. Hier ist auch in dem Wikipedia-Artikel die deutsche Übersetzung verlinkt, denn natürlich der Standard selber ist in Englisch geschrieben. Da kann man sich das auch im Detail angucken, wenn jetzt diese kurze Stichpunktliste einem noch nicht genug war. Ansonsten haben wir auch einige andere Quellen noch, die man sich angucken kann. Ich meine auch diese Laws of UX, wie gesagt, waren jetzt ein bisschen, ich habe jetzt ein bisschen drüber rumgerantet, aber wenn man es kritisch liest, ist das auch durchaus eine sinnvolle Referenz, um so ein bisschen einzusteigen und dann in die Themen, die einen interessieren, dann tiefer reinzugehen.
Ja, und noch eine Sache, bitte lasst Mouseovers weg. Also ich meine, das war mal sowas von 2010. Also Mouseovers, das war immer so ein Stress.
Ja, für Leute, die es mit Tastatur bedienen wollen, nicht so geil.
Ja, nie bloß das. Also es ist, auch mit dem Finger ist das nicht so schön zu bedienen.
Genau, Mouseovers gibt es in diesem Podcast nicht. Dafür gibt es im nächsten Monat eine neue Folge. Und bis dahin wünschen wir euch alles Gute. Ciao, ciao.
Lasst es euch gut gehen. Tschüss.